Ja, willkommen zu Liedkultur, 14. Folge. Ich sitze mit Indigo. Hallo Indigo.
Hallo Maha.
Heute geht's um Tee. Also das Thema ist betörend geschmackvoll. Ich will ja immer ein etwas seltsames Wort nehmen, was so ein bisschen aus der Mode gekommen ist. Also betörend in diesem Fall. Das kommt tatsächlich von Tor. Genauso wie belämmert wohl von Lamm kommt, auch wenn es früher nicht so geschrieben wurde. Also betörend von Tor. Habe ich natürlich das Problem, dass da ein Umlaut drin ist. Das ist immer schlecht bei Icecast. Deshalb habe ich das hier teilweise mit OE geschrieben. Also nicht wundern. Betörend von Tor. Also es macht einen völlig verrückt und wahnsinnig, weil es so gut ist. Und das passt auch irgendwie zu Tee, weil Tee ja auch sowas Drogenhaftes hat. Da kommen wir dann noch drauf. Ja, also erstmal zu Indigo. Wer bist du eigentlich?
Ja, ich bin Indigo oder mit bürgerlichem Namen auch bekannt als Sebastian. Ich bin 24 Jahre alt, studiere an der TU Maschinenbau, lebe in Berlin schon mein ganzes Leben und ja, vielleicht erzähle ich ein bisschen was dazu, wie ich zu Tee gekommen bin.
Genau, das wäre meine nächste Frage gewesen, die hast du jetzt schon vorweggenommen. Wieso interessierst du dich für Tee und was ist da deine Expertise, wie man so sagt?
Ich kann jetzt gar nicht dazu sagen, was es jetzt für ein Schlüsselelement gab, dass ich zu Tee gekommen bin. Ich habe früher schon seit jüngster Kindheit eigentlich mal Tee getrunken. Damals waren das noch so Beuteltees, also das Übliche, was man so kennt. Pfefferminztee, Früchtetee, Fencheltee und den schwarzen Tee, der ja im Beutel einfach nur schwarzer Tee heißt. Irgendwann kam meine Mutter dann mal an, da werde ich so 11, 12 Jahre gewesen sein und hat losen Tee mitgebracht. Das fand ich sehr interessant. Und der hat halt auch tatsächlich anders geschmeckt. Das waren zwei verschiedene Schwarzteesorten. Das eine war eine englische Teemischung und das andere war ein russischer Frühstückstee. Oder nein, es war ein englischer Frühstückstee und eine russische Teemischung, so rum.
Genau, weil russischer Frühstückstee ist mir jetzt gar nicht bekannt. Bei Englisch hört man das immer, dass es ein Frühstückstee sein soll, aber bei Russisch eigentlich nicht.
Genau, und da ging es im Prinzip los, dass ich angefangen habe, losen Tee zu trinken und dann hat sich das immer weiter gesteigert. Ich war dann halt neugierig auf neue Sorten. Und habe dann so eine kleine geschmackliche Rundreise während der letzten 10 Jahre durch dieses Thema gemacht quasi. Ja, und irgendwann kam damit dann halt auch das Interesse, mich ein bisschen tiefer mit dem Thema zu beschäftigen. Da habe ich Bücher gelesen, im Internet angefangen, Seiten und Blogs darüber zu lesen. Und mit der Zeit sammelt man halt ein bisschen Wissen an und dann sind wir irgendwann drauf gekommen, dass man immer einen Podcast drüber machen könnte.
Ja, genau. Also ich finde das eigentlich ein guter Podcast, gerade jetzt für diese Jahreszeit, wo wir alle doch eher zum Tee trinken neigen. Und ja, es gibt auch wieder ein Pad, kann ich bei der Gelegenheit auch gleich sagen. Also piratenpad.de/kleines-l-kleines-k für Liedkultur 014. Da steht noch nichts drin, da ist auch noch niemand drin irgendwie. Und ja, schön wäre es natürlich, wenn ihr da mitarbeiten würdet, weil, weil das einfach ganz praktisch ist, wenn man da irgendwie was hat, ein paar Shownotes oder so. Na gut, ich sehe gerade, mein Piratenpad funktioniert nicht gut, weil ich den falschen Browser genommen habe. Man empfiehlt, wie immer, Firefox. Ja, da funktioniert es dann auch. So, jetzt wird hier gerade der Tee eingeschenkt. Was trinken wir jetzt gleich zum Anfang?
Ja, vielleicht noch kurz als Erklärung für alle, die erst jetzt dabei sind. Wir trinken Tee während des Podcasts, weil wir das einfach schön finden, hier entspannt zu sitzen und Tee zu trinken. Wir werden ein paar unterschiedliche Sorten durchprobieren. Jetzt am Anfang haben wir ein bisschen was Stärkeres, um wach zu werden.
Ja, genau. Ich bin nämlich noch nicht so richtig wach.
Ja, ich merke das schon.
Ein bisschen im Kongressmodus leider.
Ja, ich bin gestern auch ziemlich spät ins Bett gegangen und dann habe ich nur wieder eine 6 Stunden geschlafen und naja. Egal. Wir trinken jetzt einen Assam-Tee.
Aha.
Und zwar einen Borsila. Mhm. Der ist normalerweise ein bisschen stärker, ein bisschen herber vom Geschmack her. Ich glaube, der Aufguss ist mir jetzt ein bisschen dünn misslungen, könnte man fast sagen, weil ich mit deinen Kannengrößen noch nicht so richtig klarkomme. Aber ich denke, das kriegen wir während der Sendung hin und dann haben wir auch geschmackvoll betörenden Tee.
Gut, also jetzt würde ich das gerne hier reinschreiben, aber ich weiß nur Assam und den muss den Namen nochmal dazu schreiben, den habe ich nicht so genau verstanden.
Ich ergänze das mal. Ich glaube, der wird so geschrieben, Borsila. Mhm. Ist, glaube ich, ein guter Zeitpunkt, um gleich erstmal mit der ersten oder häufigsten Irrtum über Tee aufzuräumen. Tee ist nicht das, was im Teebeutel ist und was man so generell in der Taufkalle bekommt. Tee ist, umfasst ein viel weiteres Spektrum an Geschmacksrichtungen als die 10, 15 Sorten, die so bei Aldi oder Kaisers im Regal stehen. Man hat es jetzt schon am Namen gemerkt, er heißt nicht einfach schwarzer Tee, es ist tatsächlich ein schwarzer Tee.
Was der ist ziemlich dunkel, ja.
Ja, ja.
Aber das haben die Assam-Tees ja so an sich. Ich habe extra diese Glaskanne. Ich habe auch gleich noch Teeschalen, weil ich fragen wollte, ob der Geschmack wirklich besser ist. Nicht als Experten, wir können es auch ausprobieren. Aber ich finde halt diese Glas, dieses Glasgeschirr von einer großen skandinavischen Firma so gut, weil man da eben auch den Tee sieht. Das ist irgendwie sehr praktisch, finde ich. Also,
ne? Ja, hast du recht. Geschmacklich gibt es da, glaube ich, keine Unterschiede. Also sowohl Glas als Porzellan sind ja eigentlich darauf ausgelegt, möglichst den Geschmack nicht zu verändern, des Getränks, was darin ist. Insofern würde ich das fast empfehlen. Wir trinken aus den Glasbechern jetzt den schwarzen Tee und aus den aus den Porzellantassen den grünen Tee, damit es da nicht zu Geschmacksinterferenzen kommt.
Gut, das ist eigentlich eine gute Idee. Ja.
Ja. Dann habe ich es gerade erzählt. Assam-Tee ist also schwarzer Tee. Was schwarzer Tee ist, das werde ich dann später nochmal genauer erklären, denke ich, wenn wir dann zu den ganzen Verarbeitungsschritten kommen. Und der heißt aber nicht schwarzer Tee, sondern der heißt Borsila. Und Borsila, das ist nicht ein Name, den sich irgendjemand ausgedacht hat, sondern das ist die Anbauregion, beziehungsweise der Teegarten in Assam, aus dem der Tee kommt. Mhm. Bei Tee, beziehungsweise zumindest bei dem schwarzen Tee aus Indien, ist es so wie bei Wein aus Frankreich. Der wird nach dem Teegarten benannt, aus dem er stammt.
Aha. Ah ja, gut, das ist aber dann anders woanders, das werden wir dann gleich noch sehen. Also gut, in Indien, also Teegarten, wobei man sich da keinen richtigen Garten drunter vorstellen muss, sondern sind meistens riesige Anlagen.
Ne? Ja stimmt, also das ist nicht so ein kleiner Hinterhof, wo dann 20 Teesträucher stehen, die dann von einem netten alten Herrn, der in Ruhestand ist, geerntet werden, sondern das sind im Prinzip Teeplantagen, die über viele, viele hundert Hektar gehen zum Teil und wo viele, viele Leute damit beschäftigt sind, Tee zu ernten und hochzuziehen.
Ja.
Ja. Wie schmeckt dir der Borsila?
Der schmeckt mir sehr gut. Also gerade da, weil der auch so ein bisschen dünner ist, vielleicht ist er dadurch besonders bekömmlich. Also ich finde den so angenehm. Der dürfte nicht viel, also für mich dürfte er nicht viel stärker sein. Also so richtig dann. Aber der hat, also was ich gut finde, ist, dass der gar nicht bitter ist, was ich eigentlich bei Assam gar nicht so gewohnt bin. Also.
Ja, das, da im Prinzip am Aufguss.
Sehr mild.
Ich habe den jetzt etwa 2 bis 2,5 Minuten ziehen lassen. Und es ist halt, wie gesagt, nicht so viel Tee, sondern ich glaube, da hätte fast noch ein halber Löffel mehr reingekonnt auf die Wassermenge. Was ich an Assam eigentlich schätze, ich trinke den Assam-Tee meistens dann auch sehr stark, weil ich dann irgendwie so einen pelzigen Bezug auf der Zunge haben will. Ich finde das manchmal ganz interessant. Ansonsten sind meine Lieblingstees eigentlich eher auch aus Indien, aber aus einer anderen Region, nämlich Darjeeling. Das ist eine Anbauregion an den Hängen des Himalayas. Muss gerade mal überlegen, also im Nordosten von Indien. Dort wird weniger Tee produziert als in Assam. Die genaue Tonnenzahl habe ich jetzt nicht im Kopf, aber es ist halt deutlich weniger und die Tees schmecken deutlich feiner und sind von der Farbe her deutlich heller.
Ja.
Auch unter Darjeeling ist es so, dass die Tees, also die heißen natürlich Darjeeling und dann ist der Name des Tees wieder aus dem Garten, aus dem er kommt. Da habe ich früher sehr gerne den Nagri getrunken.
Ah, den kenne ich auch, ja.
Der ist in Deutschland auch ziemlich beliebt und wird in großen Mengen angeführt. Und jetzt habe ich tatsächlich einen anderen Tee, den wir nachher auch probieren werden, den First Flush Maharani Hills.
Mhm.
Ja, das ist wie gesagt auch ein Darjeeling. Und dieses First Flush, das bedeutet, dass er aus der ersten Pflückperiode ist.
Mhm, das klingt sonst immer so, wie dass es irgendwie besser ist oder so.
Ja, wegen dem First, ne?
Ja, wegen dem First. Also irgendwie ist das First auch so ein positiv belegter Begriff, aber das ist ja, glaube ich, gar nicht so, oder? Oder ist der First Flush wirklich der beste, also die erste Pflückperiode?
Ist es der beste? Ich glaube, das kann man so nicht sagen. Das hängt von der persönlichen Präferenz ab, was der beste ist. Anderen schmeckt halt der Second Flush oder der Third Flush besser.
Mhm.
Die Qualität des Tees entscheidet sich auch eher weniger nach der Pflückperiode, sondern tatsächlich mehr nach der Auswahl der Blätter und der anschließenden Verarbeitung.
Mhm. Ah ja. Ja, genau. Ja.
Vielleicht vielleicht sagen wir mal einfach was zu der Verarbeitung.
Genau,
sagen wir gleich was zu der Verarbeitung. Wie Tee hergestellt wird.
Ich versuche inzwischen den noch ein bisschen lauter zu stellen, den Nicecats, weil die Hörer meinen, es sei zu leise. Was sich jetzt gar nicht mit meinem Ausschlag hier, Pegelausschlag deckt, denn der ist sehr laut. Aber gut, dann drehen wir das noch weiter auf, soweit es geht. Gern. Gut. Das soll nicht das Problem sein. Ja, dann erzähl was zur, ja.
Ja, ich erzähl mal was zum Tee. Viele kennen natürlich die verschiedenen Teearten. Grüner Tee, schwarzer Tee. Manchen ist vielleicht der Oolong noch ein Begriff oder der gelbe Tee, der seit kurzem in Deutschland auch verfügbar ist. Und das sind alles nicht unterschiedliche Pflanzen, aus denen dieser Tee gewonnen wird, sondern das ist alles die gleiche Pflanze. Diese Pflanze ist eine Kamelienart und der lateinische Name ist Camellia sinensis. Sinensis von China, weil dieser Tee tatsächlich seinen Ursprung in China hat, beziehungsweise seinen Ursprung dort in dieser Region vermutet wird. Man konnte das jetzt so eingrenzen auf das auf so ein Grenzgebiet zwischen Birma, China und Taiwan. Ist das in der Nähe? Ich habe meine Notiz nicht wieder, welches Grenzgebiet es war. Also es ist tatsächlich eher so im Süden, Südosten von China. Dort stammt der Tee ursprünglich her und China war auch das erste Land.
Taiwan ist eine Insel, also das kann nicht
Taiwan, grenzen. Nicht, Thailand.
Thailand, genau.
Genau. Ja. Da steht es, birmanisch-siamesisch-indisch-chinesischer Grenzraum. Das ist die bisher beste Vermutung, wo man hat, wo Tee ursprünglich herstammt. So, und dieser Tee ist also eine Pflanze, ein Strauch bzw. ein Baum, je nachdem, welche Unterart man nimmt. Es gibt da zwei Unterarten, einmal die chinesische Unterart. Das ist ein Strauch, der wird bei normalem Wuchs 3 bis 4 Meter hoch und wächst eher in gemäßigten Klimazonen. Und dann die zweite Unterart, das ist die Assam-Variante. Das ist tatsächlich ein Baum, der eine Größe von bis zu 20 Metern erreichen kann und der tropisches Klima bevorzugt.
Aha.
Heutzutage gibt es zahlreiche Kreuzungen aus diesen beiden Unterarten. Und diese Kreuzungen sind natürlich im Geschmack etwas unterschiedlich. Der wesentliche Unterschied zwischen grünem Tee und schwarzem Tee und den anderen Teevarianten besteht aber nicht daher, welche Pflanze man benutzt, sondern wie man den Tee verarbeitet. Und da gibt es einen Produktionsprozess, der heißt Fermentation, der im biologischen Sinne tatsächlich gar keine richtige Fermentation ist, weil keine Bakterien beteiligt sind, aber es heißt trotzdem Fermentation. Und in dieser Fermentation wird der Tee verändert und verändert seinen Geschmack.
Ja, da gibt es dieses tolle Chart, das müssen wir unbedingt mal in den...
Genau, das müssen wir unbedingt...
hier auch in den Chat, ins Pad bringen. Leider habe ich jetzt gerade die Uhr selber gar nicht da. Muss ich nochmal gucken. Ich
kopiere das einfach mal in den IRC-Chat.
Vielleicht kann das jemand noch in das Pad bringen. Ich bin gerade so ein bisschen hier mit meinen 3 Computern überfordert. Vor allen Dingen, ja... Das mobile Gerät schaltet sich immer aus. Ich habe dummerweise das alles noch im Kongressmodus. Das ist also alles super Paranoia. Da muss man immer wieder ein Passwort eingeben, alle paar Sekunden. Und jetzt habe ich einfach nicht die Möglichkeit, das alles umzustellen. Naja, also es ist gut, ja.
Ja, abwarten und Tee trinken.
Abwarten und Tee trinken, ja. Also der ist wirklich, wirklich gut. Also kann ich mich dran gewöhnen.
So, die Verarbeitung des Tees. Also es ist so, dieser Tee, der wächst halt in Sträuchern, die man sehr klein schneidet, auf einer Höhe von etwa 1 bis 1,5 Metern hält man diese Sträucher, einfach aus dem praktischen Grund, dass man die Teeblätter dann besser pflücken kann. Auf so einem Baum ist das natürlich ziemlich schwierig. Und aber auch, weil man eine höhere Ausbeute hat, wenn man diese Sträucher häufiger beschneidet. Also es wachsen dann mehr Blätter und man kann mehr Tee produzieren. Von diesen Teesträuchern pflückt man jetzt nicht alle Blätter, sondern in der Regel pflückt man von jedem Trieb die ersten beiden Blätter und die noch nicht aufgeblühte Knospe, das nennt man auch Two Leaves and a Bud, fachsprachlich sozusagen. Und diese Blätter werden also gesammelt und dann hat man eigentlich im Wesentlichen 2 Dinge vor mit diesen Blättern. Erstens möchte man den Wassergehalt deutlich reduzieren auf etwa 3 bis 4%, um den Tee haltbar zu machen. Mhm. Und zweitens möchte man den Geschmack ein bisschen beeinflussen. Dieser Geschmack wird im Wesentlichen durch die Polyphenole beeinflusst, die im Tee sind, auf die kommen wir später nochmal zurück. Das sind also organische Verbindungen einfach. Und mit diesen Polyphenolen kann man jetzt diverse Dinge anstellen, um den Geschmack zu beeinflussen. Zum einen kann man sie halt fermentieren über diese Fermentierung und dann oxidieren die und es entsteht dieser typische Geschmack, den der schwarze Tee hat, also so ein bisschen herber und der Tee wird dunkel. Und dann kann man halt versuchen, die Polyphenole so zu belassen, wie sie sind, und das ergibt dann im Prinzip den grünen Tee.
Mhm.
So, jetzt gibt es zwischen grünem Tee und schwarzem Tee zahlreiche Zwischenstufen. Da wäre zum Beispiel der Oolong, das ist ein halbfermentierter Tee, da hat man also nicht alle Polyphenole fermentiert, sondern nur einen kleinen Teil. Der schmeckt dann, ich finde, er schmeckt recht würzig, wobei das auch von, glaube ich, von dem Tee abhängt, den man da trinkt. Ich trinke gerne den Oolong aus China.
Mhm.
Viele schwören ja auf den Formosa-Oolong aus Taiwan.
Mhm. Ja.
Wobei ich finde,
also Formosa ist der alte Name für Taiwan, wir werden das noch sehen, dass immer die alten Namen erhalten bleiben.
Genau.
Ja.
Dieser Formosa-Oolong hat für mich einen leicht fischigen Beigeschmack.
Hm,
also ich weiß nicht, ob ich mir das einbilde, aber es wäre ja durchaus möglich, da es ja recht nah dann an der See ist, dass dieses Meerklima so ein bisschen in den Tee reinzieht. Ja.
Also ich habe gestern 2 Oolong-Tee getrunken in einem Teekaffee, wo wir auch vorgestern waren, nämlich einen thailändischen Oolong, die haben nur einen thailändischen Oolong.
Hm.
Den fand ich auch sehr lecker. Also der schmeckte tatsächlich so ein bisschen fruchtig. Und dann noch einen sogenannten Milky Oolong. Da werden die Teeblätter irgendwie mit Milch bedampft. Und dadurch kriegen die so ein bisschen so einen Milchgeschmack. Schmeckt da auch ganz lecker. Aber gut, das war jetzt, müssen wir nicht.
Ja. Nee, doch, das ist ja ganz interessant. Das mit dem Milchbedampfen, das kenne ich auch von anderen schwarzen Tees.
Mhm.
Ich hatte mal eine Earl Grey-Mischung, also einen eher traditionell britischen Tee, also einen Tee, der in Britannien getrunken wird, der natürlich nicht aus Großbritannien kommt. Da wird erst seit kurzem Tee angebaut. Lange Zeit wurde da kein Tee angebaut, weil man dachte, das funktioniert da nicht. Und da, der war auch mit Sahne bedampft oder mit Milch und das hat sehr lecker geschmeckt. Eigentlich bin ich kein Freund von Milch im Tee, weil
ich... Ja, ich auch nicht.
Weil ich finde, schon so ein kleiner Schluck reicht, um den Geschmack völlig zu verderben und auch sehr stark zu überdecken. Tee hat ja einen recht feinen Geschmack. Und keinen besonders ausgeprägten und da ist er halt schnell zerstört, finde ich.
Mhm. Ja, aber bei dieser Milchbedampfung, das ist das Angenehme, dass der so einen Geschmack bekommt, der aber dann nicht so wie nachher zerstört.
Ja, der sticht nicht so hervor, der fügt sich so ein bisschen besser ein in das Geschmacksbild.
Ja,
ne?
Genau. Ja, gut. Wir waren immer noch bei der
Bearbeitung.
Beim Oolong, das ist halt eine besondere Art, wo es halt irgendwie, was war nochmal der Unterschied?
Er wird nicht komplett fermentiert, sondern nur teilweise.
Mhm.
Also die Fermentation wird vorzeitig abgebrochen und dadurch entsteht so eine Zwischenstufe zwischen grünem Tee und schwarzem Tee. Dann gibt es den weißen Tee. Das ist im Prinzip eine Untervariante des grünen Tees, wobei man sich da sicher auch streiten kann. Da findet auch keine Fermentation statt. Dort werden ausschließlich die Blattknospen verarbeitet.
Mhm.
Die haben an der Unterseite ihrer Blätter noch so einen weißen Flaum. Und deshalb heißt der auch weißer Tee, weil halt die Blätter alle sehr hell sind und weil auch der Aufguss natürlich sehr hell ist. Es ist ein ganz leichter Gelbton. Also fast weiß, fast farblos.
Ja.
Deshalb heißt der weißer Tee.
Ja.
Der durchläuft aber ähnliche Produktionsprozesse wie der grüne Tee. Dann gibt es den gelben Tee, von dem habe ich auch erst, also von dem weiß ich auch erst seit kurzem, den gibt es wohl auch noch nicht so lange in Deutschland. Den habe ich mir am Montag gekauft, noch mitgebracht. Ich denke, den probieren wir nachher mal.
Ja.
Wie der genau hergestellt wird, ist gar nicht bekannt. Also das ist so ein Geheimnis, was ganz gut gehütet wird vom chinesischen Staat, wie bei allen ihren guten Tees. Also es gibt ja einige Spitzentees, auch Kaisertees genannt in China, bei denen der Anbau und die Herstellung nicht bis ins letzte Detail bekannt ist, damit die einfach nicht kopiert werden. Und der wird ein bisschen anders als der grüne Tee hergestellt. Der wird also nicht die Fermentation abgebrochen, sondern der wird nur erhitzt und dann wird er eine Weile erwärmt gelassen, was meiner Meinung nach schon so einen kleinen Fermentationsprozess darstellt. Aber das geht halt bei vielen niedrigen Temperaturen und viel kürzer, als es halt beim schwarzen Tee der Fall ist. Und dadurch entsteht, ja, ich würde es tatsächlich einen Grüntee nennen oder eine Zwischenstufe zwischen grünem Tee und Oolong-Tee.
Mhm. Was ist denn eigentlich diese Fermentierung? Wenn du sagst, da sind keine Bakterien beteiligt, was passiert denn da jetzt eigentlich so chemisch?
Genau, also wir waren ja bei dem Prozess, dass die Blätter gepflückt werden und dann, ich mache mal jetzt schnell die Prozesse durch, dann werden die welken gelassen, also dabei trocknen die schon ein bisschen, entweder draußen unter dem unter der direkten Sonneneinstrahlung oder halt in der Halle unter den angepassten klimatischen Bedingungen, die man da erzeugen kann. Da passiert halt das, was man auch von Blumen kennt, die man im Prinzip nicht gießt. Da werden die Blätter halt so schlaff und verlieren ein bisschen an Strahlkraft, die Farbe. Und dann hat man halt diesen Fermentationsprozess, um den einsetzen zu können, rollt man die Blätter. Und zwar geht es dabei darum, dass man diese Zellen in den Blättern aufbricht und die Flüssigkeiten sich vermischen und die Stoffe miteinander reagieren können.
Ja.
Das ist dieser Rollprozess. Und dann beginnt eigentlich die Oxidation. Also diese Stoffe kommen mit Sauerstoff in Berührung und unter den optimalen Bedingungen, also das ist bei einer relativ warmen Temperatur, ich würde jetzt so 50 Grad schätzen, 40, 50 Grad, wird es halt einen Tag lang liegen gelassen und die Stoffe oxidieren und verändern ihren Geschmack. Und dabei nimmt der Tee auch diese kupferrote Farbe an, die man vom schwarzen Tee gewöhnt ist.
Ja.
Deshalb heißt der Tee in China übrigens auch roter Tee und nicht schwarzer Tee, das ist tatsächlich das Gleiche.
Aha.
Aber die bezeichnet es als Rot halt und wenn man mal genau hinguckt, ist es auch tatsächlich näher am Rot die Farbe als am Schwarz.
Ja, richtig. Also ich finde diesen Assam nun besonders dunkel. Es gibt sicherlich andere, also ein Darjeeling ist eher weniger als, also weniger schwarz als, oder weniger braun als eben ein Assam.
Ja, da hast du recht. Also man kann von diesen Namen schwarzer Tee und grüner Tee auch nicht die Farbe herleiten. Hm. Es gibt, wie du es eben sagtest, schwarze Tees, die sehr, sehr hell sind. Zum Beispiel der Darjeeling, gerade die erste Pflückung, ist häufig sehr hell. Und es gibt aber auch grüne Tees, die nicht mehr grün sind, sondern fast die Farbe dieses Assams haben, den wir
jetzt trinken. Ja, das hängt auch davon ab, wie lange der steht und welcher Aufguss das ist. Beim grünen Tee verändert sich die Farbe. Also den einen, den ich hier habe, den wir vielleicht nachher noch trinken werden, da ist beim ersten Aufguss hat man immer den Eindruck, der käme direkt aus Fukushima, weil der so ein, der hat so ein Neon, also irgendwie ist das so ganz grell, dieses Gelb. Ein
richtiges Neongrün.
Und dann, also gelbgrün, aber sehr, sehr schrill. Und beim zweiten Aufguss ist das irgendwie schon wieder anders und dann, wenn der zweite Aufguss auch nur ein paar Minuten steht, wird es richtig braun. Also ganz interessant.
Mhm, der Tee reagiert halt auch in der Tasse noch mit der Luft und
genau.
Deshalb ist es auch nicht ratsam, Tee ewig stehen zu lassen. Also das macht schwarzer Tee auch, der verändert die Farbe dabei bloß nicht.
Mhm.
Aber man merkt es am Geschmack, dass er sich halt verändert.
Richtig.
Er wird dann bitter mit der Zeit, wenn er halt lange steht. Denk mal, ich gieße jetzt hier den Restschluck
auch noch ein. Damit wir dann auch noch auf einen anderen Tee kommen können. Also heißes Wasser haben wir ja hier. Ich habe leider irgendwie nicht, ich weiß nicht genau, wie wir das dann hinterher entsorgen mit den Teeblättern.
Ja, das ist eine gute Frage.
Vielleicht das darfst einfach, du nicht machen. Du kannst nicht das Leere auf den...
ist ja nur ein anderes Stöfchen.
Ja.
Stellen wir den da hin. So, dieser Fermentationsprozess, der muss abgebrochen werden, sonst führt er sich ewig fort, auch bei Raumtemperatur oder bei niedrigeren Temperaturen. Und deshalb wird der Tee, dann gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, entweder in Pfannen erhitzt, kurz, auf 110 Grad sind es etwa, oder er wird gebacken. Also das sind dann, er liegt dann in großen Pfannen, in großen Räumen, wo halt nicht ganz so hohe Temperaturen herrschen wie in der Pfanne und dort liegt er etwas länger und der Fermentationsprozess wird dadurch abgebrochen. Dieser Prozess des Abbrechens der Fermentation, den vollzieht auch der grüne Tee, weil der sich sonst trotzdem fermentieren würde. Es würde deutlich länger dauern beim grünen Tee, aber auch er würde anfangen halt zu fermentieren und würde sich allmählich zu schwarzem Tee verwandeln.
Aha, ja, dann hat man nichts mehr davon. Ja.
Und das macht man also auch beim Grüntee, dass man den kurz erhitzt, um diese Fermentation abzubrechen. Und dann kommt eigentlich nur noch ein Trocknungsprozess, wo nochmal der Wassergehalt im Tee verringert wird. Am Ende hat man einen Wassergehalt von 3-5% im Tee und das reicht, um ihn halt haltbar zu machen.
Ja, ja. Gut, dann haben wir ja diesen Bereich mit der Teeherstellung schon ganz gut behandelt. Wie gesagt, dieses Schaubild finde ich sehr, sehr schön,
Das
wir auch verlinkt haben. Das ist zwar auf Englisch, aber gut, die Ausdrücke sind auch auf Englisch, weil die Teekultur ja doch irgendwie im englischen Sprachraum eine besondere Rolle gespielt hat.
Ne, das stimmt. Was ich vielleicht noch erwähnen sollte, das, was ich jetzt beschrieben habe, ist die sogenannte orthodoxe oder traditionelle Methode. Es gibt noch eine moderne Methode, das CTC-Verfahren. Das steht für Crushing, Tearing, Curling. Mhm. Also
Tearing.
Crushing, Tearing.
Tearing, Curling.
Ja. Verzeih mir meine Aussprache.
Naja, Tearing ist was mit Tränen.
Gut, übersetzt heißt es zerbrechen, zerreißen und rollen.
Ja.
Genau. Man erhört schon an den Wörtern, es ist nicht ganz so schonend wie das traditionelle Verfahren. Da wird der Tee also tatsächlich, es wird mit dem Tee tatsächlich das gemacht, was das heißt. Er wird zerrissen, er wird zerrollt und einfach die Blätter werden in kleine Teile zerrissen nach dem Welkprozess. Und dadurch hat man den Vorteil, dass die Oxidation deutlich schneller voranläuft, weil halt die Oberfläche des Tees jetzt viel größer ist, weil die Flüssigkeiten aus den Zellen ausgetreten sind und viel besser mit der Luft interagieren können. Und dieser Oxidationsprozess läuft, oder dieser Fermentationsprozess läuft viel schneller ab und dadurch ist dieses Verfahren billiger. Der Nachteil dieses Verfahrens ist, es kommen sehr, sehr feine Tees raus. Also der Blattgrad, auf den ich dann auch noch später nochmal zu sprechen kommen werde, ist deutlich kleiner. Man nennt diese Tees dann Fennings oder Dusts. Fennings sind also Tees, bei denen der lose Tee aus Stücken besteht, die etwa 1 Millimeter groß sind. Und Dust, also Staub, ist genau das, was es eben bedeutet, dass es wirklich Staub ist. Und das sind diese beiden Tees, die auch in Teebeuteln zu finden sind.
Ja, genau, Teebeutel. Da sind wir nämlich schon wieder bei diesem Thema. Ist ja auch so eine Urban Legend, dass der Tee aus Teebeuteln kommt. Vielleicht sagen wir was zum Teebeutel. Ist das immer schlecht, der Teebeutel, oder was würdest du sagen?
Immer schlecht. Also das hängt, glaube ich, nicht vom Teebeutel ab. Wir haben ja im Prinzip hier für die Zubereitung unseres Tees auch einen Teebeutel verwendet. Nur, dass wir halt den Tee nicht im Teebeutel gekauft haben, sondern den Teebeutel und den Tee extra und uns die Zubereitung so einfach leichter fällt.
Ja, wir haben also große Teebeutel, sogenannte Teefilter, die man da nehmen kann. Dann können wir das nämlich hier leichter entsorgen.
Genau.
Außerdem habe ich hier noch so chinesischen Tee. Der ist tatsächlich in Stoffbeutelchen eingenäht. Das ist so ein Jasmin-Tee. Den habe ich mal geschenkt bekommen, fand das ganz lustig. Das ist tatsächlich ein richtiger kleiner Stoffbeutel, in den der Tee eingenäht ist. Das ist wahrscheinlich auch die ursprüngliche Form des Teebeutels, oder?
Die ursprüngliche Form des Teebeutels, ja, Stoff. Also ich denke mal, das ist jetzt ein Baumwollstoff hier, wenn ich das richtig sehe.
Ja, das ist Baumwolle.
Ursprünglich war der Teebeutel aus Seide und war ursprünglich auch nicht als Teebeutel gedacht. Das war also 1904 wurde der erfunden von, muss ich jetzt den Namen suchen, ich kann meinen Namen immer nicht merken. Also von einem US-amerikanischen Händler, der hat Teeproben an seine Kunden verschickt. Und weil er halt ein bisschen Geld sparen wollte beim Porto, hat er das nicht wie üblich in Blechdosen verpackt, sondern in kleine Seidensäckchen. Und die Kunden dieses Teehändlers haben das nun missverstanden und haben den Tee nicht aus den Seidenbeuteln befreit, sondern einfach den Seidenbeutel, so wie er war, ins heiße Wasser gehängt in die Kanne. Und das war im Prinzip die Geburtsstunde des Teebeutels. Und man hat da festgestellt, dass es viel praktischer ist, weil sich der Tee dann leichter entsorgen lässt. Heute sind Teebeutel nicht mehr aus Seide, sondern aus Papier. Und was vielleicht ganz interessant ist, also ich als Maschinenbau finde es sehr interessant, wie der hergestellt wird. Da wird ja wirklich nur das Papier verwendet und das wird in mehreren Schritten so gefaltet, dass ein Schlauch entsteht, wo dann der Tee eingefüllt wird und dieser Schlauch wird dann lediglich mit einer Heftklammer verschlossen.
Ah ja.
Ja. Den ersten Teebeutel, so wie wir ihn heute kennen, achso, der Händler hieß übrigens Thomas Sullivan, jetzt habe ich es gefunden.
Ja, hatte jemand auch schon hier gechattet, beziehungsweise hoffentlich auch schon in den...
Genau, der Teebeutel, so wie wir ihn heute kennen, wurde von der Teekanne GmbH erfunden, und zwar von Adolf Rambold. Der hat 1929 den ersten Aufgussbeutel herausgebracht und der sah noch ein bisschen anders als heute. Die waren damals zum Teil auch noch verklebt und nicht wie heute gefaltet. Und dieser Teebeutel mit dem Heftklammerverschluss, den ich erwähnt habe, der wurde halt 1949 erfunden, auch von der Firma Teekanne. Und der ist seitdem praktisch unverändert. Das Papier hat sich meiner Meinung nach noch ein bisschen verbessert, dass es halt für Wasser durchlässiger ist. Aber der basiert halt tatsächlich auf diesem Prinzip. Man faltet einen Schlauch, knickt den in der Mitte nochmal. Dadurch entsteht der sogenannte Doppelkammerbeutel. Man hat also zwei Kammern, in denen Tee eingefüllt ist. Und hat dadurch eine größere Fläche, auf der das Wasser den Tee quasi berührt. Und der Tee kann sich so besser in der Tasse verteilen.
Ah ja, ja, das ist natürlich gut.
Ja, zur Frage, ob Tee in Teebeuteln jetzt besser oder schlechter ist. Wie gesagt, das hängt nicht vom Teebeutel ab, aber es ist halt tatsächlich so, dass die ganzen großen Firmen, die man so kennt, also Teekanne, Messmer und so weiter, keine reinen Tees verwenden in ihren Teebeuteln, sondern Teemischungen.
Das ist natürlich nicht so gut. Das ist ja ähnlich wie bei Wein, wenn man den irgendwie zusammenschüttet
oder
verschneidet, dann ist er vielleicht nicht so gut.
Ja, da bin ich auch kein großer Freund von. Wobei es bei Tee tatsächlich häufiger passiert, dass man den mischt. Es gibt auch Teemischungen, verschiedene chinesische Grüntees sind auch Teemischungen. Einfach weil der Geschmack dadurch tatsächlich verbessert werden kann, wenn man das ordentlich macht. Aber man muss natürlich auch hochwertigen Tee nehmen. der Tee in Teebeuteln ist meistens auch Tee erster Wahl oder mindestens zweiter Wahl. Also wir kriegen da jetzt nicht den Dreck vom Boden, wie man manchmal vermuten möchte. Mhm. Es sind aber wie gesagt Teemischungen. Wenn wir jetzt wirklich diesen klassischen schwarzen Tee nehmen, wo also auf der Verpackung nur schwarzer Tee steht, inzwischen sind wir ja in einigen oder in den meisten Geschäften schon so weit, dass man wenigstens in diesen groben Kategorien, wie zum Beispiel Darjeeling oder Assam, unterscheidet. Dann hat man natürlich eine Assam-Mischung, aber wenn halt tatsächlich nur schwarzer Tee draufsteht, dann ist es in der Regel eine Mischung aus Assam-Tee und oder Ceylon-Tee mit Darjeeling. Mhm. Das ist so eine der häufigsten Mischungen. Das sind dann 2, 3, zum Teil 4 verschiedene Tees, die halt jedes Jahr neu zusammengemischt werden von den Teeverkostern der Firma. Der Grund ist ganz einfach, dass man einen konstanten Geschmack haben möchte in seinen Tees, die man anbietet. Und da Tee ein Naturprodukt ist, ist es häufig schwierig, immer den gleichen Geschmack aus einer und der gleichen Plantage herauszuholen. Mhm. Weil dann sind die Wetterbedingungen ein bisschen anders, es hat mehr geregnet oder es hat weniger geregnet, die Sonnendauer war anders. Das sind alles so Einflüsse für den Geschmack.
Ja, das schmeckt immer anders, klar.
Ja. Und weil man halt einen konstanten Geschmack bieten möchte, mischt man mehrere Sorten abgestimmt auf die jeweilige Pflückung zusammen und hat dann halt einen möglichst konstanten Geschmack. Das wird auch bei den Teebeuteln gemacht, wo Assam-Tee drin ist oder Darjeeling, wo dann keine weitere Spezifikation drauf ist. Das sind dann auch Mischungen mehrerer Darjeeling- oder Assam-Sorten. Da ist sogar zum Teil, zu einem kleinen Teil sind da auch andere Teesorten mit drin. Also es kann sein, dass so eine Darjeeling-Mischung im Teebeutel nicht zu 100% aus Darjeeling besteht, einfach weil man mit einem bisschen Assam-Tee noch den Geschmack beeinflussen kann und das besser steuern kann. Mhm.
Ja. Gut, dann wird hier gerade auch schon in einem der Chats, also neben dem, also im Pad, kommt gerade die Diskussion auf Rooibos, oder Rooibos, aber das ist ja eigentlich kein richtiger Tee, ne? Vielleicht sollten wir nochmal klarstellen, was überhaupt Tee ist.
Ja, Tee ist. Das ist ganz interessant, da gibt es sogar eine Norm für, die internationale Standardnorm ISO 3720. Mhm. Und die definiert genau, was Tee ist. Ich weiß jetzt nicht genau, was in der Norm drin steht. Im Wesentlichen steht drin, dass Tee aus Blättern des Teestrauß gemacht werden muss. Das ist eigentlich die Quintessenz dieser Norm. Und alles andere ist kein Tee. Zumindest nicht in dem im klassischen Sinne. Wir bezeichnen natürlich bei uns auch andere Aufgüsse als Tee. Also man kennt, ich denke, jeder kennt den Pfefferminztee oder den Fencheltee aus der Kindheit. Das sind aber keine Tees, das sind Aufgüsse. Und das ist auch eine Besonderheit unserer Sprache oder zumindest des Sprachraums östlich von uns. Da heißen diese Aufgüsse tatsächlich auch Tee in anderen Sprachen. Es ist anders, also im Französischen und im Italienischen ist es so, dass tatsächlich nur die echten Tees Tee genannt werden und die anderen Aufgussgetränke Infusion.
Also Aufgussinfusion, also Infusion auf Italienisch und Infusion auf Französisch. Infusion, Infusione. Also von daher haben wir da ganz klar einen Unterschied. Außerdem gibt es zusätzlich noch ein Wort in Französisch für den Kräutertee, Tisane. Also das ist dann nochmal gleich ein ganz anderes Wort. Und alles hat natürlich den Oberbegriff Infusion. Und also von daher wird da schon ein klarer Unterschied gemacht. Und im Deutschen eben nicht, im Russischen wohl auch nicht. Also
genau, im Russischen und im osteuropäischen Sprachraum heißt es Chai. Mhm. Oder Chai oder Chai. Ich weiß nicht, das kommt dann auf die jeweilige Sprache drauf an, wie sich das Wort da entwickelt hat. Und bei uns heißt es halt Tee oder in Großbritannien Tea. Mhm. Jetzt sieht man, es gibt diese beiden verschiedenen Wörter. Die kommen beide aus dem Chinesischen. Eigentlich von dem gleichen Wort, was aber in zwei verschiedenen Dialekten ausgesprochen wird. Es gibt also dieses Wort Tee, das kommt aus dem Minai-Nichen und kam über den Seeweg, über die Niederlande nach Deutschland und in den eher in diesen westlichen, ins westliche Europa. Wobei ich mir gar nicht sicher bin, wie in Frankreich Tee heißt.
Tee.
Das ist auch Tee. Ja. Ja, genau. Also ins westliche Europa kam halt über den Seeweg dieses Wort Tee. Und dann gibt es das Mandarinwort Cha, das über den Landweg nach Indien und vor allem in die osteuropäischen und russischen Regionen, also nach Zentralasien und Osteuropa gekommen ist. Das sind im Wesentlichen die beiden Wörter, die für Tee verwendet werden. Ich glaube, das ist auch das einzige chinesische Wort, was weltweit verwendet wird.
Aha, ja, kann sein. Also hier fragt jetzt gerade jemand, wo man jetzt den Rooibos-Tee einordnet zu den Teearten, also unter schwarzer, grüner, weißer, gelber Tee. Nein, ich würde das nochmal extra nehmen. Ich habe in meinem in meiner Mindmap eine Kategorie Nicht-Tee-Tee, also der eben nicht vom Teestrauch kommt, und habe da aufgelistet den Rooibos-Tee oder Rotbusch, also Roy heißt Rot und Boss heißt Busch. Genau. Rotbusch-Tee, manchmal gibt es auch so ja, wie nennt man das? Amalgame, Rooibos oder so, statt Rooibos. Das ist eigentlich Afrikaans. Und das ist ein Strauch, der halt so einen rötlichen Aufguss gibt. In Südafrika und Namibia und so. Also das ist kein Tee, sondern das ist ein anderer Strauch. Dann gibt es noch den Mate-Tee.
Vielleicht zum Rooibos noch kurz ein Kommentar. Der wird tatsächlich nur in Südafrika angebaut. In den Zedernbergen. Das ist das Gebiet, wo der halt wächst. Und der wird halt in Deutschland jetzt immer beliebter.
Ja.
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 Weil du jetzt Namibia sagtest.
Ja, gut, okay. Ja. Ja, hier sagt jemand Mate oder Mate. Mate-Tee. Mate-Tee ist auch kein Tee, aber eben ein anderer Strauch, den man auch als Aufguss trinkt.
Ja, im Prinzip kann man ja jede Pflanze mit heißem Wasser übergießen, um die Inhaltsstoffe herauszuextrahieren.
Ja.
Und dann sind das ja im deutschen Sinne alles Tees. Im eigentlichen Sinne
schon
aber
halt ich bin
alles Aufgussgetränke.
Ja. Da war ich zu langsam. Unten steht schon. Warte. Genau. Wie gesagt, man kann auch alles mögliche andere überschütten. Macht man ja auch. Man macht das ja mit vielen Kräutern. Ich habe hier zum Beispiel selbst geerntete Holunderblüten. Kann man auch dazu tun. Ah, die sind hier schon ziemlich eingetrocknet, die sind schon ein bisschen älter.
Ja, das ist immer ein Problem, nicht nur bei Holunderblüten, auch bei allen Pflanzenprodukten, glaube ich, die so als Aufguss vorbereitet wurden, dass sie nicht lange halten.
Ja, aber Tee kann ja lange halten. Und dann gibt es ja diesen Puer-Tee, den ich auch irgendwo habe, aber nicht gefunden habe.
Ja, schade eigentlich.
Ja, ich suche den gleich nochmal. Also wir können vielleicht zum Abschluss, oder wenn wir fertig sind, suchen wir nochmal den Puer-Tee. Ja, der ist ja besonders lagerbar in so Fladen gepresst. Und gilt dann auch als der Champagner unter den Tees.
Ja, so kann man das ausdrücken.
Ja.
Dieser Puer-Tee, da kann man jetzt auch schön in dieses Flow-Diagramm gucken, wenn man es denn hat. Das ist im Prinzip so die sechste Teesorte, die man unterscheiden kann, neben dem schwarzen Tee und dem Oolong-Tee und dem gelben Tee und so weiter. Das ist im Prinzip ein grüner Tee, bei dem die Fermentation nicht abgebrochen wird am Ende.
Mhm.
Und dadurch ist der eigentlich auch nicht unendlich lagerbar. Der verändert ja permanent seinen Geschmack. Aber das ist halt gewollt in diesem Fall. Und beim Puer-Tee ist es so, umso länger man ihn lagert, das ist wie mit gutem Wein, umso besser wird der.
Ja.
Dann spielen da halt noch so ein paar Sachen rein, wie Edelschimmel oder gewisse Bakterien, die halt diesen Fermentationsprozess weiterhin fortsetzen. Und es gibt tatsächlich Puer-Tees, die jetzt schon 60 Jahre alt sind und zu 6- oder 7-stelligen Preisen verkauft werden.
Mhm.
Also die werden dann mit der Zeit auch richtig wertvoll.
Ja. Vielleicht kann auch jemand den Links ergänzen, das wäre nett. Ja, also Puer, da gibt es auch noch so eine schöne Geschichte, wie der entstanden ist, ne?
Ja, genau. Kleine Geschichtslektion. Das ist eine Legende gleich vorneweg und trotzdem hat man da eine sehr genaue Jahreszahl gefunden, und zwar 2737 vor Christi Geburt. Und zwar saß der Kaiser Shen Nung eines Frühlingsabends in seinem Garten und hat abgekochtes Wasser getrunken. Also der hat das Wasser mal abkochen lassen, damit es keine Giftstoffe enthält und sauberer und gesünder ist. Und der Frühlingswind hat ihn von einem wild wachsenden Teestrauch Teeblätter in den Kessel geweht. Und der hat festgestellt, dass sich die Farbe verändert hat, hat das Getränk probiert und empfand es als sehr angenehm und wohlschmeckend. Und das ist der Legende nach die Geburtsspunde von Tee.
Mhm.
Den Wahrheitsgehalt dieser Legende, ja, kann man nicht überprüfen.
Also es ist das mindestens eine plausible Geschichte.
Ja.
Aber wahrscheinlich ist das schon sehr viel älter, dass man irgendwie Kräuter in sein Wasser tut, damit es besser schmeckt.
Ja. Ja, ich denke, man muss auch kein Kaiser oder kein Genie sein, um darauf zu kommen.
Ja.
Ich sagte schon, dass man halt im Prinzip Pflanzenteile einkocht, damit sie wohlschmeckender werden. Und tatsächlich war das wohl auch nicht so, dass Tee von Anfang an so getrunken wird, wie wir das heute machen, dass wir also die getrockneten und zum Teil fermentierten, zum Teil nicht fermentierten Teeblätter aufgießen, sondern der Tee wurde halt erst geerntet und dann zusammen mit anderen Dingen aufgekocht. Also mit Kräutern zum Beispiel oder mit Gewürzen, zum Teil mit Yak-Milch, um halt diese Getränke wohlschmeckender zu machen.
Genau, naja.
Ja.
Ja, jetzt müssen wir mal den nächsten Tee hier zubereiten. Vielleicht machst du das mal. Ich versuche dann die Zeit so ein bisschen zu überbrücken, indem ich nochmal sage, was wir alles noch besprechen wollen, so ein bisschen, um auch die Aufmerksamkeit der Leute beizubehalten. Also wir haben schon gesprochen über die Teebeutel. Da kommen noch ein paar andere, vielleicht noch ein paar andere Urban Legends vor. Also Tee und Esoterik wollten wir auch mal ansprechen. Über Nicht-Tee-Tees haben wir gesprochen. Kann man natürlich auch nochmal vertiefen. Dann haben wir Allgemeines schon angesprochen, Botanik und Kulturgeschichte und Isonorm und Wortbedeutung. Ja, dann gibt es Tee aus verschiedenen Ländern. Da können wir noch drauf eingehen. Wir wollten sogar ein bisschen noch eine politische Schiene fahren und über die sozialen Bedingungen in den Ländern sprechen. Teearten haben wir schon eine ganze Menge aufgeführt, da kommen noch mehr. Wir trinken ja auch noch mehr, da kann man auch noch was dazu sagen. Ich habe auch noch diesen Adventskalender mit Tee hier irgendwo. Den können wir dann auch zwischendurch mal öffnen. Ja, und dann gibt es natürlich auch noch moderne Teekultur. Ne? Ich sage nur Eistee, Clubmate und so, Bubble Tea, da wollen wir auch noch drauf kommen. Über die Zubereitung sprechen wir immer, wenn wir es machen. Und dann gibt es dann noch Tipps für Kaufen, Lagerung und was mal alles, Bücher. Also alles noch sehr ausführlich. Wir haben also noch genug zu tun. Und ich habe auch noch ordentlich Platz auf meiner Karte und ihr habt hoffentlich genug Zeit. Also es kommen noch spannende Themen. Unterbrochen zwischendurch durch die Teezubereitung immer. Ah, da ist der Teekalender.
Ja, ich dachte mir, wir nehmen jetzt mal den Teekalender. Wir können es mal so abwechselnd machen.
Ja, wir machen es abwechselnd, so genau. So ein, das ist auch interessanter.
So einen losen Tee, den ich mitgebracht habe oder den du hier zu Hause hast.
Also ich kann das ja nochmal sagen. Ich habe zwei Adventskalender bekommen, einen typischen Adventskalender mit Schokolade und leicht bekleideten Männern drauf. Fand ich ganz nett. Also ich kriege ja immer so viele Adventskalender, weil ich Ende Oktober Geburtstag habe und dann denken die Leute immer, gibt es schon die ersten Adventskalender im Handel. Und dann habe ich noch einen bekommen, eine Teekollektion. Und die habe ich geschlossen gelassen, weil wir damals schon hier geplant hatten, nur was über Tee zu machen. Ich gedacht, das wäre doch die richtige Möglichkeit, wenn wir dann einfach mal ein Türchen öffnen und gucken, was rausfällt und dann spontan was dazu sagen. Wir haben ja die Wikipedia, da kann man dann ja noch was nachschlagen. Und der Chat ist heute sehr ruhig, da gibt es nicht so viele Fragen. Naja, und dann können wir das mal machen. Dann mach doch mal das erste Türchen auf, hast du es gefunden? Ja,
nee, ich mache tatsächlich das erste Türchen auf, bei so einem Kalendern, also bei diesen Sachmittelkalendern ist mir aufgefallen, ist in den ersten, also im ersten Türchen meistens etwas hoherwertigerer Gegenstand.
Aha.
Das ist jetzt hier, glaube ich, nicht der Fall. Einfach um den Kunden ein bisschen anzufixen gleich und ihm gleich ja, beim ersten Türchen.
Das ist nicht der Fall. Was haben wir denn da?
Das ist Litchi-Tee, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe.
Litchi-Tee? Oh weh. Ja, Litchi steht da drauf. Aha. Das kommt aus, ich sehe gerade, das kommt aus Tschechien. Ah. Weil hier alles auf Tschechisch draufsteht. Litchi. Naja, gut. Grüner Tee. Steht auf Tschechisch hier drauf.
Ach, das ist grüner Tee, ja.
Zeleni-Chai. Zeleni-Chai mit Litchi-Geschmack.
Das ist tatsächlich so, Litchi wird verwendet, um Tees zu aromatisieren.
Genau.
Also es gibt ja die sogenannten reinen Tees oder auch Plantagentees genannt. Mhm. Das sind also die Tees, die dann von der Plantage kommen, verarbeitet werden in einer Teefabrik und dann eben dieser reine Tee von einer einzelnen Plantage verpackt und verschickt wird. Das ist zum Beispiel bei diesem Borsila der Fall gewesen, den wir getrunken haben. Der kommt also von dieser Plantage Borsila. Mhm. Und dann gibt es aromatisierte Tees. Das ist jetzt der Fall, den ich hier in der Hand habe, da steht es halt nicht mehr drauf als grüner Tee, insofern kann ich nicht...
Doch, steht da oben drauf, auf Tschechisch, Zeleni Chai ist grüner Tee.
Ja, ja, steht ja hier auch grau als sogar als auf Deutsch.
Steht in mehreren Sprachen drauf,
ja. Aber man weiß jetzt zum Beispiel nicht, wo der grüne Tee herkommt. Er könnte aus China sein, er könnte aus Indien sein, wobei die nicht so viel grünen Tee anbauen, beziehungsweise den meisten Tee zu Schwarztee weiterverarbeiten.
Genau.
Wir sind jetzt einfach mal mutig und probieren den.
Ja, gut.
Ja, und das ist jetzt, wie gesagt, so ein aromatisierter Tee. Der wird... Der tut aber sehr gut eigentlich. Also sehr aromatisch auf jeden Fall.
Ja, ja. Das ist übrigens keineswegs neu mit dem Tee aromatisieren. Also falls jetzt jemand meint, oh, das ist jetzt irgendwie so der letzte Schrei aus der modernen Teekultur, das stimmt nicht. Also wie ich vorhin schon sagte, mit dem Bedampfen, mit dem Milchbedampfen, also das machen wir nicht nur mit Milchbedampfen, das ist sehr, sehr alt. Und dann gibt's ja auch die sogenannten Rauchtees. Da ist allerdings das die Geschmackskomponente eher Nebeneffekt. Da geht's eigentlich darum, den Tee haltbar zu machen. Deshalb werden die mit der Tee erhitzt und bekommt dann diesen rauchigen Geschmack. Aber wie gesagt, das Bedampfen mit der Milch ist so ein Aromaprozess und der ist uralt. Also das ist eine ganz alte Tradition. Und diese Yak-Tees und so sind natürlich auch ganz alt. Und dass man da irgendwelche Früchte dazu tut oder anderes. Reis zum Beispiel bei grünem Tee, da wird gerösteter Reis manchmal dazu getan. Das ist das Genmaicha, also das ist das Wort für Reis plus Tee eben, also Reistee, weil das auch eine gute Geschmackskomponente hat. Das macht den Tee auch billiger, weil man halt den Tee sozusagen streckt. Und von daher ist das auch eine ganz alte Tradition.
Ja. Aha, du musst jetzt auch einen Tee nehmen, ne?
Ich will jetzt hier nicht alleine
den Beutel Tee trinken.
Ach so, ja, ja, klar. Ja, dann mache ich mal den zweiten hier auf. So, was haben wir hier?
So, ich habe jetzt, wie gesagt, diesen aromatisierten Grüntee.
Das ist Schwarztee. Heißt Carmen. Mit Rosenblüten. Offenbar. Na gut. Dann.
Ja.
Auch aromatisiert.
Genau, und dieser Aromatisierungsprozess funktioniert endlich dadurch, dass man den Tee bedampft.
Riecht auch gut. Ein Rosenduft eben.
Ja, das ist halt das Schöne, wenn die nochmal so extra verpackt sind.
Das ist der schwarze Tee, der kommt aus dem Glas. Und
dass die dann ihr Aroma behalten. Schale.
Ja.
Heutzutage wird es aber auch häufig so gemacht, dass das Aroma künstlich hinzugefügt wird.
So, dann gieß mal auf. Von deinem kann ich auch noch profitieren, weil man ja grünen Tee zweimal aufgießen kann.
Ja.
Kannst du den Beutel dann in meine Tasse.
Schön, dass du dann den zweiten Aufguss bekommst.
Genau. Ja, du bist der den Tee gezogen hat. Du musstest ja nicht das erste Türchen nehmen. Obwohl ich jetzt ganz einfach das zweite genommen habe, weil ich nicht...
Ja, das ist ja das Spannende daran. Wir wissen vorher nicht, was kommt.
Ja.
So, du hast deinen Tee gleich aufgegossen. Ich warte jetzt einen kleinen Moment.
Ja, du musst warten. Ah, ich habe auch einen Teethermometer.
Ja,
genau, die richtige Temperatur. Das kann man bei der Gelegenheit gleich klären. Da ist das Teethermometer.
Genau.
Du hast das jetzt ganz zugedrückt. Das sollte man nicht machen, weil es immer ganz schwer ausgeht. So, es geht's aber. Also ich habe ein Teethermometer gekauft. Das ist sehr hübsch in so einem Holz-Ding. Hat, glaube ich, irgendwie 10 Euro gekostet. Da steht nochmal drauf, welcher Tee welche Temperatur braucht. Also schwarzer Tee 95 Grad, grüner Tee 65 bis 75 Grad. Und Früchte und Kräutertee 90 Grad. Und das messen wir gerade mal, ob der hier 90 Grad auch hat. Beziehungsweise das ist ja schwarzer Tee, der müsste 95 haben. Das Thermometer klettert. Sehr spannend. Es ist eigentlich ganz simpel, dieses Thermometer. Es ist ein ganz billiges, einfaches Thermometer. Und sieht aber hübsch aus mit diesem Holz.
Ja.
Tja, siehst du? Und es hat nur 80 Grad.
Ja, wobei das jetzt nicht so furchtbar ist.
Ist nicht so furchtbar, ne, bei dem aromatisierten Tee.
Also es steigt ja noch leicht, es werden vermutlich 82 Grad werden. Ich guck mal, wie meine Wassertemperatur ist. Ah, da fällt das Thermometer tatsächlich. Und das sind etwa 72, 74 Grad. Ja, das ist ja die perfekte Temperatur für Tee.
Ja, also für grünen Tee.
Für grünen Tee. Ja, vielleicht sagen wir dann gleich ein bisschen was zur Zubereitung.
Ja.
Man hat es schon gehört, wir haben jetzt die Temperatur des Wassers gemessen. Das ist ein ganz, ganz wesentlicher Fakt bei Tee. Und da geht's, soweit ich das rausgefunden habe, auch wieder um diese Polyphenole. Also die sind, wenn es um den Geschmack von Tee geht, besonders wichtig. Und diese Polyphenole, wenn die oxidiert sind, dann reagieren die nicht mehr so extrem auf heißes Wasser. Deshalb kann man schwarzen Tee mit heißem Wasser, also mit 90 Grad, 95 Grad heißem Wasser aufgießen. Und bei grünem Tee muss man da halt vorsichtiger sein. Und deshalb gießt man den in der Regel mit einer Temperatur irgendwo zwischen 60 und 80 Grad auf. Das kann man jetzt eigentlich nicht so verallgemeinern. Das muss man fast für jeden Tee sehen, wie man den aufgießen will. Weil es da durchaus Unterschiede gibt, auch innerhalb der grünen Tees oder innerhalb der schwarzen Tees. Ja, dann ist natürlich nicht nur die Temperatur des Wassers entscheidend, sondern auch die Ziehzeit.
Ja, meinen würde ich schon mal, aber du, also der grüne Tee sollte nicht so lange ziehen.
Ja, ich habe vergessen, auf die Uhr zu gucken.
Den hier schon mal rausnehmen würde, weil ich den das Gefühl habe, dass der zu stark wird. Also falls du den noch haben willst, bitteschön.
Nee, also ich habe die Erfahrung gemacht, dass bei schwarzen Tees zweiter Aufguss in der Regel keinen Sinn macht. Das ist gar nicht gut. Was man bei schwarzen Tees manchmal macht, also ich mache das bei dem Ceylon-Tee so, den ich zu Hause habe, dass man den erst erweckt. Also dass man das Wasser draufgießt, ihn kurz ziehen lässt, um schon ein paar Bitterstoffe rauszulösen, dann den Aufguss weggießt und anschließend halt im zweiten, oder es ist ja in dem Sinne noch kein zweiter Aufguss, weil es noch keinen richtigen ersten Aufguss gab, der war nur sehr kurz.
Ja.
In China sagt man 3 Atemzüge.
Mhm.
Ja, und
der erste Aufguss für den Feind, der zweite für den Geschäftspartner und der dritte für
eine immerwährende Freundschaft.
Eine immerwährende Freundschaft.
Genau. So ein chinesisches Sprichwort,
ja,
wenn es denn eins ist.
Ja, 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 viele dieser chinesischen Sprichworte sind ja erst nachher zugeschrieben.
Ja.
So, also mein Rosentee schmeckt zu bitter.
Zu bitter?
Ja. Obwohl dieser Rosenduft sehr schön ist. Also es ist, zum Riechen ist der gut, aber zum Trinken
war ich probiere jetzt mal meinen Litchi-Tee. Ich habe schon mal weißen Tee aromatisiert mit Litchi getrunken. Der war ziemlich lecker, aber den habe ich halt auch in einem Teefachgeschäft gekauft.
Mhm.
Und dementsprechend teuer war der.
Ja.
So, mal sehen.
Tja. Also falls jetzt jemand, also wir trinken den Tee tatsächlich hier aufgegossen, nur weil hier gerade im Chat kam, ob wir den so essen würden.
Nein. Nein.
Das schmeckt doch nicht.
Wobei, ich glaube, das war durchaus auch eine Zeit lang üblich, dass man Tee gekaut hat.
Ja, also Mate-Tee ist zum Beispiel. Also Mate-Pflanzen, die werden wohl auch gekaut, weil die ja so eine Drogenwirkung auch haben, also wachhalten und so.
Hm. Ja, das ist das gleiche wie in Afrika, da gibt es ja dieses Blatt, wie heißt das?
Weiß ich jetzt nicht, aber da wird auch sowas gekaut.
Ja, da wird auch sowas gekaut.
Ja, wo die Leute dann ganz verrückt werden.
Ja, also... Naja, wo man aber auch den ganzen Tag lang kauen muss, damit die Wirkung einsetzt.
Ja.
Mein Tee schmeckt ein bisschen bitter. Das liegt jetzt daran, dass er, glaube ich, zu lange gezogen hat.
Ja, also ich habe meinen Aufguss ja nur sehr kurz ziehen lassen.
Ja.
Mal probieren.
Ansonsten würde ich sagen, ist er von der Qualität her gar nicht so schlecht.
Ja, schmeckt interessant mit dem Litchi. Mal trinken. Mal trinken. Also besser als hier dieser bittere Rosentee, der gut duftet. Aber einfach bitter ist. Aber ist klar, die haben als Grundlage, ja, kannst du kosten. Also als Grundlage ja irgendwie was genommen, was halt billig ist, wahrscheinlich.
Der ist recht bitter, finde ich auch, ja.
Ja.
Vielleicht bleiben wir gleich bei der Zubereitung, erzählen wir so noch ein bisschen was, wenn wir schon mal in dem Thema sind.
Ja.
Über mein Wasser, die Temperatur ist entscheidend, aber auch die Wasserqualität ist natürlich wichtig, weil die in erheblichem Maße beeinflusst, wie der Tee später schmeckt.
Mhm.
Es ist ja nicht so, dass Wasser eine komplett geschmacksneutrale Flüssigkeit ist, sondern die hat ja durchaus einen Eigengeschmack.
Mhm.
Das merkt man schon allein innerhalb von Berlin, dass hier die Wasserqualität zum Teil sehr stark schwankt und dass auch der Kalkgehalt im Wasser sehr unterschiedlich ist.
Mhm.
Und bei mir ist es zum Beispiel so, also ich wohne in Hellersdorf, da ist das Wasser sehr kalkhaltig. Ich benutze einen Wasserfilter, um das zu entkalken, weil das den Geschmack ein bisschen weicher macht und auch verhindert, dass sich zu schnell diese Haut auf dem Tee bildet.
Genau, also hier in Schöneberg ist das Wasser besser. Da braucht man den Filter nicht. Ich habe ja aber auch noch eine Wohnung in Bamberg und da ist das Wasser sehr, sehr hart gewesen am Anfang. Da konnte ich fast überhaupt keinen Tee trinken. Und dann hat man einen Wasserfilter eingebaut, weil die Geräte im Haus alle kaputt gegangen sind. Und danach schmeckte der Tee auch nicht mehr, weil das Wasser dann so einen leicht salzigen Geschmack hatte. Also das war alles nicht so schön.
Ja. Da ist jetzt natürlich das End of the Top, ist da eine Ionenaustauschanlage.
Ja.
Aber ob man sich die nun leisten möchte, nur um den perfekten Teegenuss zu haben, da kommt man schnell in mehrere hundert Euro rein, wenn man so ein Ding zulegt. Aber das benutzen zum Beispiel die Teeverkoster der großen Teefirmen, weil die wollen es natürlich ganz genau wissen.
Ja, klar.
Die gießen den Tee auch anders auf als wir. Die machen das so, die nehmen eine sehr große Menge an Tee und lassen den dann 5 Minuten lang ziehen.
Mhm.
Da würden wir schon das Gesicht verziehen, weil er so bitter ist. Aber die können dann halt tatsächlich aus den vielen hundert Tees, die zum Teil an einem Tag verkosten, den perfekten Tee für ihre Firma herausfinden. Und da brauchen die halt so einen starken Aufguss, um die Geschmäcker oder die Aromen sehr gut voneinander unterscheiden zu können.
Ja. Ja.
Ja.
Gut.
Dann hast du schon gesagt, du hast den zweiten Aufguss gemacht. Bei grünem Tee kann man es also so machen, dass man den mehrmals aufgießt. Das kann man auch bei weißem Tee so machen.
Aha.
Ist ja im Prinzip ein grüner Tee.
Ja.
Und er wird mit jedem Aufguss ein bisschen feiner im Geschmack.
Mhm.
Er wird, er ist nicht mehr so bitter.
Mhm. Mhm.
Ja, das ist eigentlich die wesentlichen Vorteile.
Ja,
das macht man zum Beispiel auch mit Oolong-Tee.
Ja, tatsächlich. Das habe ich mich gefragt, ob man das auch mit Oolong-Tee macht, weil ich ja gestern da in dem Teeladen war. Und ich hatte den Eindruck, also erstmal hat er den Oolong-Tee zu meiner Überraschung auch mit dem 60 Grad, also 60 bis 75 Grad Wasser aufgegossen. Ich dachte vorher, dass man den wie Schwarztee zubereitet, aber ist offensichtlich nicht der Fall. Und dann hat er auch die Tee, also nicht Teebeutel, diesen Tee-Einsatz, den er da genutzt hat, stehen gelassen, was schon darauf hinweist, dass er da erwartet, dass der Gast noch einen zweiten Aufguss haben will.
Aber nicht in der Kanne.
Nein, nein.
Daneben.
Daneben. Ja. Was darauf hinweist, dass er wahrscheinlich einen zweiten Aufguss erwartet, den er sich in dem Teeladen auch bezahlen lässt. Ne? Man zahlt 1,60 Euro für den zweiten Aufguss, was sich ja doch einen ziemlich hohen Wasserpreis.
Naja, dafür, dass man den Tee eigentlich schon mal gekauft hat.
Ne? Ja, naja, gut. Aber
nee. Oolong-Tee ist also tatsächlich auch der Tee, der bei der chinesischen Teezeremonie verwendet wird. Und da ist es ja so, dass der erste Aufguss immer weggekippt wird. Ich habe es eben schon erzählt, das ist, man erweckt den Tee. Man brüht ihn also ganz kurz auf. In der chinesischen Teezeremonie sind es halt 3 Atemzüge. Und dann wird der erste Aufguss weggekippt und es wird ein zweiter Aufguss gemacht.
Mhm.
Ich persönlich muss sagen, finde den ersten Aufguss vom Oolong-Tee eigentlich sehr schmackhaft.
Ja,
also
ich
der
auch.
Ist sehr würzig,
ja.
Sehr und nicht sehr bitter. Also es gibt eigentlich nicht wirklich einen Grund dafür, den ersten Aufguss wegzugießen, meiner Ansicht nach. Aber es stimmt natürlich, der zweite und der dritte Aufguss, die werden deutlich feiner im Geschmack und ein bisschen weniger bitter, ja.
Mhm. Ja.
Ja, ich wollte sogar einen Oolong-Tee mitbringen, aber ich habe leider festgestellt, dass der praktisch kein Aroma und keinen Geschmack mehr hat. Also der lagert schon zu lange.
Ja, das ist leider das Problem. Das geht mir auch so. Ich habe eine große Teesammlung, aber ich werde heute mal nach der Veranstaltung hier das alles ausmisten. Ich habe es gerade festgestellt hier bei diesem Holunder-Tee, der selbst gesammelte, wo ich so stolz drauf war. Aber den kann man nicht mehr nutzen.
Ja, wobei ich da natürlich auch sagen muss, der ist jetzt nicht optimal gelagert in der ausgedienten Zuckerpapiertüte. Vielleicht können wir dazu etwas sagen, wie sollte man Tee lagern?
Okay, das ist richtig. Ja.
Wir hatten
der war auch noch zusätzlich in einer Dose.
Habe
ich nur, weil ich in der Dose mehrere hatte, habe ich den natürlich einzeln in diese Papiertüten getan, weil ich dachte, dass diese Papiertüten wahrscheinlich gerade passend sind. Naja, egal.
Ja. Also wir haben das vorhin schon erwähnt, es gibt diese aromatisierten Tees, die bedampft werden.
Mhm.
Und bei diesen aromatisierten Tees ist es natürlich ein Effekt, den man haben möchte. Wenn man seinen Tee im Teeschrank stehen haben möchte, dann möchte man diesen Effekt natürlich genau vermeiden. Und deshalb ist es wichtig, dass man Tee erstmal in einem verschlossenen Gefäß lagert, wo es also nicht andere Aromen annehmen kann. Und das macht Tee bedauerlicherweise sehr schnell.
Ja.
Da sollte man also aufpassen. Es gibt, ich denke, das kennen die meisten, diese Blechdosen.
Genau, die nehme ich auch. Also ich nehme immer die Keksdosen, da gibt es so runde, den dänischen Keksen.
Weil die halt natürlich schon sehr groß sind, ne?
Naja.
Die Dosen.
Das stimmt, ja. Ja, ich tue dann aber auch dummerweise mehrere in einen, das ist auch nicht gut, ich weiß.
Ja. Nee.
Ja.
Ja, und lichtgeschützt, das ist so ein zweiter Punkt. Licht zerstört auch Aromen, beziehungsweise die UV-Strahlung, aber das ist meistens kein Problem, weil er ja im Schrank steht. Ja. Und das ist so ein Problem, was du angesprochen hast, was natürlich Teetrinker haben, wenn sie der einzige Teetrinker im Haushalt sind, dass einfach Tee übrig bleibt. Also gerade wenn man neue Sorten ausprobiert gerne, dann ist die kleinste Packung, die man in einem Fachgeschäft bekommt, meistens 50 Gramm. Und die kleinste Packung im Internet ist meistens sogar eine 100 Gramm Packung. Und wenn man sich die dann bestellt, da kann man von so einem, von, ich weiß nicht, wie viel Gramm macht man in so eine Kanne rein, das sind 5 Gramm vielleicht, 5 bis 10 Gramm. Und da hat man dann schon eine Weile zu tun, bis der leer ist. Und wenn man halt mehrere Sorten hat, dann lagert dieser Tee halt zum Teil eine ganze Weile.
Ja, gut. Ja, das ist immer das Problem. Also das ist vielleicht auch sogar noch eine Lücke, wie nennt man das?
Eine Geschäftslücke.
Geschäftslücke, ja genau, wo jemand auch ein gutes Geschäft machen kann. Also ich würde lieber gerne Tee in kleinen Mengen im Internet bestellen. Also 100 Gramm ist einfach zu viel, weil ich dann schon weiß, ich muss da was wegschmeißen. Und wenn der richtig teuer ist, also wie dieser japanische da hinten, gut, den habe ich natürlich in kleineren Mengen gekauft. Wie viel ist das eigentlich hier in dem Briefchen? Das weiß ich gar nicht.
Das sieht ja fast wie 10, 20 Gramm aus so.
Oh, weiß ich nicht. Auf jeden Fall kostet es 12 Euro.
Dieser Brief.
Ja.
Ja, also Tee wird dann auch, wenn er hochwertig ist, recht schnell, recht teuer.
Auf den kommen wir noch. Den habe ich nämlich sehr in mein Herz geschlossen.
Gut.
Da habe ich gleich noch eine neue gekauft.
Kannst du ja später noch was darüber erzählen.
Ja.
Diese Lagerung, wir haben es gesagt, das Aroma geht mit der Zeit verloren. Das tritt etwa nach einem halben Jahr ein, dass der Tee deutlich an Aroma und Geschmack verloren hat. Und das ist bei fast allen Tees so, außer eben bei diesem Pu'er-Tee, den wir vorhin schon erwähnt haben. Der verbessert sein Aroma mit der Zeit.
Das stimmt. Ja.
Ja,
den finde ich auch noch. Nur bei meinen vielen Dosen, also ich habe ihn halt nicht weggeschmissen, bei meinen vielen Dosen. Dann gibt es halt auch Leute, die meinen Schrank aufräumen. Und der Pu'er-Tee so aussieht auch von der Verpackung her, als sei es kein Tee, ist er vielleicht woanders gelandet, bei den Gewürzen oder sonst so. Ja.
Ja. Ansonsten, was man bei der Zubereitung natürlich noch sehr wichtig ist, man ist ja am Ende der Zubereitung irgendwie immer dazu bemüht, die Teeblätter wieder vom Wasser zu trennen.
Richtig.
Weil die möchte man ja nicht mittrinken. Und da gibt es ja jetzt hunderte Varianten, möchte ich fast sagen, wie man das machen kann. Wir machen das jetzt hier so, dass wir halt so einen großen Teebeutel haben, der oben offen ist. Da tut man halt den Tee rein, man hängt den Teebeutel dann in die Kanne und der Tee zieht dann ins Wasser und man kann diesen Teebeutel wieder sehr leicht entfernen. Das vereint meiner Meinung nach beide Vorteile, die der Teebeutel hat und die der lose Tee hat. Dann gibt es eine sehr bekannte Variante, das ist das Tee-Ei. Das ist also eine kleine Metallkugel meistens ist es eine Metallkugel, die hat Löcher. Auf der Außenseite, man kann es aufmachen, den Tee reintun und die Metallkugel dann in die Kanne oder in die Tasse hängen. Das ist meiner Meinung nach so ziemlich die schlechteste Möglichkeit überhaupt, wie man Tee zubereiten kann, weil diese Tee-Eier sind in der Regel sehr klein und der Tee darin kann sich nicht entfalten.
Richtig.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Die Teeblätter entfalten sich, sobald sie mit dem Wasser in Berührung kommen. Das Volumen des Tees nimmt also zu und dem muss man halt die Möglichkeit geben, sich auch aufzublähen, sozusagen, damit der Geschmack richtig ins Wasser einziehen kann. Und das ist im Tee-Eier halt nicht gegeben. Das funktioniert mit einer einzelnen Tasse, glaube ich, noch ganz gut, weil da kann man das Tee halt dann nicht ganz so voll machen und dann funktioniert es ein bisschen besser, aber ich bin da trotzdem kein Freund von.
Naja.
Fast genau das gleiche ist dann dieses Teesieb. Also das ist im Prinzip so eine Art Zange,
die man zusammendrückt, genau,
dann geht dieses Sieb auf, da kann man Tee reinmachen, dann geht es wieder zu, dann hält man es in die Tasse rein. Das ist im Prinzip genau das gleiche Prinzip.
Ja.
Was auch immer ein bisschen schwierig dabei ist, ist, dass die Löcher zum Teil zu groß sind.
Ja.
Also gerade bei diesem japanischen Grüntee ist es so, dass der sehr fein ist, nicht wahr? Also zumindest den wir Montag getrunken haben.
Ja.
Das war ja ein sehr feiner Tee und der fließt durch diese Löcher natürlich einfach durch.
Der ist größer. Sehen wir dann noch.
Dann hat man die Möglichkeit, dass man halt so eine Art Sieb hat, was man in die Kanne einhängt. Das wird mit den meisten Teekannen gleich mitgeliefert. Das ist also so ein Einhängesieb, so ein starrer Zylinder aus dem Material der Kanne oder aus Plastik meistens, da kann man den Tee reinmachen. Man sieht das ja auch bei den Kannen, die wir haben.
Ja, ich habe ja diese Bodumkanne, da ist so ein Plastikteil drin, das habe ich sogar schon mal nachgekauft, weil man sieht ja, dass das leidet mit der Zeit.
Ja, ich habe genau das gleiche Problem, es reißt immer entlang dieser Längsrichtung auf
und
das liegt halt mit der Wassertemperatur zusammen, denke ich mal.
Ja.
Also da wäre es halt schön, wenn die dann einfach Glassiebe reinmachen würden. Ich verstehe nicht, warum.
Verstehe es auch nicht.
Warum also auch bei hochwertigen Teekannen ist es so, dass immer dieses hässliche Plastiksieb drin hängt.
Ja. Ja, seltsam. Ja.
Also das ist halt so ein Zylinder, der ist oben offen, da kann man den Tee reinmachen und ansonsten an den anderen Seiten hat er Löcher und den hängt man dann halt in den Deckel rein, der Kanne meistens, und dann zieht der Tee halt auch ins Wasser. Eine Variante, die früher auch verwendet wurde, ist natürlich einfach, man verwendet zwei Kannen. In der ersten Kanne ist der Tee lose schon drin, man gießt ihn auf und wenn man dann fertig ist, dann gießt man durch ein Sieb die Flüssigkeit in die andere Kanne.
Ja, ja.
So. Ja, das sind jetzt so die wesentlichen Möglichkeiten, die mir einfallen.
Ich denke, das ist es auch, glaube ich. Wobei natürlich diese Teefilter wirklich praktisch sind, also diese großen Teebeutel, weil man die leicht wegwerfen kann.
Das finde ich auch, man muss sie ja nicht sauber machen. Man nimmt ihn aus der Kanne und schmeißt ihn weg. Das ist so sehr komfortabel.
Ja, wir haben noch eine andere Sorte, die ist extra lang. Die kann ich gleich mal holen, während ich hier den Tee entsorge, weil der da vorne weggeschüttet werden muss. Und ich hole mal gleich ein Tablett und nehme das alles weg. Wenn du irgendwas zur Überbrückung hier erzählen kannst in der Zwischenzeit.
Was haben wir noch hier? Wir sind immer noch bei Zubereitung. Ich denke, was ganz interessant ist noch, den Tee zu süßen. Da gibt es ja auch verschiedene Möglichkeiten. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen so eine Philosophiefrage, ob man den Tee süßen möchte oder nicht. Es gibt Leute, die sind der Meinung, dass der Tee dann komplett an Geschmack verliert und man ja nur noch den Zucker schmeckt und man den Tee da eigentlich auch gar nicht mehr trinken muss. Ich persönlich sehe das ein bisschen anders. Ich habe lange Zeit Tee gesüßt getrunken mit normalem Zucker. Man kann den Geschmack durchaus unterscheiden. Also es findet im Prinzip so eine Art Verschiebung im Geschmacksspektrum statt. Man kann die Tees trotzdem sehr gut unterscheiden. Und letzten Endes bin ich da der Meinung, das ist so eine persönliche Frage, die jeder für sich selbst entscheiden muss, ob er den Tee süßt oder nicht süßt. Auch bei der Teesüße gibt es verschiedene Möglichkeiten. Das ist ganz klar die einfache Variante. Man nimmt den Haushaltszucker, den man zu Hause hat, und gibt den in den Tee hinein. Dann gibt es verschiedene sogenannte Teezucker. Das ist der Kluntje, wie er in Ostfriesland auch genannt wird. Das sind also größere Zuckerkristalle. Und dann gibt es noch die normalen Süßstoffe natürlich und was man in anderen Regionen in unserer Welt macht, den Tee mit Milch zu süßen. Also Milch hat auch einen leicht süßenden Effekt und das ist halt die zweite, vom Zucker abgesehen, die zweite Möglichkeit, Tee zu süßen. Wobei ich da schon gesagt habe, dass ich da auch kein Freund von bin, weil es halt den Geschmack sehr stark beeinflusst. So. Jetzt ist Mara hier eine Weile weg und ich muss alleine das überbrücken. Ja, was bringst du da jetzt Schönes? Die Teefilter. Die Teefilter, ja. Aber die haben oben so eine Einfülllasche, da lässt sich das noch leichter befüllen. Gut, wo wir gerade bei dem ostfriesischen Tee waren, beziehungsweise bei dem Kluntje, das ist ja im Prinzip die einzige Teekultur, die wir in Deutschland haben. Dass man, wie man das in Ostfriesland macht, man tut den Kluntje in die Tasse, gießt den Tee oben drauf und gibt oben dann etwas Sahne oder etwas Milch hinzu. Das ist halt die übliche Art und Weise, wie man dort Tee trinkt.
So ein Drei-Schichten-Modell sozusagen.
Genau, so ein Drei-Schichten-Modell. Das fließt natürlich ein bisschen ineinander und was ganz, ganz stark verpönt ist natürlich, das dann umzurühren. Also es geht tatsächlich darum, diese drei Schichten nacheinander wegzutrinken. Erst eben die sahnige Schicht, dann den bitteren Tee und dann den süßen Kluntje.
Ja.
Das ist halt die Teekultur, die wir in Deutschland haben, die einzige. Ansonsten trinken wir den Tee halt einfach, wenn uns danach ist.
Ja, genau.
Die Ostfriesen sind übrigens die Personengruppe mit dem höchsten Teeverbrauch pro Kopf.
Ah, ja gut, die trinken das den ganzen Tag. Ich kann das ja nicht so, weil ich dann immer total aufgedreht bin. Merke ich auch jetzt schon. Ich habe irgendwie zu wenig gefrühstückt. Ich muss gleich mal den Kuchen holen.
Ja. Neben den Ostfriesen gibt es natürlich andere Teekulturen.
Ja.
Als allererstes wird uns da Großbritannien einfallen mit ihrem Five O'Clock Tea.
Genau.
Dann natürlich die chinesische oder die japanische Teestunde oder die Teezeremonie. Oder zum Beispiel auch haben verschiedene Nomadenstämme in Nordafrika auch eine gewisse Teekultur.
Richtig, ja.
So. Bestimmt interessant, dazu ein bisschen mehr zu wissen. Aus Friesland habe ich schon erzählt. In Großbritannien hat sich das 16. und 17. Jahrhundert entwickelt, diese Teestunde am Nachmittag. Der Grund war, dass Frauen nicht in Kaffeehäuser durften, aber in sogenannte Teegärten. Also Tee ist ja im 16. Jahrhundert in Großbritannien populär geworden und dann haben sich halt auch sogenannte Teegärten gegründet. Im Prinzip so eine Art Biergarten, wo es halt kein Bier gibt, sondern Tee. Man sitzt also draußen gemütlich beieinander und trinkt Tee. Das ist dann auch der sogenannte Tanztee, weil dort häufig Musik aufgespielt wurde und man tanzen konnte. Und das hat sich dann mit der Zeit, wurde das zur Institution, dass man sich nachmittags getroffen hat und Tee getrunken hat. Das war ursprünglich nur oder erst in der Oberschicht verbreitet und wurde dann, nachdem die Teesteuer gesenkt wurde, nach und nach auch der mittleren und der Arbeiterschicht zugänglich. Mhm. Dass man sich halt treffen konnte, Tee getrunken hat und dass dazu halt Gebäck gereicht wurde oder wie man es heute auch kennt, dieses Gurken-Sandwich. Dass man ja, also Kleinigkeiten zum Essen dazu hat und im Prinzip eine Stunde miteinander verbringt. Mhm. Mhm. Das war tatsächlich auch noch bis vor einigen Jahrzehnten auf jeden Fall üblich, dass es in großen Firmen Angestellte gab, die um 5 Uhr nachmittags herumgekommen sind im Büro und Tee angeboten haben.
Ja.
Das ist eigentlich ein schöner Brauch.
Mhm. Ja, ist es auch. Ja, aber das ist, glaube ich, jetzt weniger ausgeprägt, zumal ja überall, also in Großbritannien stehen ja auch überall diese Teezubereiter, auch in Hotels und so. Mhm. Das ist natürlich auch sehr praktisch. Also man kann da wirklich immer Tee trinken, man bekommt auch immer Tee. Aber ich finde den ja nicht so gut. Also mit der Milch immer drin, das wird auch immer vorher schon reingeschüttet, das heißt...
Nein, nicht immer. Das ist ganz interessant. Das ist tatsächlich so eine Glaubensfrage in Großbritannien, ob man den Tee zuerst reinschüttet oder die Milch zuerst. Und das ist tatsächlich was, worüber man sich stundenlang streiten kann in Großbritannien.
Ja.
Und die Königin, also Elisabeth II., ist... Ich glaube, sie ist eine Verfechterin des Tea in First. Mhm. Und die andere Variante ist halt Milk in First.
Ah,
der Grund war ursprünglich mal, dass man zuerst die Milch in die Tasse tut, weil die halt aus sehr feinem Porzellan bestand und man vermeiden wollte, dass sie zu heiß wird und dann springt.
Genau.
Deshalb hat man zuerst die Milch hineingetan und dann wurde es halt nicht ganz so heiß. Und inzwischen ist es halt so eine Art Glaubensfrage zwischen den Briten geworden.
Aha.
Na, die Königin. Und da hat halt auch jeder seine eigene Philosophie.
Königin gewinnt gerade bei mir. Ja, ich dachte, die trinken immer Gin nachmittags. Da gibt es doch dieses Gin O'Clock, wenn die Königin anfängt, Gin mit Dubonnet zu trinken.
Ist das so, ja?
Ja, Dubonnet ist ein französischer Likör, ein Kräuterlikör und das mixt sie mit Gin und da kommt irgendwie noch eine Zitrone dazu. Das ist ihr Favorite Drink. Gut, sie wird wahrscheinlich auch Tee trinken, klar.
Ja. Ja, naja, wie es bei den meisten Kulturen ist, es gibt dann auch so eine Art kleine Gegenkultur.
Aha.
Da fällt mir die Geschichte vom Earl Grey ein. Also Earl Grey ist ein Tee, ein aromatisierter Tee, der...
Haben wir auch schon erwähnt.
Einer der bekanntesten aromatisierten Tees, der aber auch noch nicht so sehr alt ist. Ich kann jetzt die genaue Jahreszahl nicht sagen, ich würde jetzt 150 Jahre schätzen.
Und vielleicht geben wir noch den Link zum Earl Grey dazu.
Ja. Mhm. Ja. Ja, und dieser Tee ist halt mit der... Bergamotte aromatisiert. Und das ist eine Zitrusfrucht und aus der Schale konnte man früher oder kann man immer noch Öl gewinnen und mit diesem Öl kann man den Tee aromatisieren. Und heutzutage wird das zum Teil noch so gemacht, teilweise wird das Aroma halt künstlich dazugegeben, einfach mit irgendwelchen Aromastoffen oder diversen anderen Dingen. Also dieser Bedampfungsprozess ist nur noch bei hochwertigen Tees vorhanden. Ja, und dieser Tee ist... Wie der genau entstanden ist, das weiß man auch nicht genau. Es gibt da wirklich die wildesten Legenden. Eine Legende ist, dass eben dieser Earl Grey einen Chinesen gerettet hat, der im Fluss zu ertrinken drohte und aus Dankbarkeit hat der Vater ihm dieses Rezept vermacht.
Aha.
Die Legende ist nicht sehr glaubwürdig, weil Earl Grey nie in China war.
Aber der Chinese vielleicht woanders, wo er den Earl hätte retten können. Chinesen sind ja überall auf der
Welt. Ja, aber es gibt noch eine zweite Legende, die was anderes besagt. Da geht es nicht um einen indischen Prinzen, der von einem Tiger bedroht wurde. Und Earl Grey hat halt diesen Prinzen vor dem Tiger bedroht und hat halt von dem indischen Vater das Rezept bekommen. Also es gibt da diverse Legenden. Eine eher glaubwürdigere Entstehungsgeschichte ist, dass der Tee im Schiff nach Großbritannien geliefert wurde und neben eben diesen Bergamottöl stand und während des Sturms ist das Bergamottöl über den Tee gelaufen und dieser Earl Grey hat halt erst den Tee verkosten lassen, er wollte ihn nicht gleich wegschmeißen und hat dabei festgestellt, dass es eigentlich sehr lecker ist, wenn er mit Bergamottöl aromatisiert ist.
Ja.
Ja, und wir waren jetzt bei der Gegenkultur zur Tradition. Es gab anfänglich zum Earl Grey auch einen Ladies Grey. Als Gegenstück, der nicht mit Bergamottöl, sondern mit Öl aus anderen Zitrusfrüchten aromatisiert war.
Ja.
Und deshalb bin ich darauf eigentlich gekommen.
Ja. Genau, also finde ich auch, kann man ab und zu mal trinken, obwohl das natürlich nicht die reine Lehre ist. Die reine Lehre ist ja, dass man aromatisierten Tee vermeidet, auch wenn das eine alte Tradition ist. Mit dem Aromatisieren.
Ja, wobei ich da inzwischen zu der Erkenntnis gekommen bin, jeder sollte seinen Tee so trinken, wie er möchte. Ich habe das jetzt beim Zucker schon erzählt, da ist es ja eigentlich auch so, dass man sagt, oh, bloß nicht mit Zucker, das verdirbt ja den Geschmack. Aber letztlich geht es darum, dass man sich beim Tee, also mir geht es darum, dass ich ein paar ruhige Minuten habe, dass ich schon beim Aufguss eigentlich mich ein bisschen entspanne, wenn ich darauf warte, dass das Wasser kocht oder wenn ich darauf warte, dass der Tee fertig gezogen hat und mich dann halt 10 Minuten irgendwo hinsetzen kann und in Ruhe meinen Tee genießen kann. Und wenn das jetzt halt jemand mit Zucker oder mit Milch oder aromatisiert schmeckt, dann soll er das doch machen. Also ich bin da jetzt nicht so dieser Hardcore-Verfechter von reinem Tee. Inzwischen trinke ich ihn auch lieber als alle anderen Sorten.
Ja.
Aber ich sag mir halt, wenn jemand das anders möchte, dann ist das völlig in Ordnung.
Ja.
So. Wo waren wir eigentlich vorher?
Du warst mit Zubereitung beschäftigt.
Ja, ich glaube, mit dann Zubereitung, da haben wir
jetzt Süßen, so, hast du noch gesagt, da war ich gerade draußen, da weiß ich nicht genau,
was du gesagt hast. Ja, da habe ich erklärt, dass es Zucker gibt und Klunche und dass man das eigentlich auch mit Milch süßen kann.
Honig gibt es auch noch.
Honig, klar, siehst du, das habe ich vergessen, das ist eine ganz wichtige.
Also gehört ja auch beim Chai, bei dieser Chai-Tradition, die ja auch nicht richtig authentisch ist, dazu, dass man da Honig nimmt. Ne?
Genau, also da kocht, also das ist halt in Indien hat sich das herausgebildet, dass man Tee mit Gewürzen auch Milch und Honig verfeinert.
Mhm.
Das ist hier in Deutschland als Chai bekannt, wobei Chai einfach wieder nur das Wort für Tee ist. Und man kriegt das halt auch bei Starbucks oder einschlägigen Geschäften. Zum Teil wird das sogar als Pulver vertrieben, was ich persönlich dann schon wieder ziemlich eklig finde.
Ja,
also ein Teegetränk aus Pulver aufzubrühen, das entspricht nun überhaupt nicht meiner Vorstellung von Tee trinken.
Ja, finde ich auch. Das ist sehr, sehr seltsam.
Weil, also einerseits, weil es geschmacklich überhaupt nicht so toll ist und andererseits aber natürlich auch, weil mir dann halt diese Zubereitung irgendwie verloren geht. Also ich mache das auch ganz gerne, dass ich halt mein kleines eigenes Teeritual da habe. Da habe ich halt auch meine im Prinzip festgelegten Abläufe, die immer in der gleichen Reihenfolge immer gleich lang passieren, dass ich halt die Kanne raushole und ausspüle, dass ich das Teewasser aufkoche, warte, bis es die richtige Temperatur hat und so weiter und so weiter.
Ja.
Wo ich gerade bei der Teekanne war, das Material, in dem man, also der Werkstoff eigentlich, aus dem die Kanne oder die Tasse besteht, der ist auch nicht ganz unbedeutend. Wir haben jetzt hier dieses versiegelte Porzellan und Glas. Das ist natürlich sehr geschmacksneutral. Und darauf sollte man auch achten, dass man halt ein Gefäß hat, was keinen Geschmack abgibt. Also das ist ja bei den meisten Geschirrteilen ohnehin so.
Ja.
Ist jetzt nichts Besonderes, aber man sollte halt keine Plastikbecher nehmen.
Ja, deshalb nehme ich ja gerne Glas, auch weil man dadurch sehen kann, wie es aussieht. Das ist auch nochmal, das Auge trinkt ja mit, bekanntermaßen. Aber ich habe auch Porzellankannen. Ich habe auch eine ganz alte Porzellanteekanne. Und dann hast du ja mal gesagt, du wolltest ja so eine Tonkanne irgendwie
kaufen. Genau, das ist was anderes. Es gibt Teekannen aus Ton, die halt nicht versiegelt sind. Da sind also die ganzen Poren offen. Und die Teekanne nimmt dann den Geschmack an des Tees. Deshalb ist es natürlich wichtig, dass man in dieser Kanne immer nur den gleichen Tee zubereitet. Und das hat aber auch einen, rückkoppelnden Effekt, wenn man das also häufiger macht, beziehungsweise die Teekanne, wenn man sie gekauft hat, einen Tag lang mit diesem Tee stehen lässt, dann nimmt die den Geschmack an und der Geschmack verbessert sich mit der Zeit immer mehr.
Ja.
Also das macht man zum Beispiel bei Oolong-Tee so, dass man sich eine spezielle Teekanne dafür kaufen kann, den dann darin aufbrüht immer wieder und sich der Geschmack halt dadurch verfeinert.
Ja, also das finde ich sehr schön. Aber bitte achtet darauf, solche Teekannen wirklich nicht zu spülen oder in die Spülmaschine zu stellen. Also
ja, die nehmen dann auch den Geschmack des Spülmittels an und dann ist es nicht mehr schön.
Genau, also ich erinnere mich, wir hatten so einen Römertopf im Chaos Computer Club Berlin, den dann mal eine übereifrige Hexe gespült hat und danach war der nicht mehr brauchbar. Erstmal, also man kriegt das dann schon wieder raus. Also es ist auch nicht ganz so schlimm, aber es ist halt ganz schwierig, also diese nicht beschichteten Sachen dann wieder gut hinzukriegen. Beim Tee muss man den halt dann wirklich dediziert benutzen.
Ja, und gerade wenn du halt so Getränke wie Tee daraus trinkst, die im Geschmack sehr fein sind und nicht so kräftig, dann merkt man das natürlich auch sehr lange noch.
Mhm. Ja, genau. Also der Tee ist eigentlich sehr, sehr empfindlich. Also auch wirklich, was die Kanne angeht. Ich glaube auch wirklich, dass er unterschiedlich schmeckt. Deshalb, also ich bin wirklich dann aus dem Grund auch auf die Glaskannen irgendwann gekommen, weil ich den Eindruck hatte, dass der aus den anderen Kannen entsprechend ja anders schmeckt und auch unangenehm. Also deshalb, also Glaskannen sind irgendwie das, was man haben will. Sei denn, mir wird hier widersprochen. Also ja. Oh, hier wird gerade gefragt, ob's, wo es die Android-App gibt. Das weiß ich nicht. Ich hatte, oh, das ist vielleicht ein falsches Gerücht.
Android-App zur Lead-Kultur.
Zu Xenim. Also Xenim ist dieser Stream. Ja, da gibt es eine iPhone-App.
Noch eine andere Frage. Schmeckt das? Weil ich jetzt nicht mehr genau weiß, worauf es sich bezieht.
Und ich hatte gehört, dass es auch eine Android-App geben soll, eine Android-Version, aber ich irre mich vielleicht. Also ich nehme alles zurück, es gibt keine Android-App vielleicht. So, jetzt zurück zum Tee. Wo waren wir?
Genau, wir waren bei den Gefäßen.
Gefäßen, genau. Ja, also bei den Kannen ist es halt schon schwierig. Ich bin für Glas, aber ich glaube, dass andere Leute anders sehen. Ne? Es gibt da ja ganz... Also Ideen, dass das eine Porzellankanne sein soll, die möglichst bauchig sein soll und so, und wie der Bauch des Buddhas eben. Ja, damit der Tee sich da eben auch entfalten kann und so, aber ja. Und Trinkgefäße, wolltest du was sagen?
Nee, ich wollte euch noch was anderes sagen. Ja. Bei diesen Kannen hat man ja so einen Effekt, dass sich mit der Zeit so eine Patina absetzt. Das ist so eine, ich weiß gar nicht, ob man das jetzt hier in der Teetasse sieht, man das zum Beispiel, du hast hier diese leichten braunen Ränder in der Teetasse.
Genau.
Also das ist diese Patina, die sich auch in Teekannen absetzen kann.
Genau.
Kenner schwören darauf, dass man die auf keinen Fall abwaschen sollte, weil die den Geschmack tatsächlich unterstützt. Wobei das natürlich auch wieder nur der Fall ist, wenn man ähnliche Tees aufbrüht. Also man macht das zum Beispiel so bei schwarzen Tees, da habe ich so eine gusseiserne Kanne, da mache ich das so, dass ich diese Patina drin lasse und schwarze Tees, zum Beispiel Assam drin aufbrühe und das im Geschmack unterstützt. Ich konnte es bisher noch nicht so wirklich feststellen, vielleicht ist der Unterschied einfach zu fein und ich kann den nicht schmecken.
Ich hatte bei der Deutschen Bahn mal Tee bestellt und da hatte ich so eine sehr burschikose Schaffnerin, die so vom Akzent her aus Berlin kommt. Und dann stellt sie mir die Tasse hin und ich hatte das Gefühl, die war nicht richtig sauber. Und dann sagt sie zu mir, da ist die Patina. Und dann habe ich gesagt, naja, aber der Lippenstift an der Tasse gehört nicht zur Patina. Und dann hat sie es dann doch wieder mitgenommen. Ja, also so viel zur Patina.
Ja. Ja, und in Glaskannen hat man natürlich den Nebeneffekt, dass es nicht so besonders schön aussieht, ne?
Ja.
Also gerade wenn man halt Gäste hat, die nicht genau wissen, was die Patina ist oder wo die herkommt, dann wirkt es halt schnell dreckig oder ungepflegt. Das ist natürlich dann nicht so schön. Und ja, wenn man halt nur eine Glaskanne hat, so wie ich, oder zwei Glaskannen, dann kann man halt auch nicht alle Tees darin aufbrühen und dann ist man halt schon darauf angewiesen, die ordentlich auszuwaschen, damit man jeden weiteren Tee relativ... also genießen kann, ohne dass er beeinflusst wird von anderen Tees, die vorher drin waren.
Ja. Ja, gut, hier geht es jetzt im Chat über Dubonnet. Also ich kenne das nicht, aber ich werde Dubonnet mal kaufen. Gibt es im KDW, habe ich gesehen. Ja, aber keine Schleichwerbung. Ja, jetzt waren wir, also Zubereitung haben wir eigentlich ganz gut abgeklappert. Also alle meine Stichworte zur Zubereitung sind durch. Also wir haben das Wasser besprochen, die Gefäße besprochen, Siebvarianten besprochen, Temperatur besprochen, Zeit, Aufguss, Süßung, hast du auch mit der ostfriesischen Teekultur. Also haben wir eigentlich...
Ach so, klar, was ganz wichtig ist bei der Zubereitung, wie viel Tee kommt denn in die Kanne? Das ist natürlich so ein Punkt, der nicht unbedeutend ist. Also bei einem Online-Shop habe ich das festgestellt, dass es so, die liefern ein sogenanntes Teler-Maß mit, wo sie dann auf den Beuteln immer angeben, wie viel Teler-Maß denn in eine Kanne oder in eine Tasse kommen. Aber unsere Kultur hat ja auch ein anderes schönes Besteckteil hervorgebracht, nämlich den sogenannten Teelöffel.
Ja,
und,
der ist ja eigentlich auch mehr oder weniger gleich groß immer.
Ja, genau. Der hat eine sehr einheitliche Größe und so über den Daumen gepeilt kann man sagen, ein Teelöffel pro Tasse.
Ich glaube, das Teler-Maß ist ungefähr genauso groß. Ich habe eins da, zufällig, ein Teler-Maß.
Ja, ich habe auch schon zwei zu Hause.
Ja.
Ja, dieses Telamaß sieht eigentlich so ein bisschen aus wie so ein Teelöffel, ist aus Plastik, was eigentlich schade ist, das hätte man ein bisschen höherwertiger verarbeiten können. Dafür kriegt man aber jedes Mal ein neues geschickt, wenn man da bestellt. Und dieses Telamaß ist halt, hat einen sehr, sehr tiefen Löffel vorne. Also die Schaufel ist sehr, ist im Prinzip eine Halbkugel. Und dann ist ein sehr langer Stiel dran. Und im Prinzip passt aber genau das gleiche rein, was auch auf eine Teelöffel passt.
Ja.
Dann muss man natürlich unterscheiden zwischen den Blattgraden, die Tee so hat. Ich werde das gleich mal erklären, was es mit den Blattgraden auf sich hat. Aber es gibt ja Tee, da hat man im Prinzip fast das gesamte Blatt als einzelnes Element im Tee drin und dann halt ganz viele große Blätter. Da braucht man in der Regel ein bisschen mehr, weil da natürlich weniger Fläche ist, wo das Wasser angreifen kann. Und dann gibt es halt Tees, zum Beispiel die Fennings oder die Dust, die im Teebeutel sind, die sind sehr fein, da braucht man weniger.
Mhm.
Eigentlich ist es so, dieser eine Teelöffel pro Tasse und bei einer Kanne sagt man einen Teelöffel pro Tasse plus ein für die Kanne.
Mhm.
Das ist halt so ein Richtwert, an dem man sich halten kann.
Finde ich aber zu viel. Also es hängt natürlich vom Tee ab.
Naja, es hängt vom Tee ab. Und man muss es halt auch bei jedem Tee ein bisschen selbst austesten. Also bei neuen Tees ist es auch so, dass ich halt erst ein bisschen probieren muss, bis ich die optimale Menge herausgefunden habe.
Genau.
Das hängt natürlich auch ein bisschen vom eigenen Geschmack ab und aber halt auch von der spezifischen Eigenschaft des Tees.
Mhm. Also ich habe eine Zeit lang auch viel Darjeeling getrunken.
Mhm.
Was ich jetzt nicht mehr mache. Und da fand ich das immer viel zu stark mit dem, wenn man so viel reintut.
Ach so, aber gerade Darjeeling ist ja eigentlich ein recht feiner Tee, der im Geschmack nicht so sehr ausgeprägt ist.
Naja, aber meine Kanne, also diese Bodumkanne hier, die ist ja, glaube ich, das sind, glaube ich, 8 bis 12 Tassen.
Mhm.
Und wenn dann da 12, 13 Löffel Tee reintust, das ist ja unnett.
Okay, also ich würde raten, oder ich würde empfehlen, auf 1 Liter 3 bis 5 Teelöffel, je nachdem, was es für ein Tee ist.
Ja.
Willst du jetzt vielleicht mal den japanischen Tee zubereiten? Ich bekomme langsam wieder Durst.
Ja, dann mache ich
und
das.
Und ich erzähle
inzwischen was.
In der Zwischenzeit ein bisschen was über diese sogenannten...
Das heißt, nein, wir müssen erst das Wasser anwerfen. Oh doch, das ist noch warm.
Es ist noch warm, müssen wir mal gucken,
das könnte vielleicht die richtige Temperatur haben. Ja, erzähl nur mal, ich teste das mal mit der... Oder vielmehr, nee, das reicht nicht.
Gut, ich erzähle jetzt ein bisschen was über die Blattgrade. Man unterteilt Tee in verschiedene... Also man versucht, Tee irgendwie zu klassifizieren. Die erste Klassifizierungsvariante ist bereits im 8. Jahrhundert entstanden. Und zwar hat der chinesische Gelehrte Lü Yu das sogenannte Cha Ching verfasst. Das ist bis heute ein bedeutendes Werk in der Teekultur. Auf Deutsch heißt es, glaube ich, einfach das große Teebuch. Und das ist halt ein dreibändiges Werk, wo er sich sehr stark mit dem Tee auseinandersetzt, wo er verschiedene Aspekte des Teeanbaus, der Teezubereitung und so weiter betrachtet und wo er auch erstmals die Teezubereitung sehr stark reglementiert. Und das ist so eine Vorstufe der heutigen Teezeremonie. Und diese Blattgrade, das ist halt eine Möglichkeit, Tee zu klassifizieren. Man unterteilt Tee hauptsächlich natürlich erstmal nach den Anbaugebieten und andererseits aber auch nach den Blattgraden. Und diese Blattgrade, da gibt's im Groben 4 verschiedene Varianten. Einmal das volle Blatt, dann das gebrochene Blatt, dann den Fenning, den hatten wir vorhin schon, das sind diese 1 mm großen Stücken, und den Dust. Der Dust, das ist halt Staub, da sind ganz, ganz kleine Stücken Tee drin. Und das Positive an diesen Fennings und Dust ist eigentlich, dass sie sich kaum ausbreiten, während sie aufgegossen werden. Deshalb kann man den Teebeutel so gut verwenden. Da ist halt wenig Platz zum Ausbreiten und dementsprechend nimmt man halt sehr kleine Blattgrade. Und die anderen beiden Blattgrade, also das ganze Blatt und das gebrochene Blatt, die werden häufig als loser Tee verkauft. So, das hängt mit diesen zum Teil sehr seltsamen Bezeichnungen zusammen, die man auf echten Tees liest. Also auf meinem Darjeeling steht zum Beispiel drauf FTG FOP1. Das ist, der Blattgrad wird damit bezeichnet und das bedeutet ausgesprochen fein oder finest, tippy, golden, flowery, orange, picot. Und das sind halt, das bezeichnet halt genau, welchen Blattgrad das bedeutet. Wir haben hinten diese drei Buchstaben FOP. Ich werde das mal ins Pad schreiben, damit man da mitlesen kann. Und FOP bedeutet halt Flowery Orange Picot. Und das bedeutet, dass man nur die feinsten Blätter verwendet hat. Ich habe das vorhin gesagt, man pflückt immer die nur die ersten beiden Blätter und die Blüte. Und dort nimmt man dann nur die kleinsten Blätter und die Blüte für den Flowery Orange Picot. Der Orange Picot, also ohne das F davor, das sind dann etwas gröbere Blätter und der Picot, das sind sehr grobe Blätter. Das FTG am Anfang, also die drei Buchstaben am Anfang, die stehen für Finest Tippy Golden. Das bedeutet im Prinzip, dass man nur die feinsten Blüten, die goldenen Blüten verwendet. Das besagt also im Prinzip genau, was in diesem Tee drin sind. Was man jetzt nicht verwechseln sollte, diese Blattgrade sind kein Anzeichen für die Qualität des Tees, sondern die sagen tatsächlich nur aus, was genau, welche Blätter verwendet wurden für den Tee. Die 1, die man manchmal noch bei den Blattgraden hinten findet, die drückt nochmal ein besonderes Qualitätsmerkmal aus. Das ist also besonders guter Tee. Dann gibt es den, wir hatten jetzt den Flowery Orange Pekoe und die andere Variante, die gebrochenen Blätter, das ist der sogenannte Broken Orange Pekoe. Und da gibt es auch wieder die Varianten, dass man eben vom Pekoe geht, das sind die ganz groben Blätter, und dann mit diesen ganzen Zusätzen, also dem Orange Pekoe, dem Broken Orange Pekoe und dann halt dem Fine Tippy Golden Broken Orange Pekoe, sich halt hocharbeitet zu immer feineren Blättern. Und so kann man halt gut erkennen, was in dem Tee drin ist.
Ja, also das wird nichts hier mit dem, der erste Versuch, würde ich sagen, weil das der Rest aus dem Beutel vom letzten Jahr war. Ich wollte jetzt nicht den alten mit dem neuen mischen, weil der vielleicht anders schmeckt. Und da ist natürlich jetzt viel unten im Beutel, also viel von diesem zerriebenen Pulver drin, sodass das hier schon nicht so gut aussieht, weil das Pulver nicht im Netz geblieben ist. Was heißt im Netz? Ich habe einfach den falschen, ich habe den Einsatz von der Kanne genommen und nicht den Teebeutel, also es ist nicht so gut geklappt. Aber wir machen dann gleich nochmal eine neue Runde mit dem anderen. Naja, wir schauen mal. Also es wird sich gleich hier entwickeln. Das war auch dieser Einsatz, den Einsatz zu nehmen, war eine ganz schlechte Idee, sehe ich jetzt gerade. Also für den grünen Tee ist der nicht gut geeignet, weil der eben, weil die Löcher zu groß sind. Mhm. Was du vorhin schon gesagt hast, und dann verstopfen die Löcher und dann ja, dauert das sehr lang, bis das Wasser da durch ist. Naja, wir testen es nun mal. Den ersten Aufguss sollte man sowieso nicht so hoch bewerten. Hm. Schauen wir mal.
Ja, also wie gesagt, bei diesen Teezeremonien, sowohl in China als auch in Japan, ist es so, dass der erste Aufguss einfach weggegossen wird.
Wir werden den ersten und den zweiten Aufguss trinken, damit wir es vergleichen können. Also Gut. Hier siehst du jetzt diese etwas, ja, es ist jetzt nicht so viel Licht hier, aber du siehst halt schon so ein bisschen diese gelbliche Farbe, die ich halt sehr charakteristisch finde. Also um zu sagen, um welchen Tee es sich handelt, jetzt habe ich die Packung schon weggetan, es handelt sich hier um Karigane-Tee. Karigane ist auch der Name, findet man glaube ich auch in der Wikipedia, vielleicht kann das jemand verlinken. Die Firma heißt Marimo Karigane und der Tee heißt Kukicha auch noch und hat auch noch einen anderen Namen, nämlich Fukamushi, also Fukamushi geschrieben. Und das heißt bedampft. Das heißt, die Teeblätter werden, hier steht es auch drauf, ich kann das auch nochmal vorlesen, was hier steht.
Ja, mach.
Lang gedämpfter Kukicha, also Cha ist der Tee, Kukicha, das ist eigentlich ausgesprochen, ich spreche das jetzt mal deutsch aus. Aus dem Bio-Teegarten der Familie Hayashi in der Präfektur Mie, Iwao. Also, in der Provinz Mie, genau, in der Provinz Mie. Dazu kann man gleich sagen, diese Teeanbaugebiete in Japan sind vorwiegend im Süden. Also, man braucht jetzt keine große Angst zu haben wegen Fukushima, das ist weit weg. Natürlich gibt es ja noch andere Atomkraftwerke. Atomkraftwerke gibt es ja in Japan überall und es wird auch sicherlich eins in der Nähe dort sein oder vielleicht in der Präfektur Mie. Der Großvater der Familie, Iwao Hayashi, gilt als Spezialist für Bio-Teeanbau, besonders in Bezug auf ökologische Methoden beim Umgang mit Schädlingen. Okay, naja. Die Mischung der... Oh, ich kann das so schnell lesen. Soll ich das
vorlesen?
Naja, das Problem ist, es ist halt grün auf grün gedruckt. Das ist wirklich...
Aber ich habe bessere Augen.
Ja, mach du mal.
Gilt als Spezialist für Bio-Teeanbau. Besonders in Bezug auf ökologische Methoden beim Umgang mit Schädlingen. Die Mischung der Blätter und Blattstiele des Karigane zeichnet sich durch ein frisches, grasiges Aroma aus. Das perfekte Mischverhältnis kombiniert mit der längeren Dämpfung dieses exklusiven Tees überzeugt zudem durch weiche und zugleich tiefe, intensive Nuancen. Ja, dann wird halt eine Empfehlung für die Wassertemperatur und für die Dosierung gegeben. Das sind halt in diesem Fall 60 bis 70 Grad Celsius. Und ja, ein genau, Teelöffel für eine große Tasse Schale.
Das habe ich hier genau, also ich habe vielleicht ein bisschen viel für so wenig Wasser, aber es ist ja nur der erste Aufguss. Von daher.
Wobei ich ehrlich sagen muss, Tee mit 60 Grad aufzugießen, ist mir schon fast ein bisschen zu kühl. Also wenn ich Tee trinke, habe ich gerne einen heißen Tee.
Ja, ich habe es jetzt auf 75 Grad, also das ist mit 75 Grad aufgegossen, laut Thermometer.
Ja, ja, und dann verliert das Wasser ja sowieso nochmal ein bisschen in der Tasse und in der Kanne, wenn es dort hineingegossen wird an Temperatur.
Ja, der erste Aufguss schmeckt halt ziemlich bitter, das siehst du jetzt hier, oder schmeckst du jetzt hier. Das ist einfach mal gleich einen zweiten Aufguss. Ich schütte das mal gleich weg. Mir schmeckt er nicht, der ersten Aufguss. Leider ist der Tee sehr teuer, deshalb muss man auch mal im ersten Aufguss trinken. Und ich wollte jetzt auch nicht den Rest aus dem Beutel weg schütten, weil der Beutel sowieso, also dieser Lieferbeutel, die Liefergröße, stand da keine Menge drauf. Hier steht, glaube ich, eine drauf. Kannst du mal gucken. Das ist immer nur sehr wenig und kostet halt sehr viel Geld. Bitteschön. Ich mache mal den zweiten Aufguss. Wenn du noch was erzählst, kannst du das gerne tun.
Ja, also ich habe das hier gerade in der Hand. Ich würde schätzen, das sind 50 Gramm in etwa. Wobei das relativ große Blätter sind, da ist es natürlich immer ein bisschen mehr vom Volumen her. So, während Maha jetzt den zweiten Aufguss machen geht, werde ich euch ein bisschen was über... Ja, was erzähle ich euch denn? Wir hatten jetzt gerade die Blattgrade. Was ganz sicher auch interessant ist, wie man Tee noch weiter unterteilt. Also wir hatten jetzt bereits nach Anbaugebieten und nach Teegärten. Dann ist immer der Blattgrad ein ganz wichtiger Fakt, weil das halt ein bisschen was darüber aufsagt, wie der Tee aufgegossen werden muss und wie viel man dafür in der Kanne braucht. Und dann gibt es natürlich noch andere Tees, zum Beispiel den Ceylon-Tee, den hatten wir bisher noch gar nicht eingeführt. Das ist also Tee aus Sri Lanka. In Sri Lanka wird Tee erst seit, ich würde jetzt schätzen, 150 Jahren angebaut. Da gab es nämlich einen Käfer, der die gesamte Kaffeeernte vernichtet hat. Also in Sri Lanka wurde ursprünglich Kaffee angebaut in großen Mengen und nachdem die Kaffeeernte vernichtet war, hat man sich überlegt, dass man doch lieber Tee anbaut, weil der halt doch resistenter gegen diesen Käfer ist. Und seitdem baut man in Sri Lanka also Tee an. Damals hieß Sri Lanka noch Ceylon und deshalb heißt der Tee auch heute noch Ceylon-Tee.
Ja, es ist ja immer bei den Teesorten so, dass die alten Inselnamen verwendet werden. Wir hatten da schon Formosa, ist natürlich der alte portugiesische Name, also die schöne Insel. Das heißt jetzt Taiwan und der Tee heißt trotzdem noch Formosa-Tee. Und Sri Lanka heißt Sri Lanka und der Tee heißt immer noch Ceylon-Tee.
Ja. Genau. Und den unterteilt man zum Beispiel zusätzlich noch in High-Grown, Mid-Grown und Low-Grown, also in der Höhe, in der er gewachsen ist. Das heißt also der Low-Grown-Tee, der tiefgewachsene Tee, ist zwischen 0 und 600 Metern Höhe über dem Meeresspiegel gewachsen, der Mid-Grown 600 bis 1000 Metern und der High-Grown ist in einer Höhe von über 1000, also 1000 bis 1600 Metern gewachsen. Das ist auch wichtig für den Tee, in welcher Höhe der wächst, weil natürlich andere Klima vorherrschen in diesen Höhen und sich dementsprechend der Geschmack anders ausbildet. Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass das Klima ein sehr wichtiger Faktor ist für den Tee. Also da geht es halt auch um so Sachen wie warm ist es tagsüber und vor allem auch nachtsüber. Also es darf halt nicht frieren. Tee braucht viel Sonne, es braucht viel Regen. Der Boden muss gut sein, was sehr schwierig ist bei Tee, weil man da über Jahrzehnte lang eine Monokultur hat, die man da heranzieht und erntet. Und da ist es halt wichtig, dass man immer gut düngt.
Ja. Also dieser zweite Aufguss misslingt auch wegen dieses blöden Teeansatzes. Ich habe den auch noch nie für grünen Tee benutzt.
Wollen wir hier einfach mal so einen Teefilter?
Das ist unmöglich. Also da kommt nichts raus. Das bleibt ja einfach drin. Weil unten das halt verstopft ist mit diesen Teeblättern. Jetzt aber hier mit Gewalt. Was geht jetzt?
Es ist jetzt der zweite Aufguss.
Es ist der zweite Aufguss, aber es ist zu wenig.
Ja.
Ich muss da nochmal mehr drüber gießen. Jetzt machen wir das, jetzt ziehen wir das durch an der Stelle mit dem Teefilter und dann denken wir daran, immer die Tüten zu nehmen.
Okay. Gut, jetzt habe ich das erklärt. Ceylon teilt man also ein in die Höhenlage, in der Tee wächst. Man sieht, das ist vor allem bei schwarzem Tee der Fall, dass man den sehr stark nach diesen Klassifikationen einteilt. Also da ist der Blattgrad sehr wichtig, da ist die Höhe sehr wichtig, die da gewachsen ist, das Anbaugebiet. Bei grünem Tee ist das ein bisschen anders. Ich denke, das liegt nicht unbedingt an dem grünen Tee selbst. Es liegt eher daran, wo grüner Tee herkommt. Der kommt nämlich hauptsächlich aus China. Und der schwarze Tee kommt größtenteils aus Indien. In China haben Tees keine, oder werden Tees in der Regel nicht nach dem Garten benannt, in dem sie gewachsen sind, sondern sie haben sehr, sehr fantasievolle Namen. Habe ich jetzt gerade kein Beispiel da? Ma, hast du einen chinesischen Tee hier? Nee. Also, das sind dann so Namen wie Gelber Drache oder so sehr fantasievolle, bildhafte Sachen, hinter denen sich meistens auch eine kleine Geschichte verbirgt, wie der Tee entstanden sein soll. Also so eine kleine Legende, und das hat man vor allem bei grünen Tees. Ja. Jetzt hat Maha den zweiten Aufguss fertig. Dann gucken wir mal, wie der schmeckt. Der erste war ja recht bitter.
Ja, also der dürfte jetzt etwas weniger bitter sein. Obwohl ich nicht so ganz zufrieden bin, weil das mit dem Aufguss nicht gut geklappt hat. Also ich muss dran denken, nicht mehr diesen seltsamen Teefilter von der Bodenkanne zu nehmen. Das geht nicht. So, dann schauen wir mal. Also der ist jetzt auch noch ein bisschen von der Farbe her dunkler. Das ist dann immer so. Je mehr man, also beim dritten Aufguss wird es dann noch dunkler. Ja, schon weniger bitter. Also wir sind auf dem richtigen Weg. Aber ja, immer noch nicht ideal. Also ich mache den nachher nochmal in Ruhe. Das mit dem Tee machen während der Sendung ist doch eine...
Ja, das ist ziemlich schwierig, ne?
Da gelingt das nicht so richtig. Also ganz wichtig für die Teezubereitung, müssen wir uns mal deutlich merken, ist halt tatsächlich Ruhe. Also das ganze Tee trinken ist halt tatsächlich eine Entspannungsübung von Anfang an. Obwohl der Tee natürlich auch Koffein enthält, der auf Deutsch meistens Teein genannt ist, aber derselbe Stoff. Und dann eben, ja, das macht halt wach.
Ja. Wobei Teein, ich glaube, wir sind inzwischen so weit, dass die einzige Personengruppe, die noch nicht mitbekommen hat, dass Teein das gleiche ist wie Koffein, sind Kreuzworträtselautoren.
Ja.
Bei den meisten anderen, die sich zumindest mit dem Thema beschäftigen, ist inzwischen durchgedrungen, dass es tatsächlich der exakt gleiche Stoff ist. Dann kann ich aber gleich ein bisschen was zum Koffein sagen.
Ja.
Dieses Koffein, ja, ist bekannt aus dem Kaffee oder bei uns Nerds auch aus den Mate-Brausen, die wir so trinken. Und hat eine sehr anregende Wirkung. Da gibt es jetzt verschiedene Vorstellungen von Koffein im Tee und Koffein im Kaffee. Ich habe da auch eine sehr schöne Infografik, die ich später noch einbinden werde. Und zwar herrscht gerade beim Tee die Vorstellung vor, dass Koffein im Tee würde sanfter wirken, würde über einen längeren Zeitraum wirken und würde nicht diesen Flash ergeben, wie beim Kaffee, dass man halt komplett wach ist und dann halt eine halbe Stunde später eigentlich so dieses Down kommt, weil ja dann der Gegenstoff ausgeschüttet wird. Also Koffein wirkt ja so, da wird Adrenalin produziert im Körper und man ist halt wach und aufgeregt und dann wird halt vom Körper aber gleichzeitig auch noch Noradrenalin produziert, was diesen Effekt im Prinzip umkehrt und man regt sich halt wieder ab. Da hat man halt die Vorstellung, dass es beim Tee nicht so funktioniert. Studien oder Untersuchungen haben aber gezeigt, das stimmt überhaupt nicht. Also das Koffein im Tee wirkt ganz genauso wie im Kaffee. Der einzige Unterschied, den man beim Tee hat, ist, dass weniger Koffein drin ist. Beim Tee ist es so, da haben wir Mengen von Koffein zwischen 20 und 90 Milligramm pro 100 Milliliter.
Mhm.
Das ist also eigentlich auch nicht wenig. Wenn man mal überlegt, in der normalen Coca-Cola hat man etwa 9 Milligramm Koffein pro 100 Milliliter. In Energy Drinks hat man so um die 30 Milligramm pro 100 Milliliter. Und das ist aber trotzdem nur halb so viel, wie wir im Kaffee haben. Da haben wir halt 50 bis 200, 250 Milligramm Koffein pro 100 Milliliter. Also der ist schon deutlich stärker ausgeprägt. Die Begründung dafür, dass das Koffein im Tee nicht so stark wirken soll wie im Kaffee, ist, dass es im Tee an die sogenannten Gerbstoffe gebunden ist. Und die Vorstellung ist jetzt eigentlich, dass das Koffein nicht im Magen in die Blutbahn übergeht, sondern erst im Darm, weil das da erst von den Gerbstoffen getrennt wird. Mhm. Es gibt aber keinerlei Hinweise, dass das irgendwie stimmt. Das ist halt so eine Erklärung, die man sich überlegt hat, die aber nicht nachgewiesen werden konnte.
Ja.
Und Untersuchungen haben halt gezeigt, da hat man halt zwei Testgruppen jeweils Kaffee und Tee trinken lassen. Also die einen Kaffee, die anderen Tee mit jeweils der gleichen Menge Koffein. Und es hat sich halt gezeigt, dass es genauso aufgenommen wird vom Körper und genauso abgegeben wird. Man hat also regelmäßig Urin- und Blutproben genommen und geguckt, wie entwickelt sich das, der Koffeingehalt im Körper. Und man hat festgestellt, der wird in gleichem Maße aufgenommen und der wird auch in gleichem Maße abgegeben.
Ja, das stimmt. Also das sehe ich bei mir auch so. Also bei mir wirkt das auch sehr ähnlich. Also das ist sicherlich von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Bei mir wirkt Koffein sehr zeitverzögert. Also ich merke jetzt auch erst so das Durchschlagen von dem ersten Tee. Und das ist dann relativ lang anhaltend bei mir. Also bis die Aufregung dann wieder zurückgeht, vergehen bei mir manchmal viele Stunden. Deshalb, also wenn ich abends aus Friesentee trinke, da ist es am deutlichsten bei mir. Vielleicht auch durch die Milch, die da drin ist, dass sich das dann nochmal verzögert. Also bei meinen Besuchen in Ostfriesland habe ich immer schlecht geschlafen. Sonst trinke ich keinen Ostfriesentee außerhalb
Ostfrieslands. Okay. Ja, Ostfriesentee vielleicht als kleine Anmerkung, das ist in der Regel eine Mischung aus Assam-Tee.
Ist das nicht eigentlich immer nur Assam-Tee?
Nee, das ist, also es kann natürlich Assam-Tee sein, aber es gibt ja auch direkt in Teeläden die Ostfriesen-Mischung zu kaufen und das sind dann halt Mischungen aus Assam, Ceylon und zum Teil Darjeeling.
Ah ja.
Zum Koffein, man hat ja auch immer jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte zum Koffein noch.
Ja, vielleicht ist es wieder Zeit für mich, kurz was zu holen, denn ich kriege auch langsam nochmal Hunger. Weißt du nicht, magst du Kuchen?
Ich würde tatsächlich ein Stück nehmen. Also mein Frühstück ist schon eine Weile her.
Ich habe meinen Stollen zugeschickt bekommen, unaufgefordert, ne? Von jemandem, der bei mir genächtigt hat während des Wahlkampfes zum Helfen. Und da kam dann unaufgefordert ein Dresdner Stollen zu mir, original aus Dresden. Mhm. Und da habe ich mir gedacht, den werde ich dann nicht selber essen, sondern irgendwie in den Podcast reinwerfen. Und den werden wir dann jetzt mal kosten. Also du musst jetzt wieder überbrücken.
Gut. Jetzt ist mir auch eingefallen, was ich zum Koffein sagen wollte.
Genau.
Es gibt ja diese, letzten Endes ist es auch eine Idee, dass man sagt, wenn man Tee 3 Minuten ziehen lässt, dann ist er anregend. Und wenn man ihn 5 Minuten ziehen lässt, dann wirkt er beruhigend. Das ist genau wieder die gleiche Begründung mit den Gerbstoffen. Man hat halt, es ist halt so, dass die Gerbstoffe erst nach einer längeren Ziehzeit mit in den Tee übergehen und man deshalb denkt, wenn die an die Gerbstoffe gebunden sind, das Koffein, dann hat das eine beruhigende Wirkung, wenn man den länger ziehen lässt. Man merkt natürlich, das widerspricht sich so ein bisschen mit dem, dass man argumentiert, das Koffein geht langsamer in den Körper über, weil es an die Gerbstoffe gebunden ist. Und es ist tatsächlich auch so, dass auch Tee, der 5 Minuten lang gezogen hat, keine beruhigende Wirkung hat, sondern ganz im Gegenteil, da ist natürlich noch mehr Koffein drin, weil er länger gezogen hat. Wobei da keine lineare Entwicklung stattfindet. Also der Koffeingehalt nach 3 Minuten ist nur etwas geringer als der Koffeingehalt nach 5 Minuten. Jedenfalls ist es so, dass auch 5 Minuten, also Tee, der 5 Minuten lang gezogen hat oder noch länger zieht, einen hohen Koffeingehalt hat und selbst wenn der durch die Gerbstoffe verzögert wird, geht ja trotzdem das gesamte Koffein in den Körper über und wirkt natürlich anregend. Die einzige Möglichkeit, die ich da sehen würde, ist, dass 5 Minuten Tee vielleicht nicht ganz so anregend wirkt wie 3 Minuten Tee, weil weniger Gerbstoffe drin sind. Generell kann man aber nicht sagen, dass 5 Minuten Tee beruhigend wirkt und 3 Minuten Tee anregend. Dann gibt es, es sind einige der Meinung, dass grüner Tee deutlich weniger Koffein enthält als schwarzer Tee. Auch diese Legende muss ich zerstören. Tatsächlich kommen ja beide Teesorten aus der gleichen Pflanze und deshalb enthalten auch beide Teesorten fast genauso viel Koffein. So, jetzt ist Maha mit dem Stollen wieder da. Der sieht sehr lecker aus, muss ich sagen. Ja. Und der Tisch wird langsam voll. Also ich muss berichten, wir haben hier tatsächlich ein bisschen Platzprobleme auf dem Tisch. Hier stehen jetzt 2 Laptops drauf.
Hätte ich irgendwie vorher ausziehen müssen. Daran habe ich nicht gedacht, dass das mit der Teezeremonie hier alles so umständlich wird. Ja.
Okay, zur Abwechslung mal wieder einen Beuteltee aufmachen.
Ja, mach mal.
Da ist es mit dem Aufguss nicht so schwer.
Ja.
So. Ich nehme mal die 18. Einfach so.
Machst du mir mal die 23 auf?
Ach, na, die hätte ich natürlich auch nehmen können. Toll. Gut. Die 23 für Maha. Bitteschön.
Dankeschön.
So, ich habe einen Schwarztee und der heißt einfach Morgentee.
Ja, das ist wahrscheinlich so eine Ostfriesenmischung. Und ich habe einen grünen Tee, der ist mit Zitrone aromatisiert.
Ja, also ich mutmaße, das wird auch mit einem hohen Assam- oder Saidong-Anteil sein bei mir, weil dieser Assam- und der Saidong-Tee ein bisschen stärker wirken als der Darjeeling. Also der Darjeeling ist ja ein bisschen feiner. Ja. Und da ist der Koffeingehalt ein bisschen höher und beim Morgentee erwarte ich, dass man natürlich wach wird davon. Und wenn man mal am Teebeutel riecht, möchtest du mal riechen, man riecht halt, das ist tatsächlich Assam, größtenteils. Das riecht
man. Ja.
Bin gespannt, wie er schmeckt. Also auf dem Bild ist noch eine kleine Zitrone abgebildet. Denke mal, er wird vielleicht ein bisschen zitronig schmecken.
Ja.
Schauen wir mal. Ich koche mal das Wasser auf.
Ja, das ist ja jetzt auch wahrscheinlich wieder relativ kalt.
Ja. So, gibt es zum Koffein noch interessante Sachen zu sagen? Ja, ich glaube, ich habe alles gesagt. Also der Koffeingehalt in Kaffee und Tee, da haben wir jetzt behandelt, wie es aufgenommen wirkt, wie es wirkt. Und dass in grünem und schwarzem Tee praktisch genauso viel Koffein enthalten ist. Mhm. Ist natürlich immer abhängig von der Menge an Tee, die man verwendet und auch von der spezifischen Sorte. Also
ja.
Das ist halt wirklich, fängt an von 5 bis 20 Gramm, das ist so die das Wenigste, was in der Tasse drin ist, bis halt so 70, 90 Milligramm pro 100 Milliliter. Das ist halt so dieser Spiel.
Ja, klar. Ja, wenn man noch was anderes dazu tut, sinkt natürlich der Koffeingehalt. Das ist ja das auch mit dem Reistee. Mhm. Das war ja ursprünglich Tee für arme Leute, weil mit dem gerösteten Mais halt Geschmack dazu kam. Aber der Reis war halt weniger als die Teeblätter. Gleichzeitig hat es aber den Nebeneffekt, dass da weniger Koffein drin ist. Und deshalb finde ich das immer sehr angenehm. Deshalb bringe ich auch diesen Gematcha-Tee ganz gerne, weil der nicht so viel Tee enthält. Und jetzt kommt hier die Frage noch auf andere. Ingwertee und Co. Klar, das sind auch aromatisierte Tees. Wenn man aber nur so ein bisschen Ingwer-Aroma da rein tut, dann sinkt natürlich nicht unbedingt der Koffeingehalt. Denn wenn man Reis reintut, dann ist das halt auch eine richtige große Menge. Ingwer reicht natürlich wahrscheinlich so ein paar Spelzen Ingwer, damit der Geschmack da ist.
Na, Ingwer ist ja sehr stark im Geschmack.
Ja, ja.
Man kann Ingwer natürlich auch komplett ohne Tee aufgießen, dann hat man halt so einen Ingwer-Aufguss.
Ja, stimmt. Ach so, ja, stimmt, überhaupt. Das ist ja, ich habe mich jetzt durch Tee irritieren lassen. Ingwer-Tee, da habe ich gedacht, mit Ingwer aromatisierter Tee. Also natürlich, es ist ein Nicht-Tee. Also das hatten wir am Anfang. Da war der Unnamed noch nicht dabei. Am Anfang hatten wir über Nicht-Tee-Tees gesprochen. Und natürlich kann man aus Ingwer alleine einen Aufguss machen, genau. Genauso wie man aus Pfefferminz alleine einen Aufguss machen kann. Oh. Dann ist das halt kein Tee. Dann ist das halt ein Aufguss.
Genau.
Heißt aber auf Deutsch eben auch Pfefferminztee. Aber wegen der ISO-Norm muss man dann eben Pfefferminztee in einem Wort sagen. Dann darf man das nicht Tee nennen.
Wobei, das ist, glaube ich, kein Grund der ISO-Norm, sondern das gibt der deutsche Gesetzgeber so vor in seinem Verbraucherschutzgesetz. Oder weiß ich nicht. Ich weiß nicht, in welchem Gesetz. Ich habe das mal vor ein paar Jahren gelesen, dass halt alle Tees oder alle Aufgüsse, die kein Tee enthalten, das Wort Tee nicht als Wort alleine stehen haben dürfen auf der Verpackung. Also man hat das bei Pfefferminztee oder Kamillentee, dass das Wort Tee in den gesamten Produktnamen integriert ist, als ein Wort. Und nur bei schwarzem Tee oder grünem Tee ist es so, dass dort das Wort Tee alleine stehen darf. Ich weiß jetzt nicht, wie warm das Wasser ist. Ich gieße einfach mal auf.
Achso, das ist vielleicht zu warm, das stimmt.
Ja, wir könnten noch ein bisschen warten.
Da warten wir lieber noch ein bisschen, genau. Das ist ja grüner Tee.
So, mein Tee hat jetzt, glaube ich, fast schon lange genug gezogen hier.
Ja.
Also dieser Morgentee, den ich eben aus dem Kalender gezogen habe.
Mhm.
Auch an der Farbe sieht man, dass es sich um den Assam handelt. Ja, also es ist jetzt ein sehr, sehr dunkles, schon ins Braun gehende Rot geworden.
Ja.
Ganz lustig, jetzt kommt die Frage nach Erkältungstee im Chat hier vom Pat.
Mhm.
Werde ich auch gleich was zu sagen. Ich nehme jetzt erstmal den Beutel raus.
Ja, und dann fragt hier einer nach einer Sauna wegen des Wort Aufguss. Tust du auf den Rand von dem...
Ja.
Ja, das nennt man auch Aufguss in der Sauna. Und das, was man eigentlich macht mit Pflanzen, wenn man da Tee, wenn man da heißes Wasser drüber gießt, über irgendwelche Kräuter und Pflanzen, dann nennt man das auch Aufguss. Genau. Also der Tee ist im Grunde auch ein Aufguss.
So, ich probiere jetzt den Tee. Wenn man dran riecht, dann merkt man schon das, was ich vermutet hatte.
Ja, ja.
Anhand des Bildes, es riecht ganz klar nach Zitrone.
Ja.
Ist also mit Zitrone aromatisiert.
Mhm.
Das ist im Prinzip das, was auch diese englische Morgentee-Mischung ist. Das ist ja im Prinzip genau das Gleiche.
Ja, ja.
Von der ich vorhin erzählt habe, ganz am Anfang.
Ja. Man hat das ja auch hier in Deutschland, dass dann Zitrone gereicht wird zum Tee, die man dann da reintut. Der Grund hängt ja, glaube ich, mit dem Wasser zusammen, ne? Dass man da den Kalk im Wasser bindet durch die Zitrone. Ich meine schon.
Ist es so? Mhm. Also das kann ich jetzt nicht bestätigen. Ich kann jetzt auch nichts dagegen sagen.
Ja, ich weiß es auch nicht genau, aber irgendwie meine ich das mal gehört zu haben, dass das mit dem Wasser zusammenhängt. Aber wie gesagt, nur Gerüchte halber, Quelle hören sagen. Ne? Also.
Quelle Internet ist immer gut. Da steht sowieso alles drin.
Ja, ja.
Zitrone, ja, meiner Meinung nach macht man Zitrone, also heutzutage vor allem deswegen ran, um den Geschmack zu verändern.
Mhm.
Das ist ja vor allem auch beim Eistee der Fall.
Ja.
Vielleicht können wir mal kurz ein bisschen auf den Eistee eingehen. Wir haben ja auch so eine Kategorie. Gut,
dann machen wir mal die Kategorie moderne Teekultur.
Genau, da
steht,
haben wir ja so
schon was im Pad dazu.
Da gehört der Eistee ganz klar rein. Der wurde auch vor etwa 100 Jahren erfunden in Amerika.
Ja, da bin ich mir immer nicht so sicher. Das wird ja immer so gesagt, ja, ist in Amerika erfunden, aber oft sind Sachen in Amerika wieder erfunden worden. Also.
Ja, aber wo soll es sonst herkommen? Also es kann nicht viel älter als 100 Jahre sein.
In heißen Ländern macht man auch.
Ja, aber die hatten kein Eis. Und dieses.
Doch, Italien hatte viel Eis, weil Italien ein Bergland ist, was man immer vergisst.
So.
Und also in der Mitte sind hohe Berge. Und da hat man sehr viel Eis, das kann man da auch vergraben, dann hat man das ganze Jahr über Eis. Deshalb kommt auch die Eiskultur, gut, die Speiseeiskultur, die kommt wiederum aus Norditalien, aber da ist es eben auch so, dass man durch die Alpen schon hohe Berge hat. Und dann hat man aber bis zum Süden runter den Apenninenkamm auf der Apenninenhalbinsel, wo es Eis gibt. Und auch auf Sizilien, wir erinnern uns, da ist der Ätna, ist auch ein relativ hoher Berg.
Mhm.
Und da kann man auch, da hat man auch diese Eiskeller, also dass man irgendwie was ausgegraben hat und da Eis gespeichert hat für längere Zeit. Und gerade in Sizilien gibt es eine ganz alte Tradition, dass man Kaffee mit Eis trinkt und Zitrone. Also seit der Kaffee da hingekommen ist, der ist da natürlich frühzeitig hingekommen, weil die Araber im Mittelmeerraum natürlich eine große Rolle gespielt haben. Und da gibt es sicherlich auch Tee und da hat man sicherlich auch den Tee eisgekühlt getrunken. Also das, glaube ich, hat man da schon länger gemacht, obwohl ich da jetzt keine wirklichen Belege habe. Also für den Kaffee gibt es Belege, aber für den, also wenn man Kaffee hat, hat man auch Tee, und wenn man den Kaffee mit Eis trinkt, dann sollte man den Tee vielleicht das Recht mit Eis trinken. Also ich glaube nicht, dass das zwingend aus den USA kommt. Aber gut, in den USA ist es dann nochmal erfunden worden.
Also ich denke, was wir sagen können, ist, dass dieses Getränk aus den USA nach Europa gekommen ist. Das ist, glaube ich, ganz gut belegt. Generell gebe ich aber recht. Es ist tatsächlich beim Tee schwierig, da viele Ursprünge nachzuvollziehen. Also das ist halt auch, vorhin habe ich ein bisschen über das alte China geredet. Da ist es halt zum Beispiel auch erst im 2. Jahrhundert nach Christi schriftlich belegt, dass es Tee gibt.
Mhm.
Wobei es aber halt über Überlieferungen gibt, dass es halt schon vor gut 4000 Jahren dort Tee angebaut und genossen wurde.
Mhm.
So, aber zurück zum Eistee. Ich denke, die Zubereitung, da sind wir uns unstrittig auf jeden Fall. Es handelt sich also einfach um Tee, der kalt ist. Das Wichtige dabei ist aber, dass der Tee nicht langsam abkühlt und dann nach ein paar Stunden kalt ist, sondern dass man ihn während oder kurz nach dem Aufbrühen über die Eiswürfel gießt und er dadurch schlagartig abkühlt.
Mhm.
Damit vermeidet man nämlich, dass der Tee, wenn der Tee länger steht, dann wird er bitter und verändert seinen Geschmack, und das vermeidet man halt mit dieser Schockkühlung. Und der positive Nebeneffekt, man kann ihn halt auch gleich trinken und muss nicht ewig warten.
Ja, ja.
Typischerweise wird der Eistee mit Zucker und Zitrone halt verfeinert.
Ja, was ich auch schade finde. Also ich mache mir das manchmal selbst im Sommer. Aber man muss nicht. Also Zitrone kann man, weil das erfrischend ist. Also zum Beispiel den jetzt leider vernichteten Holundertee oder jetzt vernichteten Holundertee kann man im Sommer wunderbar trinken, kalt. mit, da kann man auch Zitrone dran tun, also ein bisschen zumindest. Aber sonst finde ich, muss man nicht unbedingt Zitrone dran tun. Und Zucker schon mal gar nicht. Also Zucker ist irgendwie, naja, ich nehme zu viel Zucker zu mir, ich weiß, ich trinke Club Mate. Übrigens auch eine Art Eistee, nur eben aus Mate.
Ja.
Aber ich finde, also vom Geschmack her, ist Zucker eigentlich irgendwie wirklich überflüssig. Naja, wie gesagt, da hat jeder andere.
Ja. Und diesen Eistee gibt es ja, wird er heute, glaube ich, größtenteils als Fertigprodukt gekauft und getrunken, ne?
Ja, ja.
Die wenigsten werden sich das selber machen. Ich habe den in meiner Kindheit sehr gerne getrunken, inzwischen nicht mehr, weil er mir zu süß ist. Und der wird ja auch nicht mehr aus Tee hergestellt, sondern aus Teeextrakten.
Ja.
So. Und das ist halt im Herstellungsprozess so. Dann hast du jetzt Club Mate erwähnt. Das ist also auch ein Teegetränk aus der Matepflanze. Die wächst in Süd- und Mittelamerika.
Genau. Können wir auch mal verlinken. Vielleicht kann das jemand ins Pad. Ich habe wirklich viel zu tun hier. Das ist jetzt, also Multitasking ist so gar nicht mein Ding. Ja. Genau.
Ja, du kannst ja den Podcast danach nochmal anhören und all das, was du so angemerkt hast, dann machen.
Ja, ja, gut, das kann ich dann, aber das ist halt auch viel Arbeit. Das ist immer gut, wenn wir Unterstützung kriegen. Deshalb mache ich halt so gerne Live-Podcasts, weil die Hörer dann immer mitarbeiten. Und dann ist das eine große Hilfe. Ja, also, Mate aus Südamerika und ist eigentlich auch eine Pflanze, die Koffein enthält, deshalb ist sie auch anregend.
Mhm.
Und daraus hat man angefangen, Tee zu machen. Das wird auch so besonders aufgegossen. Gerade in Argentinien ist es ja praktisch Nationalgetränk. Bei uns heißt es, wir gehen auf den Kaffee. In Argentinien wird dann eine Mate getrunken. Wird dann in so, ich weiß nicht, ob auch in Argentinien so Kalebassen genutzt werden. Also so, was ist das? Melonen, ne? Aufgeschnittene, getrocknete Melonen sind Kalebassen.
Ich weiß es jetzt ehrlich gesagt nicht genau.
Ich habe da oben eine stehen. Aus Afrika. Naja, und da wird dann der Tee reingetan, also die Tee, also diese Tee, das sind, glaube ich, Blätter auch bei Mate. Ja, ich
hab's ja, das sind Blätter, die auch aufgegossen werden. Ich weiß jetzt nicht genau, wie die noch verarbeitet werden vorher.
Das weiß ich, ich habe nur Mate-Tee hier nur in Teebeuteln und trinke ihn eh nicht. dann wird das mit so einer Art Strohhalm, also mit so einem Röhrchen getrunken. Da sieht man es ja in der
Wikipedia. Das ist so eine Kalebasse. Hier steht, dass es Kürbisse waren ursprünglich.
Kürbisse, genau. Nicht Melonen, Kürbisse, genau. Ja, Kürbisse. Und diese Kürbisse, und da kommt halt das Zeug rein und dann wird das halt mit so einem Röhrchen getrunken, damit man diese Teeblätter nicht mittrinkt.
Ja, bei uns, gerade so in dieser Nerd- und Piratenszene, aus der wir beide ja kommen, oder zumindest aktiv sind auch, ist natürlich Club Mate sehr bekannt.
Ja.
Generell, ich glaube, so in der ganzen Berliner Szene, auch in der Club-Szene und Hippie-Szene und so weiter. Ja,
und wir müssen natürlich auch hier, weil es Liedkultur heißt, auf die Variante Lied Mate verweisen. Die gibt's auch, die schmeckt ein bisschen mehr nach Mate.
Nein, die schmeckt ein bisschen mehr nach grünem Tee, finde ich eigentlich. Also
stimmt.
Da ist grüner Tee beigesetzt und gerade deswegen ist die ja auch interessant.
Deshalb,
Die hat einen sehr starken grünen Teegeschmack.
Stimmt, das ist richtig. Das ist eigentlich,
wobei ich da schon finde, der ist kurz davor schon fast wieder unangenehm zu werden.
Ja, ja, das geht aber gerade noch so. Also ich trinke eigentlich Liedmate ganz gerne.
Ja, ich auch.
Ja. Jetzt könntest du mir mal, du kommst da besser dran, also der Indigo hat lange Arme im Gegensatz zu mir.
Die Wasserkanne.
Die Wasserkanne, ja. Ich habe ja mehr so eine Teekannenfigur. Naja.
Ich gieße den gleich mal auf.
So. Ich zitter schon.
Ich weiß gar nicht, habe ich schon was zu meinem Schwarztee gesagt?
Nee, hast du noch nicht.
Also schmeckt nach Assam.
Mit Zitrone.
Mit Zitrone, genau. Viel mehr kann man dazu auch gar nicht sagen.
Wenn du das mal irgendwie austränkst oder entsorgst.
Kann ich das in die Kanne hier machen? Ich glaube, die brauchen wir nicht mehr, oder?
Brauchen wir nicht mehr.
Stimmt. Also zumindest müssen wir das sowieso irgendwann ausgießen. Ja.
Genau.
So, das ist aber echt alles kompliziert hier. So.
Ja, hat auch lang genug gezogen hier, Mann. Tee, glaube ich, sonst wird er wieder bitter. Ich gebe ihn dir mal. Halt. Du kannst ihn doch auch als zweiten Aufguss. Dafür kriegst du doch diesmal den zweiten Aufguss.
Sehr schön.
Also dieser Aufbau gefällt mir jetzt nicht. Der Indigo hat die Tasse auf die Kanne gestellt und angesichts der vielen Tastaturen um mich herum werde ich da leicht nervös.
Ja, ist bei Clubmate, glaube ich, so ein kleines Phänomen, dass man da, das, oder dass zumindest wir gerne die 05er-Variante bevorzugen, weil die mit Schraubverschluss ist.
Genau.
Und man sie dann neben die Tastatur stellen kann, ohne große Angst haben zu müssen, dass versehentlich Flüssigkeit in den Laptop oder in den Computer läuft.
Mhm.
Wobei das auch so ein Spezialproblem von uns ist, glaube ich.
Ja. Also dieser Tee ist doch noch ein Tick zu heiß, finde ich. Wo ist mein Thermometer? Also ein Tee-Thermometer ist echt eine super Anschaffung. Da habe ich mal ein gutes Gadget gekauft.
Ja. Auch so komplett ohne digital und Strom, ne?
Ja. Mhm.
Ja,
ja doch. Also es ist gerade so 70 Grad, ja.
Ja, wir waren bei Teekultur, moderner Teekultur. Sicher, da gibt es noch so ein paar Sachen, die jetzt in Asien, aus Asien kommen und über die USA auch nach Deutschland.
Ja.
Das sind, ist der sogenannte Bubble Tea.
Genau.
Also da handelt es sich um einen Teeaufguss, in dem sich so kleine Perlen befinden.
Habe ich mich bisher noch nie getrunken.
Ich habe den auch noch nicht getrunken. Ich habe nur im Internet
ein bisschen... Man kriegt man irgendwie nicht so leicht. Also in dem Teeladen, wo wir gestern und bis dann vorgestern waren, gab es keinen Bubble Tea.
Nee, den gibt's auch nicht in Teegeschäften.
Der hätte mich auch gesteinigt da. Der Teehändler ist da ja irgendwie mit Leib und Seele dabei. Ich hatte gestern noch Gelegenheit, mich länger mit ihm zu unterhalten. Mhm. Und wenn ich mir gesagt hätte, Bubble Tea, ich glaube, der hätte den...
Ich glaube, das ist so, als ob du Eistee sagst.
Ja, der hätte den Puerziegel genommen, den teuren, und mich damit erschlagen. Na, Eistee hat er auch im Sommer.
Und ja, aber bestimmt keinen
Tag einen anderen.
Ja, aber klar. Den macht er halt auch selber, ne?
Ja, der macht den selber, also, genau. So muss das auch sein.
Wenn du halt da ankommst mit dem Tetra-Pack aus dem Discounter, dann findet ihr das bestimmt auch nicht lustig.
Ja,
ja, und dieser Bubble Tea, also da ist auch Tee drin und auch andere Zusätze. Ich glaube auch Früchte und so weiter, also um es ein bisschen zu aromatisieren. Mhm. Und was halt diesen charakteristisch ist für diesen Bubble Tea, sind halt diese Bubbles, also diese Perlen aus Stärke.
Mhm.
Und da gibt es irgendwie zwei Varianten, habe ich gelesen. Die einen sind so ein bisschen zäh wie Kaugummi und die anderen explodieren quasi im Mund. Also sobald die dann in Verbindung mit dem Speichel kommen oder so, müssen die eine Reaktion auflösen, dass die sich halt so auflösen und so einen Perleffekt ausgeben.
Ja.
Ich habe das noch nie probiert. Ich weiß inzwischen, wo der nächste Bubble-Tea-Laden ist in meiner Nähe.
Aha.
Also in meiner Nähe, der ist in Köpenick, da gibt es noch nicht so viele. In Deutschland, ich glaube...
In Köpenick? Das ist ja kurz vor der polnischen Grenze, ich bitte dich.
Es kommt auf die Perspektive an. Für mich ist es weit, weit im Süden.
Ach so, ja.
Ja, und ich glaube, es gibt erst eine Handvoll Bubble-Tea-Stuben in ganz Deutschland. Also das ist halt so ein Trend, der erst allmählich hier ankommt.
Mhm. Ja, also würde mich interessieren, also wenn jemand da Erfahrung hat, bitte im Chat melden, und wenn mich jemand demnächst mal auf einen Bubble-Tee einladen will, gern. Also das ist eine Erfahrung, man, dafür lebt man ja immer wieder mal neue Erfahrungen.
Hier steht auch was im Chat, die Bubbles beziehen sich dabei auf den feinen Schaum, der entsteht, wenn der Mix geschüttelt wird. Erst später kamen die sogenannten Tapioca-Perlen dazu. Genau, also dieser Tee wird geschüttelt bei der Zubereitung und dann entsteht halt so ein Schaum.
Mhm.
Und diese Tapioca-Kerlen, das sind diese Kaugummi-Perlen sozusagen, also mit dieser Kaugummi-ähnlichen Existenz. Und das sind diese kleinen Stärkekugeln, genau. Die werden aus der asiatischen Maniokwurzel gekocht und in Zuckersirup eingelegt.
Ja.
Klingt jetzt ehrlich gesagt nicht nach was ich in meinem Tee haben will.
Das stimmt, das denke ich auch.
Aber probieren sollte man das, glaube ich, mal.
Ja.
Ja, danke schön, Unnamed.
Ja, Unnamed, bitte nicht immer nur in den Chat, sondern direkt reinposten, habe ich jetzt schon gemacht. Bubble Tea im Pad, damit man das hinterher auch wiederfindet. Genau. Ja, moderne Teekultur. Also Clubmate hatten wir, Eistee haben wir, Bubble Tea haben wir, Tee-Cocktails.
Ja, das ist eine interessante Sache, auf die ich vor 2 Jahren war das, glaube ich, gestoßen bin. Da war ich mit einem Freund bei einem Vietnamesen-Essen.
Mhm.
Ich finde den leider nicht mehr wieder. Ich weiß, dass er in der Nähe vom Alex ist, aber ich finde den nicht mehr wieder. Das ist irgendwie schade. Das
muss doch eigentlich gelingen. Da gibt es doch gewisse Tools.
Ja, ich muss den Freund einfach nochmal fragen.
Ja.
Ist auch egal. Und der hat Tee-Cocktails angeboten. Das sind also Cocktails auf Teebasis. Da ist also grüner Tee drin gewesen im Wesentlichen, der mit Alkohol versetzt war, mit verschiedenen Spirituosen. Welche das jetzt genau waren, weiß ich nicht. Wenn man im Internet nach Tee-Cocktail sucht, findet man hunderte Rezepte dazu.
Mhm.
Es scheint da also eine breite Palette zu geben, wie man das zubereiten kann. Und dazu waren noch diese Limonengrasblätter drin und ein bisschen Zitrone.
Ja.
War vom Geschmack her nicht so fruchtig wie die Cocktails, die man sonst so kennt. Mhm. Also, weiß ich nicht, Sex on the Beach oder sowas, das trinke ich ganz gerne. Mhm. Das ist ein sehr fruchtiger Cocktail.
Ja.
Und dieser Tee-Cocktail hat tatsächlich nach Tee geschmeckt und hatte auch einen relativ geringen Alkoholgehalt, einfach um den Teegeschmack nicht zu sehr zu überdecken, denke ich.
Ja. Da fällt mir übrigens ein, da gibt es ein sehr schönes, eine sehr schöne Mischung, Teemischung. Verbene mit Zitronengas kann man mischen. Verbene hat ja auch so einen leicht säuerlichen Geschmack. Also das ist dann ein Kräutertee, natürlich kein richtiger Tee. Ein Untee, ein Nicht-Tee-Tee. Kann ich ja gleich mal dazufügen. So, Kräutertee. Und da nehme ich sehr gerne Verbene. Und die mische ich mit Zitronengras. Das ist also wirklich sehr, sehr gut. Und man kann das Zitronengras auch oft an andere Sachen, also zur Beruhigung abends, kann man Lavendeltee machen. Der schmeckt aber immer ein bisschen wie eingeschlafene Füße. Der duftet gut, weil er nach Lavendel duftet, aber der schmeckt halt nicht. Und da ist die Ergänzung von Zitronengras ganz praktisch, weil man dann eben auch noch ein bisschen Geschmack dabei hat.
Da frage ich mich, trinkst du gerne Kamillentee?
Nee, aber...
Ja, das ist auch so ein typischer Fall, glaube ich, von Krankheitstee, ne?
Da ist man immer an Krankheit erinnert.
Ja, weil man den auch immer nur bekommen hat, wenn man irgendwie Magenprobleme hat oder so. Mhm. Ich muss sagen, inzwischen trinke ich ziemlich gerne Kamillentee. Mhm. Ich habe den ja früher auch immer bekommen, wenn mir halt schlecht war oder dann halt zusammen mit Salzstangen oder so. Und da hat man dann die typischen Hausrezepte, beziehungsweise die Eltern haben die parat. Und da muss man das halt trinken und essen. Da mochte ich Kamillentee auch überhaupt nicht, weil es natürlich, wenn man dann schon magenkrank ist, dann gibt es auch keinen Zucker dazu und dann schmeckt er tatsächlich so ein bisschen schlecht. Aber ich habe festgestellt, wenn man Kamille kauft, so lose im Teeladen und den nicht zu lange ziehen lässt, also 1,5 Minuten oder so, das ist eine gute Zeit, dann schmeckt er tatsächlich gar nicht schlecht.
Ja, dann muss ich das mal machen.
Also das ist natürlich wie mit allen Speisen und Getränken, dass es auch viel mit Erfahrung zusammenhängt, die man damit gesammelt hat.
Ja, hier fragt jemand, also annimmt, ob man die Kräuter für den Aufguss lieber getrocknet oder frisch verwenden soll. Ja, schwer zu sagen.
Ich kenne das von einer Freundin, die nimmt immer frische Pfefferminze zum Beispiel, also die schneidet den ab und tut es in die Tasse. Ich denke, man kann beides verwenden.
Ja, ich denke schon.
Das Getrocknete ist ja eigentlich nur ums Lager, ums haltbar zu machen.
Genau. Man sollte allerdings bei getrocknet nicht zu lange warten. Also wenn das irgendwie, die Stoffe verlieren ihren Geschmack.
Ja.
Also wenn man halt den Kamillentee lange lagert, dann auch in irgendwelchen Teebeuteln, dann ist dann hinterher ist der fade.
Ja.
Das gleiche gilt eben auch hier für den Holundertee, den ich gerade entsorgt habe und so. Also nach einer gewissen Zeit geht's halt nicht mehr. Deshalb getrocknet geht schon, aber trotzdem dann relativ schnell auftrinken. Aber man muss ihn ja nicht trocknen, wenn man ihn nicht lagern will. Da kann man ihn auch frisch aus dem Garten nehmen.
Ja, genau. Wenn man einen Garten hat.
Ja.
Ist ja in Berlin auch nicht ganz so einfach.
Da hat doch jeder seine Laube. Ne? Ich nicht, ja.
Ich auch nicht.
Genau, für den Winter trocknen, genau. Das ist ja der Punkt. Im Winter kann man ja nicht so viel Obst und so, also jetzt natürlich schon, weil es importiert wird, trinken und dann ist es eben ganz gut, also trinken, essen, das ist eben ganz gut, wenn man irgendwelche Sachen gelagert hat und
Ja. Kommen wir mal zurück zu unserem Adventskalender-Tee hier, ne?
Ja.
Wie hieß der jetzt?
Also du hattest den...
Ich hatte ja diesen Morgentee, den der...
Mit Zitrone, das ist der. Der
hat so ein bisschen nach Asam geschmeckt, aber war nicht besonders und geschmackvoll. Und du hast jetzt diesen Grüntee mit Zitrone.
Ja, der schmeckt eigentlich gar nicht schlecht.
Ich muss sagen, wenn man dann riecht, riecht danach gar nichts.
Ja, da ist sehr wenig.
Da hat sehr wenig Aroma.
Und sehr wenig Zitrone, aber es schmeckt auch nicht bitter, also das ist eigentlich ganz nett. Der Zitronengeschmack ist sehr leicht.
Ja, ich muss jetzt sagen, ich habe jetzt vor lauter Reden vergessen, den Beutel rauszunehmen. Also jetzt habe ich 4 Minuten gezogen, das ist schon ein bisschen lang für Tee, selbst für den zweiten Aufguss.
Ja.
Aber der Zitronengeschmack ist sehr subtil.
Ja, ist sehr subtil. Also. Nee, hat nicht überzeugt. Also ich glaube, diese Tee-Kollektion im Kalender überzeugt nicht.
Ja, ich denke mal, es sind ein paar Sachen drin, die gar nicht so schlecht sind. Das, was ich zuerst hatte, der war ja echt, also dieser Litchi-Tee, der war tatsächlich gar nicht schlecht. Den kann ich auch empfehlen, so den im Teehandel zu kaufen.
Ja.
Da gibt es mit weißem und mit grünem Tee. Der ist gar nicht schlecht.
Ja.
Ja. Jetzt waren wir bei Bubble Tea.
Ja.
Hatten Tee-Cocktails.
Tee-Cocktails hatten wir, ja. Also ich meine, Clubmate, da macht man ja auch einen Cocktail raus, den berühmten Chunk. Kann man auch noch andere Cocktails rausmachen. Das sind da jetzt keine echten Tee-Cocktails, sondern mehr mit irgendeinem Limonadengetränk.
So, was ich dann noch gefunden habe.
Wir haben ja noch modernen Teestube.
Ja, aber das ist irgendwie, also ich habe da mal von gehört, dass es in Kalifornien ist es so, dass die jetzt versuchen, diese traditionelle Teekultur quasi wieder zu beleben, also den Tee nicht zu aromatisieren oder mit Perlen aus Stärke zu versetzen oder irgend sowas, sondern halt wirklich den Plantagentee aufzugießen, aber halt in einem trendigen Rahmen sozusagen.
Ja, klar.
Wobei ich jetzt das halt leider irgendwie nicht wiedergefunden habe. Ich das vor einiger Zeit mal im Fernsehen gesehen, glaube ich.
Sogar. Vielleicht findet der Chat dazu was zu Teestuben in den USA.
Ich wusste dann auch nicht genau,
wo ich... Teestuben. Aber nicht nur in den USA, also könnte auch in Berlin in eine moderne Teestube gehen. In Bamberg gibt es sogar eine moderne Teestube, die ist direkt bei mir gegenüber, die ist aber nicht so gut. Ich sage jetzt nicht den Namen, hat mir nicht gefallen.
Naja. Ja, gib doch mal eine Empfehlung ab in Berlin, wo geht man hin, wenn man guten Tee trinken will?
Ja, da kann ich eine Empfehlung abgeben, eine ganz klare. Also normalerweise mache ich ja hier keine Werbung, aber das ist echt mal, wo ich sagen kann, es lohnt sich, weil man da auf seine Kosten kommt, auch als Konsument. Das ist TTD heißt die Teestube. Also auf Deutsch heißt, dann auf Englisch und dann auf Französisch. Dreimal T zusammengeschrieben. Und die ist in der Goldstraße 2. Vielleicht, die hat auch eine Internetseite. Vielleicht, ich suche die mal. Oder jemand sucht die und tut die da rein in unser Pad. Also, kann ich wirklich sehr empfehlen. Da habe ich auch den Grüntee hierher und mein Teethermometer und so. Und da sitzt man auch schön. Da wird dann auch so ein bisschen im Hintergrund so ein bisschen Jazz gespielt oder, weiß ich nicht, Diana Krall oder so. Kann man dann da trällern hören, aber schön leise, dass es nicht sehr stört. Man kann sich also auch gut unterhalten. Ja, da gibt's guten Tee, gemütliche Atmosphäre. Ja, kann man wirklich rundum empfehlen und ist auch jetzt nicht so übertrieben teuer.
Ja, wir waren ja Montag da zu einem kleinen Vorbereitungstreffen. Wir haben dann da auch 3,5 Stunden, glaube ich, gesessen.
Ja.
Also.
Ja.
Und da haben wir noch nicht mal nur über Tee geredet, sondern auch ein bisschen was anderes. Aber auch da haben wir eigentlich nur die Themen besprochen, über die wir reden wollen.
Ja.
Und allein danach haben wir schon 3 Stunden halt
zugebracht. Ja, wir haben auch kaum was abgearbeitet hier.
Ja, ich sehe das auch schon. Ich glaub, vielleicht
da sind noch. Aber wie gesagt, solche Teestunden gibt's. Wir nehmen auch gerne noch andere Empfehlungen entgegen. Ich kenne leider keine andere wirklich gute. Ich weiß nicht, ob du noch irgendwo was kennst.
Ja, ich will die nicht sagen.
Ach so.
Also ich kenne eine, aber die will ich nicht sagen, weil das ist so eine, die sowieso schon immer so voll ist. Und wenn dann, jetzt weiß ich nicht, dass noch 500 Leute hören hier.
Ja, die in der Goldstraße ist ziemlich groß, da ist Platz.
Ja. Ach, also ich weiß nicht, wie viele Hörer hast du aus Berlin?
Hörer, ach, aus Berlin sind ganz wenig Hörer. Die Berliner sind doch überfüttert, die hören sich doch keine Podcasts an.
Ach so. Gut, dann sage ich es mal doch. Es gibt eine russische Teestube.
Ah, ja, vielleicht sagst du doch nichts weiter. Stimmt.
Ja, jetzt haben wir sie angefixt.
Jetzt ist da, ach, das ist
ja. Also, wenn man jetzt nach russischer Teestube Berlin googelt, dann kommt man nun hin drauf.
Genau.
Also diese russische Teestube oder tadschikische Teestube, wie sie heißt.
Tadschikische Teestube, das.
Ich sag den Ort einfach nicht, vielleicht finden es dann wenigstens zwei
Leute. Da müssen die Leute selber ergoogeln.
Genau, müsst ihr selber googeln. Die ist aber sehr schön.
Ist sehr schön, aber sehr voll. Also spart euch da hinzugehen. Ihr müsst sowieso um 17 Uhr, wenn die öffnet, schon da sein, weil ihr sonst keinen Platz mehr bekommt. Also es ist wirklich, die ist wirklich immer überfüllt.
Ja.
Und da kann man aber wirklich auch sehr gut tadschikische Teekultur erleben, die russische Teekultur eigentlich mehr. Das ist ausgestattet mit so, also wie so ein tadschikisches Zelt innen.
Mhm.
Man kann da auch auf dem Boden sitzen. Es gibt da extra so Teppiche, auf denen man sitzen kann.
Naja, muss meistens.
Muss man.
Also es gibt die Fensterreihe ist mit normalen Tischen.
Ich sitze lieber in der Fensterreihe. Ich bin ja schon aus dem Alter raus, wo man sich so verrenken kann und da so Yoga auf dem, ne? Also ich sitze lieber in der Fensterreihe, aber man muss froh sein, wenn man überhaupt reingelassen wird. Und das ist eigentlich die Einrichtung eines Pavillons auf der Leipziger Mustermesse.
Mhm.
Und zwar irgendwann, da gab es irgend so ein Jubiläum, so und so viele Jahre Sowjetunion, also so und so viele Jahre DDR. Und da hat die Sowjetunion auf der Leipziger Mustermesse diesen Pavillon eingerichtet, in diesem tadschikischen Stil. Denn Tadschikistan gehörte ja damals zur Sowjetunion. Und dann hat man, weil das wohl sehr gut angekommen ist und weil das ja wirklich was Besonderes war, das verlagert nach Berlin und eingebaut in ein anderes Gebäude. Und dort gibt's die bis heute. und ist halt echt ein Kleinod und ja, also da möchte man hin und es ist wie gesagt immer sehr voll. Man kann da verschiedene, also vor allen Dingen so die russische Teekultur erfahren, aber nicht nur, sie haben auch englischen Tee, sie machen auch so eine Art High-Tee und so.
Ja, sie haben auch viele Grüntee aus Japan, also ich erinnere mich an den japanischen Kirschtee, der auch sehr gut geschmeckt hat da. Und das Besondere ist ja nicht nur die Einrichtung, sondern, also das gehört natürlich auch zur Einrichtung, sondern die Räumlichkeit an sich. Das haben sie sich ja so nicht in dem Zelt, die holzvertäfelten Wände und die handgeschnitzten Säulen. Die sind ja eigentlich auch nochmal so eine kleine Augenweide.
Ja.
Also es ist ein sehr schöner Platz.
Kann man empfehlen. Also Touristen empfehle ich es nicht, weil dort eben auch Berliner Personal ist. Die sind immer so ein bisschen spröde und da fühlen sich die Touristen immer gleich unwohl, wenn man da irgendwie dann so einen kessen Spruch an den Kopf geworfen hat. Aber um es nochmal zu sagen, damit man endlich, damit die Auswärtigen endlich die Berliner auch verstehen, wenn man da irgendwie komisch angeblafft wird, dann ist das ein Zeichen von Verbrüderung. Ne? Dann höflich ist man nur zu Fremden.
Ja, so kann man sich das natürlich auch schönreden.
Ja, natürlich.
ich muss auch sagen, ich glaube, das Personal ist einfach ein bisschen unterbesetzt in der Teestube
auch. Ja.
Mir fällt es auf, dass gerade die Kellner sehr, sehr am Rennen sind. Also es ist ja meistens nur eine Bedienkraft und die hat für, ich glaube, 12, 15 Tische sind es und die hat schon gut zu tun.
Ja, ja. Und wenn man dann halt Sonderwünsche hat, ne?
Ja.
Süßstoff oder sowas, dann werden die immer gleich patzig.
Ja, wobei sie bringen dir ja auch zwei oder drei verschiedene Sorten Zucker sowieso an den Platz. Du hast ja diesen, den weißen Candies, den braunen Candies.
Ja, ja, sowieso.
Und,
das ist ja auch in der Teestube.
Ja, ja,
in dann der hast du so.
Normalen Zucker.
Süßstoff ist manchmal das Problem, das gibt es nicht automatisch.
Ja, aber... Möchtest du Süßstoff in dein
Tee? Ich nicht, aber ich gehe da nicht alleine hin.
Ach so, gut.
Und das, ich kenne halt Leute, die sowas brauchen.
Gut. Ja, wo wir jetzt sowieso schon bei der tschechischen Teestube sind, können wir vielleicht ein bisschen was zur russischen Teekultur sagen?
Genau, das würde jetzt auch gut passen. Dann haben wir die Länder auch so ein bisschen abgearbeitet. Also wir springen jetzt russische Teekultur. Ja, dann sag mal was dazu. Ich schneide noch ein bisschen von dem Kuchen ab. Der schmeckt nämlich sehr lecker. Ich weiß nicht, ob du auch noch was willst.
Nein, ich komme nicht zum Essen, weil ich so viel rede.
Erzähl du, ich kann sogar dranbleiben, weil ich den Kuchen jetzt hier habe.
Das ist schön.
Nur kann ich nichts Sinnvolles sagen, während ich schneide, weil wie gesagt, ich bin nicht Multitasking.
Ja, du kannst ja zuhören und mich dann ergänzen.
Genau.
So, also in Russland ist es so, da wird schon sehr lange Tee getrunken. Der kam schon im vorletzten Jahrtausend, würde ich denken, über die Karawanen halt nach Russland und auch bis weit nach also die Region Moskau und so. Und dort trinkt man Tee traditionell aus dem Samowar. Das ist also so ein großer Kessel, wie man sich das vorstellen muss, eine große Kanne. Ma, wie würdest du das beschreiben?
Ja, das ist so ein großer Wasserkessel. Das ist eigentlich nur so ein Wasserkessel.
Ja, das ist ein Wasserkessel, genau.
Unten ist er meist per Elektro, früher war das irgendwie per Gas.
Na, Kohle und, meistens.
Kohle, ja, davor mit Kohle, genau. Da konnte man das, soweit wollte ich gar nicht zurückgehen, konnte man das erwärmen, diesen großen Wasserkessel. Und oben kommt dann Dampf raus und auf dem Dampf kann man dann noch eine weitere Kanne erwärmen.
Naja, nicht kann, muss.
Warm, weil da warm ist ja halten, warm halten, nicht erwärmen. Warm halten. Und da ist der konzentrierte Tee drin. Man macht also Teeblätter oben rein in diese kleine Kanne. Füllt die dann mit dem heißen Wasser von unten auf, stellt das da oben drauf, dann bleibt das warm. Und dann gibt man einen winzigen Schluck von dem Teekonzentrat in die Tasse und füllt dann die Tasse mit dem heißen Wasser auf. Das ist eigentlich heißes Wasser, nicht warmes Wasser, was unten drin ist, so dass es dann hinterher passt mit der Mischung.
Genau. Also üblich ist so eine Mischung von ein Viertel bis ein Drittel Teekonzentrat und den Rest hat mit Wasser aufgefüllt. Mhm. Dazu, es ist üblich in Russland, den Tee nicht mit Zucker oder Klunchi zu süßen, sondern mit Marmelade.
Genau.
Also man macht das entweder so, dass man die Marmelade in die Tasse einrührt.
Genau.
Was gar nicht so einfach ist, wie ich vielleicht beschreibe. Also die löst sich gar nicht so gut im Wasser.
Kann man ausprobieren in der tadschikischen Teestube, da kriegt man auch mehr Marmelade dazu.
Ja, ja, man muss jetzt aber auch nicht unbedingt hinrennen. Ne? Ja. Also.
Ansonsten.
Oder die andere Variante ist halt, man nimmt sie in den Mund und spült den Tee darüber.
Genau. Ansonsten kann man die russische Teekultur auch sehr schön bei der russischen Eisenbahn erleben. Man muss da immer lange Strecken zurücklegen. Und da gibt es halt dann immer auch einen eingebauten Samowar in jedem Wagen. Und die Journaya gibt dann da auch Tee aus dem Samovar.
Das ist schön.
Oder in Berlin, Café Gorki an der Weinmeisterstraße, die haben auch russische Teekultur, die haben auch diese wunderschönen Teegläser von der sowjetischen Eisenbahn. Mhm. Die sind offensichtlich mal billig verkauft worden. Und auch sehr empfehlen. Und in Samovar hat natürlich auch der Chaos Computer Club Berlin, wird immer für die Referentenbetreuung auf dem Kongress eingesetzt. Wer also auf den Chaos Communication Kongress kommt, kann bei der Referentenbetreuung sehen, wie das mit dem Samovar funktioniert. Und da muss ich das auch jedes Jahr wieder den Leuten neu erklären. Unsere Speaker, unsere Sprecher sind nicht so verbandelt mit der russischen Teekultur. Hat mich diesmal sehr schockiert, weil die Leute da aus Dresden da hatten, die nicht wussten, wie das funktioniert mit dem Samovar, wo man das eigentlich in der DDR hätte mitkriegen müssen. Naja, egal, wie auch immer. Also das ist für den, der es nicht kennt, so ein bisschen schwierig. Der holt dann unten was raus, da kommt nur Wasser. Dann nimmt er, dann stellt er fest, oben in der Kanne ist ja Tee, dann ist der aber zu stark, weil das ja das Konzentrat ist und so. Naja, gut.
Ja, ja, und in der Teestube ist halt das Schöne, du kannst dir tatsächlich diese Teezeremonie bringen lassen. Mhm. Also wenn du zu mehreren Personen kommst, dann bringen sie dir halt tatsächlich den Samovar. Und es gibt so eine abgespeckte Variante für Einzelpersonen. Mhm. Da hast du dann den Tee halt in der Kanne schon im richtigen Verhältnis aufgegossen, du hast also kein Samovar, aber du hast halt diese ganzen kleinen Zusätze dazu, die man üblicherweise dazu isst. Also die Marmelade, dann gibt es so kleine Kekse dazu. Und ich weiß nicht, ob das typisch russisch ist oder ob die das nur in der Teestube machen, so rumeingelegte Rosinen.
Mhm, ja. Das kenne ich auch nur aus der Teestube da, aber ist vielleicht sogar irgendein russisches oder tadschikisches Ding. Tadschikistan wächst ja Wein. Hm. Vielleicht speziell tadschikisch, aber Rosinen gibt es auch in Russland. Ja.
Russland baut übrigens auch eigenen Tee an. In der Region zwischen dem Kaspischen und dem Schwarzen Meer.
Ja.
Das ist ja recht weit südlich und da sind die Klimaverhältnisse tatsächlich so, dass man einen Tee anbauen kann. Das ist inzwischen sind sehr, sehr kleine Mengen. Und auch kein besonders hochwertiger Tee.
Ja.
Also ich glaube, der ist in Deutschland überhaupt nicht erhältlich, weil hierher tatsächlich nur die höherwertigen Tees oder zumindest nicht diese ganz niederwertigen Tees geliefert werden.
Ja. Ja. Ich muss noch aufschreiben, welchen Tee wir gerade hatten. Das war dieser...
Zitrone, hier ist der. Der ist einfach nur Zitronentee.
Zitrone Aromat. Und das nennt man einfach Zitronentee, genau. Ja, für Zitronentee, wenn man den im Handel kauft, ist es oft Schwarztee. Habe ich als Grundlage.
Mhm. Ja, ich weiß nicht, also du kannst ja auch diese heiße Zitrone kaufen, aber ich glaube, das ist dann nur Zitrone.
Ja,
das ist nur Zitrone. Also das kenne ich auch nur als Pulver, ich mache das auch nicht besonders.
Ja, das schmeckt nicht, nee. Du hattest aber auch, glaube ich, was hattest du noch hier?
Na, das ist auch der Zitronentee, der zweite Aufguss.
Aber du hattest doch auch einen Schwarztee da.
Ja, das ist der hier. Das ist halt dieser Morgentee.
Ach, Morgentee. Ja, den schreiben wir jetzt nicht extra auf, denn das hatten wir ja schon. Also Assam ist ja auch so ein Morgentee.
Ja.
Das ist wahrscheinlich gemischt hier, Assam mit was anderem. Gut, ja, wir brauchen einen neuen Tee.
Ja,
du bist dran.
Ich bin dran.
Ja, ich erzähle dann inzwischen was, wenn du dich um den Tee kümmerst.
Mach mal.
Ja, was wollte ich erzählen? Also, wir haben die verschiedenen Teekulturen jetzt schon angesprochen, China, Japan, Indien, indischer Raum, also Sri Lanka zum Beispiel zähle ich dazu, das ist ja jetzt nicht eigentlich Indien, aber ist eben genau dieser Raum, wo eben auch Tee wächst und wo dann eben auch durch die Engländer halt die Teekultur abgeholt wurde nach Europa. Also so eine der Stellen, wir hatten ja schon gesagt, es ist immer schwierig zu sagen, wo es eigentlich losgeht. Aber eine Station ist natürlich auf jeden Fall Indien und der indische Raum. Dann Südostasien. Ja, Südostasien, da müssen wir nochmal drauf kommen. Malaysia wird auch Tee angebaut und Thailand. Der Oolong-Tee, da gibt es speziell eine Tradition aus Thailand. Habe ich auch gestern getrunken, hatte ich schon gesagt. Ich glaube, wir kommen gleich nochmal auf Oolong. Er macht da gerade sowas. Und dann haben wir natürlich noch Afrika als Teeanbaugebiet. Also da wird nicht nur Rooibos-Tee angebaut, der ja kein Tee ist, sondern eben auch richtiger Tee und es gibt da auch eine eigene Teekultur, auch wenn das hier nicht so bekannt ist und ich weiß auch gar nicht, ob afrikanischer Tee jetzt so exportiert wird. Ich glaube, das ist dann doch eher lokal. Naja, und Russland natürlich, Russland eben auch mit großer Teekultur und natürlich ganz ähnlich die russische Teekultur, auch überhaupt mit der vorderasiatischen, also auch in der Türkei gibt es eine Teekultur, die halt so ganz ähnlich ist wie die russische Teekultur. Über Samovars hatten wir schon gesprochen. Ja, also wie gesagt, das sind so die Regionen, aus denen Tee kommt und wo es eine Tee-Tradition gibt, die sich eben zum Teil auch stark unterscheidet. Also selbst zwischen China und Japan gibt es schon große Unterschiede, obwohl natürlich letztlich die japanische Tradition, ähnlich wie eben auch die chinesische Tradition, dann in Japan übernommen wurde. Also die japanische Tradition beruht auf der chinesischen, ähnlich wie ja auch bei der Schrift und anderen Kulturgütern. Die Japaner das aus China haben, dann aber eigenständig fortentwickelt haben. Also das ist sicherlich heute auch eine eigenständige Teekultur. Also wie gesagt, da gibt es dann auch große Unterschiede selbst zwischen China und Japan. Und nach Indien sind sowieso große Unterschiede und die russische Tradition ist auch wieder ganz anders. Ja, dann hatten wir noch die sozialen Bedingungen in den Ländern, auf die wir kommen wollten. Da ist jetzt der Indigo wieder da.
Du hast ja jetzt schon von Indien berichtet, so ein bisschen.
Ja.
In Indien, das ist ganz interessant, da kam der Tee, der kam schon sehr früh eigentlich über den Landweg von China aus auch und über den Seeweg, wurde aber nicht großartig genutzt. Also es war nie, Tee war nie so ein Getränk, was viele Leute getrunken haben, das war eher so ein Exot. Und das ist eigentlich, hat sich das erst verändert im 19. Jahrhundert, als die Briten angefangen haben, in ihren Kolonien Tee anzubauen. Und da kam der Tee eigentlich erst wirklich nach Indien und deshalb gibt es in Indien auch keine besonders ausgeprägte Tee-Tradition, weil die halt erst wirklich mit der britischen Kolonialherrschaft begonnen haben, Tee zu trinken. Das ist also noch nicht sehr alt bei denen. Und ansonsten, wir haben das vorhin schon erwähnt, es gibt diesen Chai-Tee, also der in Deutschland als unter dem Namen Chai-Tee bekannt ist. Das ist diese Mischung aus Gewürzen, Milch, Honig und Tee. Wobei aber nicht... Das ist nicht die ausschließliche Variante, wie in Indien Tee getrunken wird. Es ist durchaus auch üblich, die Teeblätter mit dem Wasser aufzukochen und dann den reinen Tee zu trinken.
Mhm.
So, du hattest gesagt, soziale Bedingungen, die sind
ja negativ eher.
Sehr, sehr unterschiedlich, muss man sagen. Ich glaube, in Japan sind die nicht so schlecht, die sozialen Bedingungen der Teeanbauern. Also in Indien ist es ein bisschen anders. Da liegen die meisten Teeplantagen in der Hand von Großgrundbesitzern, die halt im Prinzip Leute beschäftigen, die sich um den Tee kümmern und den Tee ernten. Geerntet wird Tee in der Regel nur von Frauen. Also das ist so eine typische Frauenarbeit in Indien. Die einzige Arbeit, die Männer da verrichten, ist halt die Aufsicht über die Frauen. Und das ist in ganz Indien eigentlich so. Und die haben auch ein sehr, sehr schlechtes Auskommen. Ich weiß gar nicht, es sind weniger als 100 Euro pro Monat, was sie da verdienen. Den einzigen Unterschied gibt es eigentlich in Darjeeling. Da wurde in den 80er Jahren vom indischen Staat wurden kostenlos Parzellen abgegeben an Bauern. Und die sind tatsächlich Herr über sich selbst. Die haben halt ein bisschen ihr kleines Stück Land und bauen da Tee an. Die bauen inzwischen nicht mehr nur Tee an, sondern auch andere Dinge, wie zum Beispiel Kartoffeln, Ingwer und verschiedene Gewürze. Aber die bauen im größten Teil auch noch Tee an und die arbeiten natürlich unter ihren eigenen sozialen Bedingungen, die sie sich halt so gestalten können, wie sie möchten. Und sie haben einen viel besseren Verdienst. Also die gehen mit etwa 200 Euro im Monat nach Hause. Mhm. Das ist immer noch nicht viel in Indien. Also reich sind die auch nicht, aber die können halt davon leben. Und ihre Kinder zur Schule schicken.
Ja.
Und sie unterliegen halt natürlich einfach nicht dieser Aufsicht des Großgrundbesitzers.
Ja, das ist natürlich schon was wert, genau.
Und kommt dazu, dass sie zum Teil Kollektiven gegründet haben oder Gemeinschaften, um sich gegenseitig zu unterstützen.
Mhm. Ja. Also Genossenschaften, glaube ich.
Genossenschaften.
Ja. Komm ich jetzt durch. Genau. Ja. Also es ist immer sehr gemischt, aber eben... Ja, ich habe schon den Eindruck, dass es in Japan den Teebauern deutlich besser geht. Also wir haben ja hier auch auf dem... auf dieser Verpackung von dem Tee, den ich aus Japan habe, ist die Familie Hayashi auch abgebildet. Mehrere Generationen, die sehen eigentlich alle aus, als ging es ihnen gut. Hintergrund haben sie auch noch ihr Haus, das sieht auch irgendwie sehr gut aus. Wo die werden auch Mitarbeiter haben, aber in Japan gibt es natürlich auch eine soziale Absicherung. Und dann ist da auch noch eine Karte drunter, wo auch der Teegarten eingezeichnet ist. Und der ist im Verhältnis zur Insel ziemlich groß. Also, naja.
Das wird die Region sein,
denke ich. Gut, das wird die Region sein, ja, ja. Ja, das weiß ich nicht genau. Also, es sieht, wenn du da die Beschriftung anschaust, grün ist der Teegarten. Naja, gut.
Das ist allerdings, das ist ja fast so groß wie der Großraum Tokio.
Ja, das kann nicht sein. Das ist wahrscheinlich die Provinz, die Präfektur Mie, die da eingezeichnet ist.
Das denke ich auch, ja.
Also die Beschriftung lässt zu wünschen über. Aber wir können das noch genauer herausfinden.
Immerhin weiß es genau.
Naja, gut. Nee, aber das haben sie ja jetzt erst. Die alte Packung, die habe ich jetzt drüben in der Küche liegen. Da ist diese Karte ja noch nicht drauf. Aber sie wollten wahrscheinlich jetzt zeigen hier, wir sind so weit von den Problemgebieten weg, ihr könnt unseren Tee ruhig trinken.
Mhm. Ja, das war ja, hat ja auch für ziemlich viel Aufregung gesorgt, ja, in den einschlägigen Foren und Blogs.
Ja, selbst ich. Ich habe sofort danach Tee gekauft aus Japan, weil ich mir gedacht habe, ich muss noch die alte Ernte sichern. Wer weiß, ob man jemals wieder japanischen Tee bekommt.
Hm? Ich hatte das Problem nicht. Ich trinke hauptsächlich indischen Tee. Ja, da habe ich mir gedacht, so, also ist schon scheiße, aber betrifft mich jetzt nicht persönlich so. Und es ist natürlich so, alle beteuern, dass aufgrund der großen Entfernung und aufgrund der Windrichtungen auch, die die radioaktive Wolke genommen hat, der Tee nicht betroffen ist. Mhm. Und das scheint auch zu stimmen. Also es findet ja in Deutschland nochmal eine Qualitätskontrolle statt, wo die auch radioaktiven Werte jetzt gemessen werden.
Ja.
Und zumindest der vertraue ich so weit, dass wir da ein einstimmiges Produkt bekommen. Was natürlich ein bisschen für Misstrauen gesorgt hat, ist, dass man dann relativ schnell nach diesem Unglück die Grenzwerte hochgesetzt hat.
Ja.
Das ist so ein Schritt, der vielleicht unnötig gewesen ist, also wenn es halt wirklich nicht betroffen gewesen wäre, dann hätte man die Grenzwerte auch nicht hochsetzen müssen.
Ja.
Aber das ist natürlich, sorgt zumindest bei mir auch ein bisschen für Verwunderung, sagen wir es mal so.
Ja. Ja. Ja, klar, das ist nicht so schön, aber naja. Wie auch immer, ich denke, man kann ihn trinken noch und ja, bis auf weiteres. Also ich trinke halt diesen, also gerade diese Sorte hier, die ich hier auch ins Pad gepostet habe, also diesen bedampften Tee, Kamshi, trinke ich halt sehr, sehr gerne und das wäre schade, wenn man den nicht mehr trinken könnte. Also klar.
Das geht mir ganz genauso mit meinen Lieblingsteesorten. Also ich würde auch ungern darauf verzichten.
Ja, ja. Wo sind wir jetzt? Bei grün oder...
Ja, von der Farbe her sieht es fast aus wie ein grüner Tee. Er ist sehr gelblich. Ist jetzt ein bisschen dunkel geworden. Es ist tatsächlich ein Darjeeling.
Aha.
Also ein schwarzer Tee.
Die falsche Tasse hier. Naja, egal. Den haben wir jetzt als Abfall. Oder kann das dann umfüllen? Moment.
Ja, dann füllen wir es um. Ich erzähle ein bisschen was über den Darjeeling. Das ist also ein First Flush Darjeeling. Wie heißt der? Vintage Himalaya? Nein, der Vintage Himalaya ist ein anderer. Den wir jetzt trinken. Der heißt Flush Maharani Hills. So, das ist also der Teegarten, aus dem er wieder kommt. First Flush bedeutet, er kommt aus der ersten Pflückperiode. Mhm. Die erste Pflückperiode ist im, natürlich je nachdem, wie das Wetter so ausfällt, aber in der Regel ist sie im April.
Mhm.
Im Darjeeling, also das ist so ein Gebiet in Indien, im Süden vom Himalaya, also am Fuße des Himalayas, da hat man ja ein relativ ausgeprägtes Wetter, also man hat Winter und Sommer. Man kann also nicht das ganze Jahr über ernten. Anders ist es in Assam, da wird halt das ganze Jahr über geerntet. Deshalb sind da die Ernteperioden auch nicht so bedeutend, weil halt das Wetter sehr konstant ist das gesamte Jahr über.
Mhm.
In Darjeeling ist es halt so, dass nur während der Sommermonate geerntet werden kann.
Mhm.
Diese erste Pflückperiode ist also im April. Und dann gibt es weitere Pflückperioden. Es gibt den Second Flush, der ist halt mehr im Hochsommer. Und es gibt den Third Flush, der manchmal auch Autumnal Flush, also Herbstpflückung genannt wird. Der ist dann im Herbst, ich denke so im September, Oktober findet die letzte Pflückung statt.
Ja.
Und zwischendurch gibt es Zwischenperioden, die erste heißt in between, also einfach dazwischen, die ist halt zwischen First Flush und Second Flush. Und die Zwischenperiode zwischen dem zweiten Flush und also der zweiten Pflückung und der Herbstpflückung heißt Monsun.
Mhm.
Also die wird manchmal als Monsun bezeichnet, manchmal als Regentee. Es ist keine so konstante Bezeichnung.
Mhm. Ja, Maharani ist sowas wie Königin auf Indisch.
Ja.
Also das weibliche Gegenstück zu Maharaja. Maha ist groß, wie wir alle wissen, und Raja der König und Rani die Königin. Also Fürstin. Also.
Ja. So, und diese Darjeelings werden halt mit jeder Pflückung Ein bisschen herber vom Geschmack her, ein bisschen kräftiger. Und wir haben jetzt die erste Pflückung und die ist halt noch sehr lieblich, sehr, sehr blumig, heißt es meistens auf den Verpackungen.
Das ist zu heiß, kann ich nicht trinken.
Ja, ein bisschen warm. Können das noch ein bisschen abkühlen lassen.
Ja.
Ja, und dann gucken wir mal, wie er schmeckt. Das ist einer meiner Lieblingstees.
Also riecht gut und die Farbe ist auch sehr schön. Also wir haben jetzt hier schon ein bisschen gedämpftes Licht. Weil ich mir dachte, ich mache nicht das große Licht an, damit man hier in die richtige Entspannungsatmosphäre kommt.
Ja.
Und ich finde, also Farbe und Geruch sind sehr angenehm. Zeig mir mal die Packung, dann kann ich mir das auch gleich mal merken. Ja. Vielleicht kann auch jemand verlinken dann gleich. Also, Darjeeling FTG FOP1. Da war ich jetzt nicht dabei, als du das erklärt hast.
Genau, ich habe das versucht, Deutsch mal zu erklären. Das ist also der Blattgrad. Der beschreibt letzten Endes, was für Blätter da drin sind.
Golden Flowery Orange Pico.
Pico,
ja genau. Pico. First Flush, also erste Ernte. Marani Hills, also die Königinberge. Wo immer die sind, die wird es wahrscheinlich geben da irgendwo. Ah, die hast du von Kauf auf Galeria. Da kann man Tee kaufen.
Ja,
Wir müssen ja noch gucken, wo man Tee kaufen kann.
Genau. Ich mache mal schnell das mit den sozialen Bedingungen fertig.
Ja,
ich habe nämlich über China noch ein bisschen was rausgefunden. Da ist es tatsächlich so, die meisten Teebetriebe sind in der Hand von Kleinbauern.
Ja.
Die sind also mehr oder weniger in Privatbesitz. Wobei die auch nicht selbst entscheiden dürfen, was sie da anbauen. Also das ist halt schon gewollt, dass sie da Tee anbauen. Und die Verarbeitung findet dann aber in gemeinschaftlichen Fabriken statt. Also das sind dann so Kollektiven oder vom Staat finanzierte oder betriebene Fabriken, die dann halt den Tee produzieren. In China haben sie vor allem das Problem, dass die Bauern im Prinzip veraltern, so die alt werden. Mhm. Also die ganzen Jungen ziehen halt weg in die Stadt oder suchen sich woanders Arbeit, weil der Teeanbau einfach kein gutes Geschäft mehr ist.
Ja, das stimmt.
Die kriegen ja immer nur den gleichen Preis für den Tee und es wird aber die Lebenshaltungskosten werden immer teurer durch die wachsende Wirtschaft auch einfach und damit wird es eigentlich immer schwieriger, Tee anzubauen. Und somit haben die das Problem, dass es immer weniger attraktiv ist und die Teebauern auch einfach immer älter werden.
Mhm.
Und es so immer schwieriger wird für die Bauern, ihre Fläche zu bewirtschaften.
Ja.
Und man kann ja, das habe ich noch gar nicht erwähnt, man kann Tee im Prinzip auch nicht mit Maschinen irgendwie groß bewirtschaften oder anbauen. Weil das meistens.
Wegen der Teegärten, die sind.
Wegen den Teegärten. Hängen. Also, die sind häufig an Hängen. Da ist mit Maschinen sowieso immer schwierig. Und man will das aber auch nicht, weil das natürlich die Qualität schmälert.
Na, das hängt davon ab. In Ländern, in denen man technikgläubiger ist, wie zum Beispiel in Russland, wird das ja gemacht. Ne? Mit Maschinen.
Ja, aber ich glaube, da macht man es auch hauptsächlich, weil es billiger ist.
Naja, nur der Durchschnittsjapaner, dem das da wirklich auf jede Geschmacksknospe ankommt, der wird die Hände vor den Kopf schlagen, wenn es heißt, wird alles maschinell geerntet. Obwohl die Japaner auch sehr technikgläubig sind, wissen wir ja von den Atomkraftwerken. Und in Russland, glaube ich, ist das anders. Da will man gleich, da ist halt Technik auch, Fortschritt und Raumfahrt und so und deshalb, ja.
Wobei man halt schon sagen muss, Tee wird größtenteils per Hand geerntet, auf der gesamten Welt.
Ja.
Es wird ja auch in Afrika noch Tee angebaut.
Ja.
Da kann ich auch noch ein bisschen was zu sagen.
Geerntet unter natürlich widrigen Umständen. Das ist ja dann auch alles nicht so.
Ja, das ist keine schöne Arbeit. Also in Indien, man kennt diese Bilder, die sehen immer exotisch und sehr romantisch aus, eigentlich so aus unserer europäischen Perspektive. Die haben halt ein einfaches, glückliches Leben.
Ja.
Aber das Leben ist zwar einfach, aber nicht unbedingt glücklich, denke ich. So, es ist halt sehr mit sehr schlechtem Verdienst verbunden. Es ist sehr anstrengend, wenn man 12 Stunden auf dem Feld steht und Tee pflückt.
Mhm.
Und andererseits braucht es aber auch ein gewisses Mindestmaß an Erfahrung und Geschick. Also es ist jetzt keine Tätigkeit, die man von heute auf morgen erlernt und dann sofort perfekt ausführen kann.
Ja.
Das stimmt. Ganz interessant ist übrigens mit einer der Gründe, warum Tee in Afrika erst so spät angebaut wurde. Also es kam ja erst im letzten Jahrhundert auf, also im 20. Jahrhundert. Gab sicherlich auch andere Gründe, wirtschaftliche Gründe und Kolonialstreitigkeiten oder so. Aber wie man die Afrikaner damals noch nannte, die Neger hat man einfach nicht für intelligent und geschickt genug und fleißig genug gehalten, Tee anzubauen.
Mhm.
Also es gibt tatsächlich so Schriften, wo dann drin steht so, die Chinesen und die Siamesen und Japaner und so weiter, das sind halt fleißige Völkchen und die können Tee anbauen, weil die halt das nötige Geschick und auch die nötige Intelligenz haben und den Afrikanern hat man das einfach nicht zugetraut. und hat deshalb auch einfach keinen Tee da angebaut.
Mhm. Ja.
Und heute wird in Afrika Tee angebaut, vor allem Kenia ist einer der größten Tee-Exporteure weltweit.
Mhm.
Ich habe dazu auch eine Statistik. Muss ich gleich mal gucken. Wo halt die wichtigsten Teeproduzenten weltweit aufgeführt sind. Und was würdest du denken, an welcher Stelle ist Kenia?
Ja, wenn du sagst, eine der größten, dann wirst du vielleicht auf Platz 3 sein.
Ja, genau. Ist auf Platz 3.
Kannst du das verlinken irgendwo, diese Statistik?
Ja, das Problem ist, es ist so ein komisches Portal, wo man sich einen kostenlosen Account erstellen muss, um die Zahlen zu sehen. Das ist
naja, dann gucken wir mal bei Wolfram Alpha.
Ja, also China produziert pro Jahr 1,2 Millionen Tonnen Tee und ist damit der weltweit größte Produzent an Tee. Gleich danach, oder was ist gleich danach? Indien kommt an zweiter Stelle mit 800.000 Tonnen Tee und Kenia ist dann auch schon relativ weit zurück eigentlich mit 345.000 Tonnen auf dem dritten Platz.
Auf dem vierten Platz dann wahrscheinlich Russland, ne?
Nein, auf dem vierten Platz ist Sri Lanka.
Oh, ja, stimmt.
Also Ceylon, das ist natürlich ein großes Feriengebiet. Und dann die weiteren Plätze Türkei, Vietnam, Indonesien, Japan, Argentinien, Iran.
Mhm.
Also Russland baut nur noch sehr wenig Tee an, weil der auch einfach nicht abgenommen wird. Das ist halt wirklich kein toller Tee. Was ganz interessant ist, von diesen 345.000 Tonnen, die Kenia anbaut, exportiert es 320.000 Tonnen ins Ausland.
Mhm.
Kenia ist der größte Tee-Exporteur weltweit, vor China und Ceylon noch, weil die halt im Land gar nicht den großen Absatz haben.
Naja.
Also hast natürlich in Indien und in China hast du, ich weiß nicht, 1,3 Milliarde Menschen. Und das Tee trinken, so ein Alltagsgetränk.
Mhm.
Und da hast du natürlich einen viel höheren Binnenmarkt, als das in Kenia der Fall ist. Da wird zwar auch Tee getrunken als Alltagsgetränk, aber eben nicht so in dieser Art und Weise, wie es in China oder Indien der Fall ist.
Ja, klar. Um das auch nochmal zu sagen, also Japan ist natürlich jetzt nicht so ein großes Teeanbauland. Das liegt aber daran, dass halt Japan hat halt das große Unglück, dass da große Teile von Japan nicht so geeignet sind für den Teeanbau. Es ist ja sowieso so, dass wir haben ja da einen großen Berg in der Mitte und so, da wächst dann auch nichts mehr ab einer bestimmten Höhe und es ist halt eng auf so einer Insel. Sri Lanka ist jedenfalls eine sehr große Insel, da ist dann wahrscheinlich genug Platz.
Ja. Du hast, glaube ich, in Japan auch steilere und karstigere Berge,
die du halt nicht gut
bewirtschaften kannst.
Ja.
Aber es ist ein generelles Problem, nicht nur für die Landwirtschaft in Japan.
Ja.
Also.
Ja.
Und Japan zum Beispiel produziert nur knapp mehr Tee als Argentinien.
Hm.
Und Argentinien ist nun wirklich nicht als Teeanbaugebiet bekannt. So.
Ja, ja, genau. Ja, Mate machen die.
Aber machen die auch Mate? Ja, aber es geht ja um Tee jetzt,
richtig? Ah, ja. Ja, weiß man nicht, ob das so gut getrennt ist da in deiner Statistik.
Ja, ist auch wieder so eine Frage.
Also, das weiß ich sehr genau. Also, die Argentinier fahren total auf Mate-Tee ab. Und das ist da wirklich das Nationalgetränk. Trinken die mehr als Bier. Ja, es ist interessant, es gibt ja Länder, wo Tee ein Nationalgetränk ist, wo man das lieber nicht trinken möchte. Zum Beispiel Malta, das haben die von den Engländern.
Mhm.
Also in Malta gibt es zwei Nationalgetränke, das ist Tee und Bier. Und beide schmeckt nicht. Auf Malta gibt es ja keine Quellen. Das heißt, sie müssen, also früher haben sie das Wasser durch Sammeln von Regenwasser gemacht in riesigen Zisternen. Ist auch nicht so einfach, weil es nicht immer regnet. Das ist ja in Malta, also gerade im Spätsommer, da hat man eine lange Periode, wo es überhaupt nicht regnet, da wird das Wasser immer knapp. Und inzwischen kriegen die Malteser ihr Wasser durch Meerwasser in Salzwasseranlagen, also das natürlich sehr viel Energie verschlingt. Ja, und das entsalzt man natürlich nicht vollständig, weil es dann auch weil es dann auch irgendwie zu teuer wird. Und dann
schmeckt auch immer teurer,
der Tee immer so leicht salzig und das Bier eben auch. Also das ist beides meiner Ansicht nach überhaupt nicht trinkbar. Ja. Also wenn man sich dann selber Tee kocht, ich hatte da so ein Apartment gemietet auf Malta, da konnte ich mir dann entsalztes Wasser aus Plastikflaschen kaufen, was natürlich auch mal irgendwie gar nicht ökologisch ist. Dann ging's. Aber wenn man irgendwo in einem Café Tee trinken wollte, das war eine ganz schlechte Idee.
Hm.
Ja, Weil das immer salzig schmeckt. Aber es ist tatsächlich das Nationalgetränk. Ich habe da ja, war ja viel bei Leuten auch, weil ich ja Sprachaufnahmen gemacht habe. Und da wurde mir immer Tee angeboten. Und da kannst du ja nicht sagen, nee, ich kann keinen Tee trinken, weil das hier so salzig schmeckt. Da sind die ja alle beleidigt. Mhm. Ja, da musste ich halt immer diesen Tee trinken und dachte immer, meine Güte. Ne? Naja, gut. Also das ist dann schon ein Problem. Also das Wasser kommt schon irgendwie an. Das halte ich für ganz, ganz wichtig.
Ja,
das
ist ja auch der Hauptbestandteil, den du im Tee hast, ne?
Ja. Ja gut, im Kaffee auch, aber im Kaffee fällt es nicht so auf. Na gut, vielleicht sehen das die echten Kaffee-Experten anders.
Ja, aber im Kaffee, da hast du halt auch einen viel höheren Anteil der Pflanze, den du zum Aufguss verwendest. Also du hast ja, ich weiß nicht, wie viele Kaffeebohnen das auf eine Tasse sind, aber ist ja schon so eine Handvoll ist übertrieben, aber so ein kleiner Berg in der Handmitte wird es schon sein. Ja. Und bei Tee hast du ja wirklich nur einen Teelöffel voll und das sind halt so ein paar getrocknete Blätter, die halt ausreichen, um den Geschmack herzustellen.
Ja.
Vorhin hat eine gefragt nach afrikanischer Teekultur. Also im Chat. Es gibt da diese Kultur bei den Nomaden, die halt viel Grüntee trinken und viel Pfefferminztee. Also den Nomaden im Norden, vor allem in Libyen und Marokko. Und die trinken Tee aus so einer Metallkanne. Aus Aluminium oder bestenfalls aus Silber, aber das wird es wohl eher selten so geben. Also aus einer Metallkanne einfach, wird der Tee drin aufgekocht und dann wird er serviert auf in Gläsern, die auf einem Tablett angeordnet sind. Mhm. Also so kreisförmig. Und das symbolisiert das Universum. Also dieses Tablett, die Kanne in der Mitte und die Gläser drumherum, das sind also je nach Erzählung ist es entweder die Sonne und die Planeten darum oder die Erde und der Mond. Mhm. Und wenn halt der Tee, der wird aus großer Höhe in die Gläser gegossen und das symbolisiert quasi die Vereinigung des Universums in Tee oder in als so als Bild.
Ja. Jetzt gibt es ja noch verschiedene Fragen im Chat, endlich mal. Dem Knopf möchte wissen, wie es mit Rum im Tee aussieht. Wenn ja, welcher?
Puh, Rum im Tee. Habe ich bisher noch nicht probiert.
Es wird eigentlich nicht gemacht, denn der Grog ist ja nicht mit Tee. Der Grog wird ja mit Wasser gemacht. Und da nimmt man ja meistens braunen Rum für den Grog. Und dann gibt es ja den sogenannten Piratengrog, wo man Tee nimmt statt Wasser. Mhm. Aber ich glaube, das ist nicht die richtige Grog-Tradition. Das ist irgendwie so eine, ja. Also ich weiß es nicht, ob man Rum in den Tee schütten sollte.
Ausprobieren.
Ja, man nimmt ja diese in Rum eingelegten Rosinen.
Nimmt man dazu.
Ja, Rosinen.
Das ist meines Erachtens nach weißer Rum.
Ja, ja.
Wenn man es probiert, würde ich daran raten, erstmal mit einer sehr kleinen Dosis anzufangen, weil Rum ja doch einen relativ starken Eigengeschmack hat.
Genau.
Man muss halt immer aufpassen, dass es den Tee nicht komplett überdeckt. Also wenn man das jetzt anfangen würde, so 1:2 zu
mischen. Ja, in der wäre das gar nicht gut. Da müsste man wahrscheinlich tatsächlich auch so ein Assam nehmen.
Ja. Ja. Also würde ich empfehlen, Assam-Tee oder ein Ceylon-Tee. Und dann gucken, ob es schmeckt und wenn es schmeckt, halt, wie viel Rum man reinmachen kann. Also ich denke, man sollte wirklich mit so einem ganz kleinen Schwaps anfangen und dann kann man ja mal ein bisschen nachschenken, bis man dann sieht, ob es passt.
Ja. Dann wurde noch das China-Teehaus erwähnt in Marzahn.
Genau.
Mal auch empfehlen, aber mehr für den Sommer.
Ist auch, glaube ich, aber ist das nicht ein japanisches?
Nein, das ist ein chinesisches.
Ah, okay.
Die haben, also heißt es auch China-Teehaus, deshalb muss es ein chinesisches sein. Das ist ein chinesisches Teehaus, heißt es auch, aber der Link ist China-Teehaus. Ich glaube, ich habe schon ins Pad geschrieben, weiß es nicht, ja. Richtig ist aber, dass die da nicht nur chinesischen Tee haben, sondern auch japanischen. Und direkt daneben, also wer auf die Webseite guckt, sieht, da ist das chinesische Teehaus mit dem Garten davor. Direkt links daneben sind so Flachbauten. Und das ist tatsächlich ein japanisches Teehaus. Das wird aber meiner Ansicht nach nicht bewirtschaftet. Man bekommt aber in dem chinesischen Teehaus auch sehr guten japanischen Tee. Also man muss jetzt nicht... da ist eben einfach Ostasien so ein bisschen verschmolzen. Hm. Obwohl das meiner Ansicht nach wirklich zu trennende Kulturen sind. Die Japaner haben zwar viel aus China übernommen, habe ich vorhin schon gesagt, aber es ist eine andere Tradition.
Ja.
Auch die Teezeremonie ist anders und so.
Die unterscheidet sich sogar sehr deutlich. Also nicht mal unbedingt in der Abfolge der Schritte ist es relativ ähnlich. Wobei halt das in Japan so ist, dass das viel minutiöser und viel, viel mehr ins Detail gehend durchgeplant ist, was genau in welcher Reihenfolge gemacht werden muss, mit welchen Handgriffen, wo bestimmte Gegenstände auf dem Tisch stehen müssen, weil das halt alles irgendwas symbolisiert. Das liegt einfach daran, dass die Japaner diese Teezeremonie zwar von den Chinesen übernommen haben, allerdings von der buddhistischen Zen-Sekte. Und die hat ja genau diese Philosophie, dass bestimmte Dinge auf eine bestimmte Art und Weise gemacht werden müssen auch, um sich halt eigentlich, also die Idee ist dahinter, man konzentriert sich ganz genau auf seine Aufgabe, um halt den Kopf leer zu bekommen. Das ist so ein bisschen so auch die Idee. Und das hat sich dann halt auch in der Teezeremonie niedergeschlagen. Und die Japaner haben das dann weiterentwickelt und das ist zu so einem Ritual geworden, wo es eigentlich nicht mal mehr primär um den Tee geht, sondern vor allem so um weiß nicht, Selbsterkenntnis, Selbstreinigung, Einswerden mit dem Universum und solche Dinge halt.
Na gut, das liegt eben auch an der ganzen Lage der Japaner und der Tradition. Also ich meine, diese sehr stark auf Moral und Rittertum ausgelegte Tradition, da geht es halt dann auch, und es hängt natürlich auch mit dem Buddhismus zusammen, klar. Dann geht es natürlich um das Individuum, das sich da weiterentwickeln soll und in Japan dann eben sogar noch. Ich meine, die reine buddhistische Tradition, die wir dann vielleicht eher in China finden, ist ja eine, die wirklich auf das Individuum konzentriert ist und auf die Verbesserung des Individuums. Während in Japan dann eben auch noch immer das Nationale dazu kommt. Ne? Ich meine, die japanische Art des Buddhismus ist ja eine, die sehr stark, und nicht nur das Buddhismus, die haben ja auch noch eigenen Ansatz, so eine Mischung. Shintoismus, der ist ja sehr stark auch national geprägt. Ne? Das kommt natürlich noch dazu. Also Individuum soll dann eben auch irgendwie da Japaner sein. Und das ist natürlich schon nochmal eine eigene Tradition.
Ja, man sieht es dann halt auch in der Tradition. Das fängt ja meistens damit an, dass man durch so einen Steingarten geht, auf das Teehaus zu. Das symbolisiert halt so einen Gebirgsfahrt, wo man sich halt im Prinzip diesen Alltag hinter sich lässt und schon mal den ersten Schritt macht in Richtung, ich weiß gar nicht, also Universum oder wie man das jetzt auch mal nennen möchte. Und dann halt kommt man auf so eine Tür zu, die ist etwas höher als 1 Meter. Man muss also gebückt durchgehen, das soll halt symbolisieren, alle werden gleich im Teehaus und gibt es halt diese genauen Abfolge. Und in China ist das halt anders, da ist diese Teezeremonie, die heißt übrigens Gong Fu Cha. Dieses Wort Gong Fu, das ist im europäischen Sprachraum tatsächlich mehr in der Aussprache Kung Fu bekannt als Kampfsportart und bedeutet aber eigentlich nur der schwierige Weg, beziehungsweise beschreibt das eigentlich so eine Sache, die durch viel Übung und durch viel harte Arbeit erlernt werden muss. Und dieses Cha, also Gong Fu Cha, ist einfach der harte Weg des Tees. Und das ist also auch eine Teezeremonie mit vielen festgelegten Riten und Abläufen. Und da ist aber die Zeremonie mehr auf den Tee ausgelegt. Also man sieht es schon anhand der Zeremonie, die beginnt halt damit, dass man die Gefäße ausspült. Das ist halt sicher irgendwie so ein Schritt der Reinlichkeit, aber es verbessert halt auch wirklich den Teegeschmack, weil wenn man ein sauberes Gefäß nimmt, dann ist es halt besser, als wenn man eins nimmt, was schon 3 Tage eingestaubt ist.
Naja, wobei, wenn der Tee da schon durchgezogen ist, ist es auch vorteilhaft.
Wie durchgezogen?
Was wir hatten das doch, dass man die Tee...
Ach so, aber man kann die Gefäße ja trotzdem mit heißem Wasser ausspülen.
Ja, klar, das ist auf jeden Fall.
Nee, und dann fängt man halt an, diesen Tee zu wecken. Also das ist halt diese 3 Atemzüge, den Tee ziehen zu lassen, ihn dann wegzukippen, dann halt einen neuen Tee zu machen. Also da geht es wirklich darum, den perfekten Teegenuss zu erreichen. Auch da geht man halt davon aus, dass man dafür viel, viel Training und viel, viel Arbeit für verrichten muss. Aber da geht es halt weniger um das Individuum, was den Tee trinkt, und vielmehr um den Tee.
Ja, achso, wir trinken jetzt hier den
Daiquiri. Ja, der hat jetzt eine angenehme Trinktemperatur.
Schmeckt irgendwie sehr nussig.
Nussig?
Ja, finde ich. Hat so einen Geschmack. Schmeckt irgendwie auch so nach so einer Teekanne irgendwie. Obwohl das ja aus der Glaskanne ist. Aber angenehm. Angenehm, auf jeden Fall. Auch nicht so, also einen ganz milden Geschmack auch. Gar nicht bitter.
Ja, also es ist überhaupt nichts Bitteres, überhaupt nichts Herbes drin. Wie gesagt, es wird immer als blumiger Geschmack bezeichnet. Und ich trinke den Tee sehr gerne. Wir können ja nachher zum Vergleich nochmal den Second Flush trinken, also die zweite Pflückperiode, und da sieht man, dass der halt schon ein bisschen herber und ein bisschen stärker im Geschmack ist.
Ja, naja, gut, dann bin ich natürlich durch, wenn ich so viel Tee trinke. Das bin ich gar nicht gewohnt. Also, wir sind jetzt beim Tee 6. Das ist jetzt dieser sogenannte Narcissist-Agening. Müsste dann noch jemand vielleicht verlinken und die Sorte kann man ja auch angeben. Moment, Agening.
Ja, also wie gesagt, das ist der Maharani Hills.
Maharani Hills.
Aus Darjeeling habe ich tatsächlich schon einige Tees probiert. Empfehlen kann ich auch den Steintal. Der wird tatsächlich so geschrieben, wenn man ihn spricht. Also Steintal, nur mit einem H, weil es die alte Schreibweise ist. Und das ist ein Teegarten, der von deutschen Mönchen gegründet wurde. Mhm. Vor, ich glaube, 120 Jahren oder so.
Ja.
Produziert auch einen sehr leckeren Tee. Mhm. Und wie gesagt, der Nagri, der ist in Deutschland generell sehr beliebt. Das ist natürlich die Frage, wie sich das bedingt, ob einfach nur viel Nagiri importiert wird und der deshalb viel getrunken wird oder ob der einfach so beliebt ist und deshalb so viel importiert wird. Da ist immer ein bisschen die Frage, was ist da die Ursache und die Wirkung.
Ja, okay, ich habe den Steintal noch mal aufgeschrieben ins Bett. Wie gesagt, Links fehlen noch, aber da helfen vielleicht noch Leute. Das wäre schön. Ja, Darjeeling haben wir. Ja, Tee, also wo kriegt man den Tee jetzt her? Also wir haben natürlich jetzt schon Anlaufpunkte in Berlin genannt, nun ist nicht jeder aus Berlin. Und wie gesagt, in dem chinesischen Teehaus kann man nämlich auch keinen Tee kaufen, sondern nur trinken. Es gibt übrigens noch mehr solche Teehäuser. Im Tiergarten gibt es auch ein japanisches Teehaus. Da war ich auch einmal, aber das ist sehr lange her und ich fand es nicht so gut. Aber ich kann da jetzt keine aktuelle Bewertung abgeben. Ja, wo kann ich ihn kaufen?
Ja, einmal natürlich die Fachgeschäfte, worüber wir ja schon geredet haben. Da ist es natürlich schön, dass man eine in der Regel kompetente Beratung hat. Also wenn es ein richtiges Fachgeschäft ist, so zum Beispiel, wo wir Montag waren, das kann man durchaus nochmal positiv erwähnen an dieser Stelle, da ist halt wirklich ein kompetenter, fachkundiger Verkäufer, der einen auch beraten kann, der einem auch halt sagen kann, wie muss ich den Tee genau aufgießen, damit er gut wird, welche Menge muss ich verwenden.
Ja. Der ist wirklich sehr, sehr fachkundig, der Inhaber dort, auch die anderen Mitarbeiter. Und der hat aber auch erzählt, das war, glaube ich, als wir Montag da waren, ne? Dass er vielfach so aromatisierte verkauft.
Ja, das ist generell so ein...
Ja, sehr normal. Ich will
es nicht nur die Probleme nennen, aber es ist so, so eine Sache einfach, dass hier lieber aromatisierte Tees, zum Teil auch viel lieber Räubosch-Tees getrunken werden, weil die natürlich nicht diese leicht bittere Note, die ja Plantagentees immer haben, mitbringen. Und natürlich, weil auch, ich glaube, für jemanden, der sich nicht mit Tee beschäftigt hat, für den ist es halt schwer zu unterscheiden. Der bekommt dann halt 5 Plantagentees vorgehalten und weiß halt nicht genau, unterscheiden die sich jetzt wirklich so stark? Ist das nicht einfach alles das Gleiche, irgendwie nur ein bisschen anders? Und da hast du halt so eine aromatisierte Mischung, die ja meistens dann noch so PR-wirksame Namen haben.
Ja.
Leichter verkäuflich als
naja, Sahara-Sturm oder irgendwie sowas.
Ja, aber wenn man halt einen Tee mit Kirsche verkauft und einen anderen noch mit Apfel, da ist halt klar, das sind auf jeden Fall 2 unterschiedliche Dinge.
Wüstenblume.
Obwohl dann halt beides einfach nur ein Assam ist, der irgendwie ein bisschen aromatisiert ist. Und dass vielleicht der Unterschied zwischen einem Assam und einem Darjeeling viel, viel aufregender ist als zwischen einem Apfel und einem Kirschtee.
Ja.
Ja. Ja. Aber deswegen machen wir auch den Podcast. Das gibt der dem Teekonsum in Deutschland vielleicht nochmal so einen kleinen Schub in die richtige Richtung.
Glaubst du, bei unseren Hörerzahlen.
Naja.
Gut, aber positiv trinkt denken. Mehr Tee, genau, das ist doch sehr spannend, das Feld, das merkt man ja auch gerade. Und wie gesagt, es geht halt über den Tee hinaus, weil wir halt diese Nicht-Tees auch noch haben. Das ist mit dem Rotbusch oder Rooibos oder Rooibos oder wie auch immer. Mit Kräutertees und so, da kann man auch viele Sachen machen. Ja, gut, also wir wissen, Spezialgeschäfte, Internet natürlich.
Klar.
Gibt es da irgendwelche Connections, die wir verlinken sollten?
Ich will jetzt eigentlich nicht irgendeine Firma speziell empfehlen, weil ich jetzt keine weiß, die jetzt wirklich hervorragend
genau,
ist.
Genau, also das kann man.
Wenn man bei Google Tee eingibt, dann sind, glaube ich, die ersten 5 Beiträge schon Shops, wo man sich das kaufen kann. Das Schöne am Internet ist, dass man halt aufgrund der großen Anzahl an Einkaufsmöglichkeiten eine sehr große Auswahl hat. Das weniger Schöne ist halt, man hat keine Beratung und man kann die Qualität des Tees halt nicht vor Ort beurteilen.
Ja.
Also man liest halt die Beschreibung, die natürlich immer sehr, sehr blumig ausfällt.
Mhm.
Und sehr positiv auch. Also niemand wird hinschreiben, ein eher unterklassiger Tee.
Ja.
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 Also Internetshops sind ganz gut, wenn man genau weiß, was man will. Und wenn man weiß, was man erwarten kann.
Genau, genau. Aber leider haben sie auch wieder nur diese großen Mengen von Tee.
Das, also das ist halt ein Problem.
Nachteil. Das ist vielleicht manchmal so vor Ort in so kleinen Läden besser. Kleine Läden haben natürlich auch den Nachteil, dass sie auch immer gleich so in der Esoterik-Ecke sind. Ne? Das ist ja auch so ein Punkt. So der typische Provinzteeladen in Deutschland.
Ja, da nicht, ist dann nicht alle, gleich aber eine,
ja, erstaunlicherweise oder angenehmerweise hat der Teeladen in Schöneberg gerade das nicht. Also sie setzen nicht so auf Esoterik, obwohl sie auch auf ihrer Karte, wahrscheinlich weil das Publikum das will, so Ayurveda-Tees haben, wo ich mich immer frage, was ist das denn? Aber gut, egal. Also sie machen das weniger. Aber sonst kenne ich halt viele Teeläden, wo dann immer gleich so eine Esoterik-Ecke ist.
Ja, mir fällt es auch unangenehm auf in vielen Teeläden. Du kommst halt rein und siehst an der, meistens ist es die Rückwand, wo der Tresen davor steht, siehst du die ganzen Teeboxen und das komplette restliche Geschäft ist dann voll halt mit solchen chinesischen oder pseudo-asiatischen Gegenständen. Das reicht dann von irgendwelchen Kupfermünzen bis zu, weiß ich nicht, so Teegeschirr, wobei ich das natürlich gut finde, wenn der Tee dann auch Teegeschirr verkauft.
Ja.
Aber dann auch so Räucherstäbchen und irgendwelche Öle und so ein bisschen Krimskrams.
Ja, wie.
Ich finde das einfach unnötig und es rückt den Tee auch in so eine Ecke, wo er eigentlich nicht hingehört, weil das ist ein.
Die Frage ist, wie kommt das bloß?
Ja, ich glaube, das ist einfach so diese Vorstellung, die wir in der westlichen Kultur auch von Esoterik und so ein bisschen auch von dem asiatischen Mystizismus haben, dass da halt immer einer sitzt und dann duftet alles nach Tee in seinem in 3000 Metern Höhe gelegenen Tempel, wo er alleine sitzt, wo man 5000 Steinstufen hochsteigen muss. Und ja, ich glaube, das ist einfach so ein. Das kommt von uns irgendwie. Also das hat nichts, also in Asien ist es glaube ich nicht so, dass das so vermischt wird. Aber das ist halt hier so ein gängiges Bild. Würde ich einfach annehmen. Ich persönlich sehe den Tee ja jetzt eher als Genussmittel wirklich, als eher so in der Richtung eines Weines. Mehr so in dieser Kategorie. Und da kommst du ja auch nicht in den Weinladen rein und hast dann weiß ich nicht, irgendwie französische Möbel noch rumstehen und weiß ich nicht, irgendwie so Sachen, die halt aus Frankreich kommen und so typisch französisch sein müssen und kannst Baskenmützen kaufen, die an irgendeinem Ständer hängen. Das hast du ja auch alles nicht. Da kommst du ja auch in den Laden und du hast halt wirklich komplett die vier Wände voll mit Weinregalen.
Stimmt. Ja, eigentlich schon. Also ich meine mal so Feinkostläden, die verkaufen auch noch Käse. Aber in der Regel gibt es nur Wein, ja.
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 Es ist halt so. Das werden wir jetzt nicht ändern können.
Ja. 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 Wenn ich jetzt Tee kaufe, habe ich natürlich das Problem mit der Lagerung, haben wir schon angesprochen. Mhm. Trocken-dunkel lagern und in irgendwelchen Boxen.
Ja. Ja, wichtig ist halt, dass die Boxen aromaverschlossen sind. Also, dass halt keine Düfte hineingelangen und keine Düfte heraus.
Ja. Ja, das ist natürlich. Ja. Schwierig zum Teil.
Also ja, diese Teedosen, die man halt in den meisten Teeläden noch kaufen kann oder die es auch in solchen, in so manchen Ramschgeschäften gibt, wo es eigentlich nur so Kleinkram gibt, die sind eigentlich ausreichend. Der Deckel muss halt fest sitzen. Wäre gut, wenn sie aus Metall sind.
Warum?
Weil ich halt, also gerade diese, ich denke, das ist einfach für den Geschmack besser. Also es ist weniger geschmacksbeeinflussend als Holz. Und ich zum Beispiel benutze Teebüchsen auch mehrfach für verschiedene Tees. Und dann ist es halt schön, wenn sich kein Tee irgendwie festsetzt darin.
Ja, ja, klar.
Wobei das, glaube ich, bei so einem Trockenprodukt auch relativ egal ist, weil man das halt ganz gut rausbekommt.
Ja, 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 klar.
Bei Metallbüchsen und natürlich auch bei Holzbüchsen, die kann man halt nicht auswaschen, weil die dann rosten oder aufquellen. Man kann also auch Glasbüchsen nehmen, theoretisch. Wobei man dann da halt darauf achten muss, dass die lichtfest, also ja, lichtdicht. Ich habe noch. Achso. Ich muss nur mal essen. Ja.
Ja. Woran erkenne ich guten Tee?
Schwierige Frage.
Ja.
Das ist schwer zu sagen. Man kann natürlich sagen, am Preis. Ja. Das ist ein erster Indikator. Umso höher der Preis, umso besser der Tee. Wobei man sich jetzt nicht unbedingt gleich dazu verleiten lassen sollte, wenn man jetzt denkt, oh, toller Podcast, ich gehe mir mal Tee kaufen.
Ja.
Geben Sie mal den für 50 Euro pro 100 Gramm.
Ja.
Es ist bestimmt ein exzellenter Tee. Die Frage ist immer nur, hat man wirklich so einen feinen Geschmackssinn, dass man das so sehr zu schätzen weiß.
Ja.
Also ich würde meinen Geschmackssinn eher als normal ausgeprägt beurteilen.
Mhm.
Und denke, dass da die Unterschiede halt sehr subtil sind dann in dieser Kategorie. Ja. Also generell kann man, glaube ich, sagen, billige Tees, also billige lose Tees, fangen so an bei 2 Euro pro 100 Gramm und gehen bis, 3, 4 Euro pro 100 Gramm.
Naja.
Das würde ich schon so sagen.
Ja.
Die Mittelklasse fängt dann halt so bei 3, 4 Euro an und geht durchaus schon bis 7, 8 Euro hoch.
Mhm.
Und dann hat man halt also schon die teuren Tees, also die sind dann wirklich ab 8 bis 10 Euro.
Genau.
Und dann ist es eigentlich fast schon nach oben offen.
Ja.
Also bei normalen losen Tees hört es natürlich auch wieder auf. Also so 20 Euro ist dann schon sehr, sehr teuer für 100 Gramm.
Ja.
Aber diese Pu'er-Tees, die wir ja schon ein paar Mal angesprochen haben, die sind halt wirklich, die gehen wirklich so in den dreistelligen, vierstelligen, fünfstelligen Bereich, je nachdem wie alt sie sind.
Ja, aber das sind gewöhnungsbedürftig. Also da würde ich sehr vorsichtig sein. Also jetzt nicht, kauft nicht alle Pu'er-Tee. Das muss man
mögen. Den muss man mögen, ja. Die sind vom Geschmack her auch sehr, sehr herb. Also sehr, sehr ehrlich, finde ich.
Ja. Genau.
Da muss man aufpassen, dass man die richtig aufgießt. Die dürfen auf keinen Fall zu lange ziehen, weil dann wird der Geschmack so intensiv, dass es nicht mehr schmeckt. Ja. Und das Wasser darf auch nicht zu heiß sein.
Ja.
So, ein paar andere Punkte, woran man guten Tee erkennt. Also das betrifft jetzt vor allem die Teeläden vor Ort, weil man da den Tee halt beurteilen kann. Man kann natürlich dran riechen. Das ist so ein sensorischer Eindruck, den man gewinnen kann. Und der sagt einem zumindest, ob man den Tee ansatzweise mag oder nicht. Also man sollte da durchaus nach dem Geruch gehen, wenn man neuen Tee kaufen will. Wenn er gut riecht, dann schmeckt er vermutlich auch gut.
Mhm.
Dann kann man sich angucken, wie der Tee aussieht. Da kann man versuchen, darauf zu achten. Man wird das in diesen großen Teeboxen meistens nicht sehen, aber wenn man so ein bisschen in die Hand kriegt oder auf den Tisch legen kann, dann kann man gucken, ob der Tee nur aus Teeblättern und Teeknospen besteht oder ob da auch noch andere Bestandteile drin sind.
Ja.
Also zum Beispiel bei minderwertigen Tees ist es so, dass häufig kleine Astteile oder Zweige mit drin sind oder wirklich andere Verunreinigungen.
Ja, das muss nicht nur. Also bei japanischen Tees werden halt oft auch zusätzlich zu den Blättern auch irgendwas vom Teestrauch, also von den Stielen, noch dazugegeben, weil das auch den Geschmack möglicherweise positiv beeinflusst. Also muss man genau hingucken, was das ist.
Ja, es ist sehr schwer zu beurteilen.
Ja. Also man kann sich das auch angucken, also zum Beispiel im KDW. Es gibt bestimmt auch in richtig guten Teeläden. Die haben immer den Tee vorne auch ausliegen, also in so kleinen Schälchen, damit man sehen kann, wie der aussieht.
Das haben die zum Beispiel im Galeria-Kaufhof auch.
Ah, ja.
Ich war da vor, ich glaube, einem halben Jahr das erste Mal Tee kaufen, habe das nur durch Zufall entdeckt, weil der Tee in die Kaffee-Ecke mit integriert ist.
KDW auch.
Die haben eine sehr kleine Auswahl an Tee, muss man sagen, aber dafür sehr gute Tees. Also gerade Darjeeling haben sie eine relativ große Auswahl. Die haben, weiß ich nicht, 10, 12 Plantagen-Tees insgesamt nur, aber 3, 4 Stück davon Darjeelings, was mir sehr entgegenkommt, weil ich Darjeelings sehr gerne trinke. Und das sind wirklich schon recht hochwertige Tees.
Ja, naja, doch. Also man kann da sicherlich gut einkaufen. Also sicherlich auch bei Galeria Kaufhof, was es ja fast überall gibt.
Also ja, wobei, da meine ich jetzt konkret den am Alexanderplatz, weil die halt unten diese Feinkostabteilung drin haben und das haben, glaube ich, viele andere nicht. Also viele andere Galerias.
Ja.
Ja, ansonsten gibt es inzwischen auch in fast jeder größeren Stadt schon ein oder mehrere Teeläden.
Ja, klar. Naja, bei Feinkostläden ist da die Schwierigkeit, dass die halt nicht so einen großen Verkaufsdurchsatz haben und da der Tee natürlich schon lange liegt.
Ja.
Das ist das Problem. Jetzt hier bei den Vorverpackten, die ich jetzt hier aus Japan habe, da steht natürlich dann noch ein Verfallsdatum drauf. Und das ist meistens sehr kurz. Also das ist, finde ich, auch sehr interessant.
Wobei der natürlich nicht schlecht wird nach dem Verfallsdatum, sondern der verliert einfach Geschmack.
Ja, genau.
Also man kann den auch bedenkenlos noch nach 5 Jahren trinken. Es wird bloß einfach nach fast nichts mehr schmecken.
Ja, sehe ich jetzt hier nicht. Auf dem anderen war es deutlich zu sehen. Auf dem anderen Beutel, den ich jetzt drüben habe.
soll ich mal gucken. Es ist natürlich auch so, wenn du den Tee bekommst, ist der nicht gestern gepflückt.
Genau.
Sondern ja. Wir haben jetzt Winter, der wird auch aus einer Sommerpflückung oder einer Herbstpflückung sein.
Ja, also der wird, in Japan fangen sie ja schon früher an, je nach Lage natürlich, mit dem Mai angefangen und das müsste so Juni, Juli.
Genau, und hier ist das Verfallsdatum 22. Mai 2013.
Ja, aber das ist eigentlich nicht so lang.
Ja, das wird jetzt noch
gerade gekauft.
5-6 Monate.
Ja, vorgestern gekauft. Also es ist ein halbes Jahr.
Naja, aber das kann man auch, also das hängt sicher vom Tee ab, aber so im Allgemeinen kann man sagen, Tee hält sich ein halbes Jahr.
Ja.
Kann man davon ausgehen, dass der Geschmack noch sehr echt ist und ja, sehr gut vorhanden. Und danach lässt es halt dann doch schon stärker nach.
Ja, das stimmt. So, Preis haben wir. Wichtig ist auch der Name und die Bezeichnung. Also wenn irgendwie auf dem Tee draufsteht, roter Drache, Finger weg. Oder Wüstenblume.
Würde ich nicht sagen. Also das kommt darauf an, ich habe es mal erklärt, gerade die chinesischen Tees, die haben halt keine anderen Namen. Die heißen halt so.
Ja, ich bin ja jetzt auch kein Fan von chinesischem Tee, aber gut.
Aber bei Schwarztees ist es halt generell schon so, dass die Anbauregion draufsteht und...
Das ist falsch. Oh Gott, völlig durcheinander hier. Ich bin zu... Das viele Tee trinken schadet mir.
Schon zu nervös, ja?
Ja.
Nee, und aber wie gesagt, bei schwarzen Tees, ich habe das vorhin erklärt, da steht halt die Anbauregion drauf und der Garten, aus dem er kommt und meistens halt noch so eine kryptische Ziffer, nicht Ziffer, Buchstabenfolge, die ausdrückt, was für ein Blatt gerade darin enthalten ist.
Ja, und das ist gut. Wenn das alles draufsteht, dann nehmen.
Dann kann man halt auch davon ausgehen, dass es ein Plantagentee ist, also ein reiner Tee.
Ja. Genau. Gut, natürlich Earl Grey ist Earl Grey. Dann gibt es noch Gunpowder, das ist auch so ein, das habe ich, ein geräucherter Tee und so. Da gibt's
Gunpowder ist das Besondere halt, dass die Blätter nicht wie in anderen Tees, also man sieht das hier bei dem Darjeeling zum Beispiel, da sind die Blätter lose und so ein bisschen, sehen eigentlich nur verkrüppelt aus, weil sie sich halt irgendwie zusammengezogen haben. Und dieser Gunpowder, da werden halt die Teeblätter zu Kügelchen gemahlen.
Aha.
Und deshalb heißt der Gunpowder, weil früher das Schießpulver halt auch in kleinen Kugeln vorhanden war. Und das ist in der Regel ein grüner Tee.
Ein grüner Tee, ja. Gut.
So.
Also da gibt es ein paar feste Namen, wollte ich nur sagen. Also Earl Grey gibt es, Gunpowder ist auch ein fester Name, aber eben was die Zubereitung angeht, dann gibt es irgendwie noch Prince of Wales, das ist dann Rauchtee. Also, ja, wie gesagt, da gibt es halt noch so ein paar feste Namen, aber sonst eben nicht. Wie gesagt, wenn der Tee aus China kommt, dann gibt es manchmal so typisch chinesische Namen, aber dann gibt es eben auch diese ganzen Mischungen mit Aroma, die dann irgendwie heißen, wie gesagt, Wüstenblume und so. Und da hört dann der Spaß auf. Besser Finger weg. Man kann das natürlich auch testen. Also man kann natürlich in guten Teeläden den Tee auch kosten und wenn er einem schmeckt, natürlich kaufen, klar. Das ist ja...
Ja, das mit dem Kosten ist immer schwierig, weil die dann halt Wasser vorhalten müssen, Teegeschirr und...
Ja,
also bei dir ist es natürlich so, weil dieses Café gleich mit angeschlossen ist.
Ja.
Aber du kannst halt auch nicht nach vorne gehen, ich würde jetzt mal gerne diese 20 Sorten kosten, um dann auszuwählen.
Das stimmt. Naja, das geht nicht. Ja. Da kann man mal dran riechen, das hilft ja auch schon. So, dann kann man sich noch informieren, im Internet natürlich.
Es gibt
auch Bücher.
Ja, es gibt auch Bücher. Es gibt eigentlich an sich schon nicht so sehr viele Teebücher. Und viele davon sind auch nicht besonders hochwertig, muss man sagen. Also das ist ein sehr, sehr kleiner Markt. Und ich wollte eigentlich welche mitbringen, aber die waren jetzt auch zu groß. Also es gibt so ein sehr schönes Buch, das heißt einfach Das Buch vom Tee.
Genau, das müssen wir noch verlinken hier.
Ja, es gibt natürlich jetzt viele Bücher, die einfach Das Buch vom Tee heißen.
Es gibt dieses eine verlinkbare hier, ne? Wie war das noch?
Ich weiß nicht, ja. Das.
Wir hatten doch da
also das
Vorbereitung
halt
eins gefunden.
Nee, aber das ist das Buch im Internet, darauf kommen wir gleich noch.
Das ist im Internet, okay, alles klar.
Also das ist halt so ein großes Buch, fast DIN A3 Format, würde ich sagen. Und das ist halt das Schöne, es stehen halt so die Standardsachen drin, eigentlich, die in fast jedem Teebuch drin stehen. Also Anbaugebiete, Zubereitung, ein bisschen Kultur, verschiedene Teesorten und so weiter. Da sind viele Bücher sind sich da ähnlich. Was das Schöne an diesem Buch ist, dass halt ja großformatige Fotos mit da drin sind. Und das finde ich halt sehr schön, weil man viele Dinge mal in einem großen Foto sieht. Das reicht halt vom Teegeschirr bis zu Gemälden, die sich halt von diesem Tee handeln. Gerade in der chinesischen und japanischen Kultur ist der Tee ja so prominent, dass er halt auch in die ganze Kunst eingezogen ist. Also es gibt auch Gedichte über Tee und Gemälde und halt so Szenen von eines Teehauses oder wie Tee am Hafen verladen wird oder irgendwas in der Art. Und das ist da halt alles so mit drin.
Ja, kann man übrigens auch sehr empfehlen im Ostasiatischen Museum in Berlin gibt es auch da einen extra Abschnitt, auch mit einem japanischen Teehaus, wo auch jeden Tag eine Teezeremonie durchgeführt wird. Also der chinesische Tee wird auch, Tradition wird dargestellt, und da gibt es auch ein Museum für ostasiatische Kunst, und da gibt es auch ein Kunstwerk von Ai Weiwei, ein Teehaus. Mhm. Das Lustige ist, das ist einfach nur ein Haus, also so ein, wie man es zeichnet, also oben spitz und dann so als Modell. Mhm. Das ist aber aus Tee.
Ah.
Also er hat Tee, er hat dieses Haus aus Tee gebaut. Also Teeziegeln halt. Das gepressten Tee. Also sehr, sehr interessant, sollte man sich ansehen. Es riecht auch ganz schön dort nach Tee eben. Ja.
Ja, dann noch ein zweites Buch. Ich werde die nachher irgendwie verlinken, wenn ich das dann gefunden habe. Das heißt Tee, eine Kulturgeschichte.
Mhm.
Und das finde ich ganz interessant, weil sich das halt wirklich nicht lange mit diesen Standardzeugs auffällt, was in allen Büchern drin steht, also Arten, Zubereiter und so weiter, sondern wirklich versucht, die Geschichte des Tees der letzten 3.000, 4.000 Jahre zu beleuchten.
Mhm.
Wo dann halt wirklich genau versucht wird nachzuvollziehen, ein bisschen Legende von Wissenschaft zu trennen. Und da steht halt ein bisschen was für die Leute drin, die sich mehr dafür interessieren, wie die Geschichte des Tees ist. Und da steht halt auch drin, wie diese Teekultur in verschiedenen Ländern aussieht. Und wie sie sich halt entwickelt hat.
Ja.
Ja, und ansonsten, was wir eben schon erwähnt haben, gibt es ein Teebuch im Netz.
Ja, habe ich schon jetzt in das Pad eingetragen.
Genau. Das ist auch wieder so ein typischer Fall eines Teebuchs. Irgendwie stehen halt die ganzen Standardsachen drin. Zubereitung, was ist Tee für eine Pflanze. Ist, wenn man nichts über Tee weiß, glaube ich, ziemlich interessant, weil man halt eine ganze Menge lernen kann. Und bietet eine gute Grundlage.
Ja.
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 Genau.
Stimmt, es weist gerade jemand darauf hin, dass 2013 erst nächstes Jahr ist. Du hattest vorher gesagt, haltbar bis 2013.
Ja. Hat er recht.
Ja. Ja, wir haben zu viel Tee getrunken.
Es entsteht, ja, das alte Jahr ist noch so präsent, deswegen.
Ja, dann wären es ja 2 Jahre. Ja, der Jahreswechsel. Man denkt, der steht bevor und der hat schon stattgefunden. Na, bis das hier online geht, der Podcast, vergeht ja auch noch ein bisschen Zeit.
Aber bitte nicht so viel Zeit.
Ja, ich hoffe nicht. Nee. Aber es stimmt schon, also das ist jetzt hier auch eingeschweißt, deshalb hält der Tee länger. Also wenn man den lose irgendwo kauft und dann irgendwie in seinem Tütchen in den Schrank stellt, dann...
Das ist übrigens interessant, normalerweise kommt Tee ja nicht, also der ist ja auch noch vakuumverpackt, dadurch ist es so ein fast harter Teeziegel schon. Mhm. Das war früher auch üblich, also vor 1500 Jahren und so, dass Tee halt mit Karawanen transportiert wurde. Und da war der Tee auch zu Teeziegeln gepresst.
Ja.
Erstens, weil dieser Ziegel halt, man merkt es hier, der ist viel, viel stabiler, also er übersteht den Transport besser. Mhm. Und es ist natürlich komprimierter, das heißt, man kann im gleichen Volumen mehr Tee befördern.
Ja, ja. Naja, also den habe ich ja schon öfter gekauft, und der war früher in so einem, habe ich ja drüben, in so einem beschichteten Plastiktütchen. Und jetzt haben sie ihn in so einem Metalldings, Vakuum, oder das vielleicht auch beschichtetes Plastik, weiß nicht. Vielleicht, weil er dann, naja, vielleicht, weil es dann irgendwie, das haben sie umgestellt nach Fukushima. Man weiß es nicht, warum. Zufall vielleicht.
Hm. Ja, vielleicht.
Ja. Ja.
Gut.
Das habe ich hier gerade auf im Pad gewechselt auf die Seite.
Worüber haben wir denn noch nicht
geredet? Im Teebuch. Also Teebuch haben wir. Netz, Teeglossar haben wir auch schon verlinkt. Es gibt einen Teeglossar in der Wikipedia.
Ja, den habe ich auch schon verlinkt im Pad.
Das heißt nämlich tatsächlich einfach nur Teeglossar. Das wundert einen für die Wikipedia. Normalerweise gibt es da nicht solche Seiten, die Teeglossar oder die irgendwie, weiß ich nicht, Kaffeeglossar oder so heißen. Oder Weinglossar. Aber das ist trotzdem sehr, sehr informativ. Also ich hoffe nicht, dass das irgendwie einer Löschung zum Opfer fällt. Denn also irgendwann wird jemand auf die Idee kommen, dass das nicht passt in die Wikipedia und das löschen. Also sichert euch das. Sehr informativ und sehr gut.
Vor allem sind diese ganzen... Kurzbezeichnungen, die auf den Tees draufstehen, mal gut zusammengefasst, was es eigentlich ist.
Genau. Ja. Gut, was haben wir noch für Themen? Ich schaue mal gerade in meine Liste.
Tee und Gesundheit haben wir.
Tee und Gesundheit fehlt noch völlig, ja.
Wir haben jetzt so ein bisschen über Koffein gesprochen, aber Tee steht ja auch im Verdacht, ein extrem gesundes und heilendes Getränk zu sein.
Ja, soll ja auch Krebs heilen und so.
Ja, ich habe mal so eine Liste zusammengestellt, also ich werde es mal vortragen. Linderung bei Magen- und Darmproblemen, Herabsetzung des Blutcholesterinspiegels, Stärkung der Blutgefäße, günstige Beeinflussung von Herz und Kreislauf, entzündungshemmende Wirkung, günstige Beeinflussung der Schilddrüsenüberfunktion, antirheumatische Wirkung, Verhinderung von Karies, Wirkung als Antioxidant, prophylaktische Wirkung gegen Krebsrisiken, Beschleunigung des Alkoholabbaus, hilft beim Abnehmen und man wird seltener Opfer von grünem Star und findet weitere zahlreiche Krankheiten, die Tee heilen oder gegen den Tee zumindest erst vorbeugen soll.
Ja.
Die schlechte Nachricht gleich vorneweg. Nichts davon ist wissenschaftlich belegt.
Genau, naja, aber das wissen wir ja von der klassischen chinesischen Medizin, da ist nichts belegt, aber Leute glauben trotzdem dran.
Dann gibt es diesen Schlankmacher-Tee, oder zumindest wird er so beworben, das ist tatsächlich dieser Pu'er-Tee,
ja.
Von dem, oder der zumindest mal als Schlankmacher-Tee beworben wurde und wo halt gesagt wurde, ja, damit kann man sehr gut abnehmen. Und das deutsche Teebüro oder die deutsche Gesellschaft für Ernährung war das, die warnt sogar tatsächlich davor, zu viel Pu'er-Tee zu trinken, weil das halt ein Genussmittel ist und man sollte diese empfohlene Menge von mindestens 1,5 bis 2 Litern auf keinen Fall jeden Tag einnehmen.
Nee, weil er auch sehr viel Koffein enthält, gerade der
Pu'er-Tee.
Das ist dann nicht so gut und Gerbsäure auch, greift auch den Körper an.
Dieser Pu'er-Tee, der enthält auch neben dem Koffein noch einen anderen Stoff, der nicht bei übermäßigem Konsum nicht so gut ist.
Es wird hier gesagt, Tee und Entgiftung. Naja, es ist natürlich schon so, dass wenn man viel trinkt, dann ist natürlich eine Entgiftung da und klar, dann kann man aber besser heißes Wasser trinken. Das ist dann weniger bedenklich. Aber wenn man halt nicht zu starken Tee trinkt und auch mal einen Früchtetee oder so, dann ist das sicherlich richtig.
Man muss sich halt auch mal angucken, was in dem Tee so drin ist. Also das ist relativ gut erforscht, welche Inhaltsstoffe dieser Tee hat. Das sind zum einen halt so ein paar Minerale, also Calcium, Kalium, Magnesium und Fluorid. Das Fluorid hilft tatsächlich ein bisschen gegen Karies. Das kann halt den Zahnschmelz stärken. Wobei man da wieder aufpassen muss, dass man nicht nebenbei noch Fluorid-Tabletten oder so nimmt, weil man dann diesen Überschuss an Fluorid bekommen kann, der dann halt den Zahnstein schon wieder porös und brüchig macht. Dann enthält es ein paar Vitamine, unter anderem auch Vitamin C. Aber es ist halt nicht in so extravaganten großen Mengen, sondern es ist halt ein bisschen drin. Und das hilft ja auch, also es stärkt das Immunsystem und es hilft halt gegen zahlreiche Krankheiten. Dann so ein paar Spurenelemente, die aber kaum der Rede wert sind. Und der eigentliche Inhaltsstoff, der in Verdacht steht, alles Mögliche zu heilen, sind ja diese Polyphenole. Und da hat man halt schon verschiedene Untersuchungen gemacht. Also das ist nicht alles aus dem Hut gezaubert, was ich vorgelesen habe. Aber das sind halt alles Untersuchungen, die fanden im Reagenzglas statt. Oder die fanden halt bei Tieren statt. Und da kann man halt nicht eins zu eins darauf schließen, dass das bei Menschen auch funktioniert. Und man hat zum Beispiel herausgefunden, dass diese Polyphenole zwar im Urin nachzuweisen sind, also dass es durchaus... aber nicht im Blut. Das heißt, es ist nicht bekannt, ob der Körper das überhaupt in einem ausreichenden Maß aufnehmen kann.
Ja.
Ansonsten gerade diese antikarzinogene Wirkung, also dieser Krebsvorbeugung, das wird dann natürlich auch immer mit Versuchen gemacht, wo dann unglaubliche Mengen dieses Polyphenols genommen werden, die man aber eigentlich nicht normalerweise zu sich nehmen würde mit 1-2 Tassen Tee am Tag.
Ja, und allein wenn man statistisch sieht, dass in Ländern, wo viel Tee getrunken wird, es weniger Krebs gibt, dann heißt das noch lange nicht, dass man durch Tee trinken Krebs heilen kann. Ne?
Genau, also der Tee steht durchaus im Verdacht, Krebs vorzubeugen. Und es schadet ja auch nicht, wenn man jetzt Tee trinkt und dran glaubt, dass es Krebs vorbeugt. Schlimmstenfalls tut es halt nicht, aber man hat ein leckeres Getränk gehabt.
Ja.
Aber gibt halt nur Beobachtungen, die auf bestimmte Dinge hindeuten. Aber es könnte jetzt zum Beispiel auch sein, dass Teetrinker generell gesünder leben. Das als Kaffeetrinker zum Beispiel. Das ist halt nicht so.
Das spielt sicherlich auch noch
eindeutig. Ich habe hier so eine Infografik, die werde ich noch verlinken. Oder habe ich die schon verlinkt? Da sind mal die medizinischen Facts, also die Fakten zu Tee und Kaffee dargestellt. Das ist leider nur auf Englisch, aber.
Ist egal, man macht es ins Pad.
Es ist ein relativ leichtes Englisch, finde ich zumindest. Wo halt dokumentiert ist, welche gesundheitlichen Auswirkungen das hat.
Also Tee hat auch eine entwässernde Wirkung, natürlich deshalb auch entgiften. Also wenn man Tee trinkt, also allein dadurch, dass man natürlich auch Flüssigkeit aufnimmt, scheidet man auch wieder Flüssigkeit aus, das ist klar. Aber es regt, glaube ich, auch nochmal tatsächlich die Nieren an. Also nicht nur durch die zugeführte Flüssigkeit, sondern auch durch die Stoffe im Tee selbst.
Ja, also es ist, ich habe jetzt den Fachbegriff vergessen, also es regt die Urinproduktion an.
Ja. Genau.
Wobei da auch eine Gewöhnung eintritt. Also wenn man regelmäßig Tee trinkt, dann ist dieser Effekt auch nicht so stark.
Ja.
Wobei ich das jetzt gerade im Moment auch nicht bestätigen kann.
Ja. Naja. Gut, also Gesundheit, haben wir einiges zu gesagt.
Worauf man vielleicht achten sollte, dass Tee Tannin enthält.
Ja.
Und das ist ein Stoff, der die Eisenaufnahme hemmt. Und das ist wissenschaftlich tatsächlich belegt. Also wer Probleme mit der Eisenaufnahme hat und oder daraus resultierende Krankheiten, wie zum Beispiel Blutarmut, der sollte vielleicht auf den Genuss von Tee lieber verzichten.
Ja, genau. So, eine Sache haben wir übersehen, die Teeblüte. Da gibt es doch so Tee, den man in der Tasse macht, wo es dann so eine Blüte öffnet.
Ich habe den sogar mitgebracht.
Und das Auge. Aber,
ja, das sind so kleine... es gibt sie in Kugelform, es gibt sie aber auch, wie ich sie hier habe, als so kleine Zylinder.
Teerose,
Das ist halt lange Teeblätter und eine Blüte im Prinzip zu einem kleinen Objekt zusammengebunden. Das erfordert auch sehr viel Übung und Erfahrung, das zu können. Also das schaffen auch nur die besten Teeverarbeiter. Und die tut man halt in eine Tasse oder eine Kanne und übergießt sie mit heißem Wasser und innerhalb von 10 Minuten öffnet sich dann diese Kugel zu einer Blüte. Man hat dann halt diesen schönen Effekt, dass in der Kanne so eine Blüte entsteht und man Tee trinken kann daraus.
Ja. Kann man das auch verlinken? Die hat auch so einen komischen Namen.
Ja, das ist jetzt der Name dieser Rose.
Ja.
Denk mal, wenn man Teerose oder Teeblüte googelt, dann findet man das ziemlich gut.
Okay. Ja.
Was ich mir noch aufgeschrieben habe, was auch ganz interessant ist, bei den Nicht-Tee-Tees, sondern Kakaotee.
Mhm.
Man kann also auch aus der Schale der Kakaofrucht oder aus den Bohnen Tee aufgießen. Mhm. Also es funktioniert natürlich genauso wie mit allen anderen Aufgüssen. Man zermalt es zu einem Pulver oder zu kleineren Pflanzenteilen und gießt es auf und dann hat man diesen Kakaogeschmack. Der ist natürlich nicht so ausgeprägt, wie man das bei einem richtigen Kakao kennt, aber es hat halt diesen leichten Kakaogeschmack.
Aha, müssen wir auch noch irgendwo, ich weiß gar nicht mehr, wo ich das jetzt eintragen kann. Da, weiter. Ja,
bei Nicht-TTs.
Ja, genau, das war bei Nicht-TTs. Jetzt bin ich aber gerade noch hier bei der Teerose. Das sind weitere Teesorten. Nicht-TTs, wo sind die? Da. Das war also Kakaotee. Kakaotee. Würfel gesagt gerade im Chat, dass die entwässernde Wirkung Diurese heißt.
Genau.
Ja. Dann haben wir das auch noch.
Wenn Würfel das sagt, dann wird das stimmen.
Ja. Und bei den Kräuterntee wird gerade Lindenblütentee erwähnt, der auch bei Erkältung besonders gut ist. Der ist nämlich nicht nur harntreibend, also Diurese, sondern auch schweißtreibend. Da weiß ich jetzt auch nicht den Namen. Da kommt man leicht ins Schwitzen. Das liegt aber wahrscheinlich gar nicht so sehr am Inhaltsstoff, sondern daran auch, dass er warm getrunken wird. Ja, das muss auch am Inhaltsstoff
liegen. Dann ist ja die Frage, ist Schwitzen bei Erkältung jetzt gut?
Das weiß ich nicht.
Also es wird halt zwar mal gesagt, so, wenn man erkältet ist, dann soll man schwitzen, aber mir erschließt sich jetzt so im ersten Moment nicht, warum man schwitzen sollte, wenn man krank ist. Also eine Erkältung, das ist eine Virusinfektion.
Genau.
Und man wird den Virus nicht ausschwitzen können. Also man muss halt das Immunsystem irgendwie stärken und darauf warten, dass es...
Naja, aber wenn der Körper warm ist, daher macht er sich ja dann auch Fieber, Temperatur zu steigern, dann ist natürlich...
Dann ist das Immunsystem aktiver, genau.
Ja.
Das aber man muss natürlich auch sehen, dass Fieber auch negative Aspekte mit sich bringt.
Genau, ja. Da fällt mir auf, mir wird kalt. Wenn ich mich nicht dauernd Tee trinke, muss ich doch die Heizung mal herstellen hier.
Ja, soll ich noch einen Tee machen?
Ja, mach noch einen Tee.
Aber ich habe ja den gelben Tee mitgebracht.
Ja, das ist doch jetzt ein echter Höhepunkt. Den können wir dann zum Abschluss noch trinken. Dann schreibe ich das hier mal auf. Gelber Tee, der hält auch wieder viel Koffein. Ich werde heute Nacht nicht schlafen.
Tee enthält immer Koffein. Und wir können ja, du kannst ja mal so spaßeshalber einfach gucken, was in der 24 drin ist vom Teekalender.
Okay.
Ich glaube, das wäre ganz interessant, während ich hier...
Also wir nehmen wieder den Tee-Adventskalender, öffnen das Türchen 24. Ah, das ist ja witzig. Da ist ein Oolong-Tee.
Oh, sehr schön. Ich glaube, den werde ich dann auch mal probieren. Dann können wir mal gucken, wie der so schmeckt. So, jetzt brauche ich eine Kanne.
Ja, den kann man ja auch mehrfach auf... die Kannen sind jetzt alle in Gebrauch. Ich kann aber mal rübergehen, wenn du die Leute unterhältst mit einem weiteren Thema...
So viele Themen haben wir inzwischen.
Ja, wir haben sie jetzt fast alle durch.
Wir sind ja schon fast 3,5 Stunden dabei.
Genau, ja. Nimm mal nochmal ein Thema, woran erkennt man guten Tee? Bezeichnung Mischung steht da noch. Tee-Mischung.
Ja.
Kannst du was dazu sagen?
Es gibt halt Tee-Mischungen. Also es gibt natürlich endlos viele Mischungen, gerade, du hast es ja angesprochen, diese aromatisierten Tees, die sind ja häufig auch gemischt.
Ich hole inzwischen ich säubere inzwischen die Teekanne.
Ja, säubere mal die Grünteekanne.
Ja.
Am besten beide, dann können wir zwei Tees noch machen. So, es gibt Teemischungen. Nicht nur die Teemischungen, die man im Teebeutel hat, damit der Geschmack immer konstant bleibt, sondern es gibt halt auch vom Teeläden meistens direkt angeboten Mischungen, wo halt Schwarztee mit oder grüner Tee mit verschiedenen Früchten oder Kräutern gemischt wird, um einen speziellen Geschmack zu erreichen. Das ist halt die andere Art der Aromatisierung. Man muss den ja nicht immer mit Stoffen bedampfen oder mit Ölen versetzen. Man kann den ja auch einfach so direkt mit Früchten mischen. Eine andere Variante ist natürlich diese Früchtetees, die man in Teeläden auch bekommt. Da ist teilweise gar kein echter Tee mit drin. Das sind auch häufig Teemischungen. Also man kennt dann gerade diese Herbstmischung zum Beispiel im Herbst oder irgendwelche Weihnachts- oder Wintertees. Das sind ja auch Mischungen, wo meistens kein Tee drin ist, sondern einfach nur Früchte. Schmecken manchmal auch ganz gut. Sind aber in dem engeren Sinne kein Tee. Jetzt wird hier gerade im Chat gefragt zum Besteck Holzlöffel, Fragezeichen. Man muss keine Holzlöffel verwenden, um den Tee aufzugießen oder um den Tee in die Kanne oder in den Filter zu geben. Man kann auch so einen normalen Löffel verwenden, den man in der Küche halt hat, aus Edelstahl ist das ja meistens oder rostfreien Stahl. Die sind ja, oder die werden in der Spülmaschine oder beim Abwaschen so sauber, dass sie halt keine Rückstände hinterlassen, die dann den Tee geschmacklich schlecht beeinflussen. Ja. Was haben wir noch so an Themen, die wir noch nicht erschöpft haben? Moderne Teekultur hatten wir.
So, dann bin ich wieder.
Wir haben über die ganzen Teearten gesprochen.
Ja,
ich glaube, wir kommen jetzt wirklich langsam ans Ende.
Ja, wir haben wirklich eigentlich soweit alles durch. Ich meine, wir können ja auch hier noch ein bisschen weiter trinken.
Ja.
Ich mache hier gerade das Stöfchen an.
Ja, sieht sehr geschickt aus, wie du das tust.
Ja. So, na, es soll ja schön warm bleiben, unser Tee.
Genau.
Deshalb hier das Stöfchen. Das ist eigentlich immer ganz nett so mit der Kerze. Also Warmhaltekannen habe ich natürlich auch, aber...
Also ich benutze so eine Thermoskanne gerne, wenn ich zum Parteitag gehe. Dann kann ich mir morgen meinen Tee kochen und habe den Tag über einen schönen Tee. Wenn man so eine Thermoskanne benutzt, dann sollte man, wie auch bei dem anderen Teegeschirr, darauf achten, dass man die halt wirklich nur für Tee benutzt. Und nicht noch nebenbei für Kaffee, weil da setzt sich dann halt wirklich auch vom Kaffee so eine Patina ab, die man sehr schwer aus Thermoskannen wieder rausbekommt.
Ja, und das schmeckt dann nach Kaffee. Also ich hatte das schon, bei Deutschen Bahn kommt das manchmal vor, dass der Tee nach Kaffee schmeckt. Warum, weiß ich auch nicht. Und dann bin ich natürlich sauer. Klar, das ist nicht gut. Da sollte man drauf achten. Also gerade bei Thermoskannen, das ist ein schwieriges Problem. Ja, das ist ja schön, wenn wir hier soweit alles behandelt haben. Und wenn der Chat keine weiteren Fragen hat.
Im Chat wurde gerade gefragt, Schaufenberger Wasser. Oder reicht normales Wasser?
Das ist ein Schaufenberger Wasser.
Ja, ich gucke auch gerade.
Also Diaphoresa ist schwitzend, schweißtreibend, genau. Ja, nie gehört Schaufenberger Wasser.
Das hat irgendwas mit der Wasserhärte zu tun, sehe ich gerade. Weiß ich nicht, vielleicht könnte der Chat dann kurz erklären, was er mit Schaufenberger Wasser meint, dann kann ich was dazu sagen. Aber mir ist es jetzt nicht bekannt, ich denke...
Ja. Ja, auch nicht.
Die Wasserqualität, wir haben vorhin schon gesagt, man sollte darauf achten, dass nicht zu viel Kalk drin ist, weil es den Geschmack doch beeinflusst, dass das Wasser heiß genug ist.
Ja.
Okay, jetzt steht hier belebtes Wasser. Was heißt belebtes Wasser? Das geht jetzt, glaube ich, geht das jetzt so in diese Esoterik-Ecke?
Wahrscheinlich, ja.
Also, oder schwimmen da Mikroorganismen drin? Also beides ist...
keine gute Idee.
Nee, also... Kann ich jetzt nicht zu sagen, weil ich Schaufenberger Wasser nicht kenne.
Ja. Ich kenne es auch nicht. Aber wie gesagt, Esoterik ist nicht so unser Ding. Und ich glaube auch, dass Tee trinken sollte ein bisschen frei von Esoterik sein.
Denke ich auch.
Das Problem ist halt, dass es eben aus so einem asiatischen Kulturkreis kommt. Und das bringt halt viele dazu, hier dann das eigentlich in so eine esoterische Ecke zu drängen, wo das eigentlich gar nicht so ist. Also, ja. Okay, wir schauen das nach mit dem Wasser.
Ah ja, genau. Also ich habe es jetzt gerade bei Wikipedia, den Artikel. Ist laut Behauptung seiner Hersteller, man hört schon laut Behauptung der Hersteller,
ja.
Auf verschiedene Weisen behandelt und hebt die Stimmung des Konsumenten und verbessert seinen Gesundheitszustand.
Ja, wer es glaubt. Das gerne benutzen, ich brauche es nicht.
Ich denke, es ist einfach Wasser. Man kann ein bisschen mehr Geld dafür ausgeben, dann ist es beliebtes Wasser. Dann freut sich ja einer, weil er ein Geschäft gemacht hat.
Genau.
Dem Geschmack des Tees wird es, glaube ich, relativ egal sein, was mit dem Wasser so angestellt wurde. Entscheidend ist halt, was im Wasser drin ist. Das sind halt, das ist, wie gesagt, der Kalk, der ist relativ ausschlaggebend.
Mhm.
Und dann natürlich so ein paar Ionen, was halt so im Wasser üblicherweise drin ist. Also es ist ja nie reines H2O, was wir trinken, genau, aus der Leitung. Da sind ja auch so ein paar Inhaltsstoffe mit bei, ein bisschen Eisen. Ja. Da sollte man, aber die sind meistens in so geringer Konzentration, dass man es halt nicht schmeckt.
Ja. Naja, natürlich sind die Bakterien und sonstige, also lebende Inhaltsstoffe, sowieso tot, wenn das Wasser gekocht ist. Ab über 60 Grad hält sich da ja nichts.
Ja, also hier der Erfinder einer dieser Wasserbelebungs Möglichkeiten gibt an, das Rezept von Gott bekommen zu haben.
Ah ja, gut, dann muss es stimmen, klar. Ja, also das mit dem heißen Wasser ist natürlich auch nochmal so ein Punkt. Da gibt es ja auch so, also ich von einem japanischen Freund weiß ich, dass man in Japan immer alles abkocht. Und das ist wohl auch der Grund, warum man halt das Wasser erst kocht und dann abkühlen lässt und nicht einfach kaltes Wasser hinzugibt, weil irgendwie kaltes Wasser verpönt ist in Japan. Aber ich finde, das ist, also hier ist das kalte Wasser natürlich auch gut. Also man muss nicht jetzt so lange warten, bis das Wasser wieder abgekühlt ist, sondern man kann dann vielleicht tatsächlich normales kaltes Wasser zugeben. Ja, du hast wieder Tee, das Wasser, wir warten gerade auf die Temperatur.
Ach ja, richtig. Hier ist
mein Thermometer, wenn ja, du mal Tee guckst, wie das...
Ich werde mal gucken, wie die Wassertemperatur
ist. Das ist ja jetzt Oolong, der muss ja auch nicht ganz so heißer.
Das ist kein Oolong. Wir wollten jetzt den gelben Tee als Höhepunkt.
Ach, den gelben Tee, der Oolong-Tee war hier noch in deinem Päckchen.
Genau, den gucken wir mal, wie heiß das Wasser ist.
Da kannst du da so abstellen. Das ist ja das Schöne an dem Thermometer, das hat ja gerade die richtige Größe, das steht dann da einfach in der Teekanne.
Genau.
Man anlehnen.
Das hast du bei vielen Teethermometern, dass du oben halt, hier in dem Fall ist es halt so ein Holzklotz, bei mir ist eine kleine Zitrone aus Plastik drauf, dass du halt so eine Art Anker hast, den du im Prinzip in den Rand der Tasse oder der Kanne einhängen kannst oder abstellen kannst, damit das Teethermometer nicht komplett darin verschwindet.
Ja.
Ja, ansonsten kann man sich natürlich an den Chemieunterricht erinnern, den man vor Jahren mal hatte, wo dann gesagt wurde, nicht mit dem Thermometer umrühren. Das Thermometer so halten, dass es nicht am Rand des Gefäßes ist, dann hat man gute Temperaturwerte.
Ja.
So, wir liegen jetzt hier bei 75 Grad, das ist eine gute Temperatur.
Ja. Genau.
Und dann können wir mal gucken. Da ist ja nichts vorbereitet hier.
Ja, dann machen wir nochmal einen
mach ich mal einen Filter fertig.
Gelben Tee, also der gelbe Tee ist halt so ein Zwischending. Zwischen grünem Tee und schwarzem Tee, also Oolong-Tee, genau, eigentlich Oolong-Tee. Und den haben wir beide noch nie getrunken. Das ist ein echtes Novum hier. Ich muss den Podcast ja zum Anlass nehmen, auch was Neues zu entdecken.
Genau. Ja, ich habe, wie gesagt, auch erst durch die Wikipedia, erfahren, dass es diesen Tee gibt.
Durch diesen Chart, den wir auch hier verlinkt haben, hoffentlich.
Ja.
Irgendwo ist der da drin, genau. Und da kann man halt genau sehen, wie der hergestellt wird. Und dann stellt man halt fest, das ist dazwischen irgendwie. Und
du kannst ja mal riechen.
Ja, ich rieche mal dran. Riecht gut. Interessant.
Ich muss sagen, mich hat der Geruch beim ersten Mal an Sushi erinnert. Das ist
Der
typische Geruch,
Nein, ich wollte was anderes sagen, das hat so ein bisschen, so riecht nach Algen.
Ja, genau, das sind diese Algenblätter, wo dieses Reis, also wenn du so ein Maki hast, ein bisschen in Sojasauce eingetaucht, das hat genau den gleichen Geruch, finde ich.
Das riecht ein bisschen nach Algen, das stimmt, aber nicht fischig. Also
nicht fischig. Es ist trotzdem irgendwie lecker.
Na, schauen wir mal. Das schmeckt also von der Farbe her. Ist ja sehr hell jetzt, aber das kommt
noch. Gut, der ist jetzt auch erst 10 Sekunden drin. Also
ja. Wie lange muss der ziehen? Steht das da drauf?
2 Minuten. Also den kann man auch mehrmals aufgießen.
Ja, den
da
kann
muss man halt aufgießen. Den ersten Aufguss immer gucken, dass der nicht zu lang wird.
Ja, aber ich glaube, da kann man den ersten Aufguss auch von trinken. Also beim Oolong-Tee kann man ja auch den ersten Aufguss trinken.
Ja.
Und ich finde den ersten Aufguss beim Oolong-Tee ja gut. Du ja auch.
Ja.
Und von daher würde ich jetzt sagen, wir trinken wirklich dann auch die Aufgüsse durch.
Würde ich auch so sehen, ja.
Da vorne ist meine Grünteetasse. Die muss aber... Wo war jetzt hier der...
Mach's in das Glas hier, das brauchen wir nicht mehr.
Okay.
Ich habe jetzt auch schon in meiner Tasse hier verschiedene Tees gesammelt.
So. Ja, das ist alles ein bisschen schwierig hier mit der Teezeremonie. Gleichzeitig beim Podcasten. Aber ich habe das Gefühl, dass insgesamt der Podcast, obwohl ich hektischer bin als üblich, man doch insgesamt ruhiger ist.
So, jetzt haben wir hier unseren eigenen gemischten Tee. Das sind, glaube ich, schon 3 oder 4 verschiedene Sorten drin.
Ja, das ist wie bei der Weinprobe. Da musst du noch ausspülen. Da ist noch so ein Rest. Naja, ist auch egal.
Wir haben hier einen Schluck Wasser.
Ja, gib mir da auch noch einen Schluck Wasser dazu. Dann ist meine Tasse auch sauber. Danke. Und meine hat mehr Patina. Wo war jetzt der Rest da?
Hier ist irgendwo so eine Tasse.
Das ist das falsche Gefäß.
So, ich glaube, wir müssen noch ein bisschen was erzählen, sonst sind
wir
langweilig.
Ja, genau. Wir müssen noch was erzählen, sonst gehen uns die Hörer verloren.
Bis wir dann erklären können, wie gelber Tee schmeckt. Und ich glaube, da können wir auch langsam Schluss machen.
Dann machen wir Schluss. Also das ist der Höhepunkt. Also ihr erfahrt als Höhepunkt dieser Veranstaltung, wie gelber Tee schmeckt, aus unserer Sicht. Das ist jetzt auch nicht so, aber gut.
Ja, ich kann mal gucken, was wir noch nicht hatten. Hier steht zum Beispiel noch Pyramidenbeutel. Also ich habe vorhin das erklärt, wie das mit dem Doppelkammerbeutel funktioniert. Es gibt aber in anderen Ländern und inzwischen auch in vielen, ich sag mal, Innenstadt-Restaurants, also aus Berliner Sicht, die zumindest nicht mehr den typischen schwarzen Tee anbieten, sondern schon so weit sind, dass sie halt zwischen Earl Grey und Darjeeling und Assam und so weiter unterscheiden. Sogenannte Pyramidenbeutel. Das sind also so kleine Seidesäckchen auch, die nicht diese flache, rechteckige Form haben, die man ja beim Doppelkammerbeutel hat, sondern so eine dreiseitige Pyramide.
Ja.
Das heißt, der Vorteil daran ist einfach, egal wie man den Beutel hält, er hat immer einen ziemlich großen Hohlraum drin und die Blätter können sich halt sehr gut entfalten.
Mhm.
Das ist eine schöne Weiterentwicklung des Teebeutels, weil man da halt die Möglichkeit hat, hochwertigeren Tee drin zu verpacken. Man ist halt nicht mehr darauf angewiesen, den Tee zu kleinen Krümeln zu zermahlen, sondern man kann hochwertigeren Tee darin verkaufen.
So, jetzt dürfen wir gespannt sein. da vorne kannst du es noch reinstecken, da passt auch noch. Oder in den, in den Deckel. Also
in dem anderen ist schon was drin.
Ich werde auf Küchenradio umschalten in Zukunft. Wir machen das dann alles in der Küche. Es war noch viel weniger Platz, aber da kann man dann gleich...
Ja, bleibt eigentlich noch eine Frage zu klären, ne? Wenn man jetzt im Restaurant sitzt oder im Zug oder wo auch immer und man Tee bestellt hat, wie möchte man ihn dann haben? Möchte man den Teebeutel extra getrennt von der Tasse haben oder möchte man es ganz schön aufgegossen haben?
Klar, also ich sage ja im Zug immer, den Teebeutel möchte ich extra haben, aus 2 Gründen. Erstmal weiß man nicht, wie viel Zeit vergeht von der Küche bis zum Platz. Dann weiß man nicht, wie lange er gezogen hat, das ist ganz schlecht. Und außerdem ist der einzig halbwegs trinkbare Tee bei der Deutschen Bahn, ja, der Morgentautee, das ist ein Grüntee. Und wenn die da in die Tasse tun und dann aus ihrem Wassertank da 100 Grad kochendes Wasser drauf schütten, ist natürlich der Geschmack hin. Deshalb, bis das am Platz ist, hat es die richtige Temperatur, denke ich mal. Also ich weiß es auch nicht genau, weil ich das Teethermometer nicht mitnehme. Und ein Thermometer gehört jetzt noch nicht zu den Ausstattungsmerkmalen, die man immer dabei hat. Als Nerd, aber sollte man vielleicht auch.
Du kannst ja mal so ein Laserthermometer anschaffen. Damit Laserthermometer? Kann man, wo du halt diesen Laserpunkt auf eine Oberfläche richtest und dann sagt er dir, wie heiß diese Oberfläche ist.
Boah, sowas gibt's?
Ja, das ist ein schönes Spielzeug für Nerds. Also man kann sich den ganzen Tag damit beschäftigen, alle möglichen Oberflächen.
Ich brauche einen Link. Herum. Leute, finden mir einen Link für ein Laserthermometer, das brauche ich.
Ist nicht ganz billig, muss ich leider sagen.
Achso. Hm. Ja. Ich musste die Sache an den Haken.
Ja. Wie alle schönen Spielzeuge,
ja,
ne?
Ja.
Die, ursprünglich nimmt man das eigentlich, um Stahlschmelze zu messen, wie warm die ist, weil da kann man jetzt mehr reinstecken.
Genau.
Und da kann man halt über die über die elektromagnetische Strahlung, die dieser Körper aussendet, messen, wie welche Temperatur er hat.
Aha, verstehe.
Sei aber auch gleich gesagt, funktioniert nur mäßig in deutsch kleinen Temperaturbereichen, wie man sie halt beim Tee hat. Also da geht's noch, weil da hat man tatsächlich so einen Temperaturbereich von 60 bis 100 Grad, wo man halt wissen will, in 5 Grad Schritten, da ist es noch relativ genau. Aber ich weiß, es gibt's auch als Fieberthermometer. Mhm. Und da will man es ja eigentlich schon auf die Nachkommastelle genau wissen. Und
ja, genau.
Na, ich bin da so ein bisschen skeptisch, ob das funktioniert. Also ich studiere das ja auch so ein bisschen, gerade so Messtechnik ist ja für einen Ingenieur auch sehr wichtig. Und wenn man sich halt anguckt, wo diese Temperaturbereiche von diesen Pyrometer eigentlich, wo die halt so liegen, da, die sind, schwanken halt schon um 20 Grad teilweise, in der Angabe.
Ja, ja gut. Also ich finde diesen Tee, jetzt habe ich ihn ja schon angetrunken.
Ja, trinken wir mal den Tee.
Ja. Das hat einen interessanten Geschmack.
Ich finde, der Geschmack ist im Vergleich zum Duft, den er aussendet, fast schon ein bisschen enttäuschend. Mhm. Also ich finde ihn vom Aroma her unglaublich interessant. Und vom Geschmack her...
Ja, der Duft ist gut, aber der Geschmack ist, ja...
Also er schmeckt nicht schlecht, aber es ist halt fast wie ein Grüntee.
Ja, erinnert mehr an Grüntee, ja.
Also es ist ja fast wie ein Grüntee, er ist ja ein bisschen anders verarbeitet. Wie gesagt, man weiß es nicht genau, weil das auch geheim gehalten wird.
Naja. Das heißt also gelber Tee, ich schreibe es mal gerade rein, gelber genau. Tee... Hast du da nochmal eine genauere Angabe?
Ja. Wo ist die Verpackung? Also auch gelber Tee ist ja wieder nur der Verarbeitungsprozess. Auch den kann man ja theoretisch aus verschiedenen Tees herstellen. Und der heißt Sunong Yellow Tea. Ich weiß jetzt gar nicht. Sunong könnte tatsächlich ein Gebiet in China sein. Ich bin mir aber nicht sicher. Ah nee, aus der Provinz Anhui.
Ja, ist die Provinz?
Anhui. A-N-H-U-I.
Okay. Gut, also den haben wir auch. Und der achte, den wir trinken, ist ein namenloser Oolong.
Ja.
Aber das trinken wir dann schon nach der Sendung.
Ja, ich brauche dann, glaube ich, auch mal eine längere Pause jetzt.
Ja.
Für gewisse Körperfunktionen.
Okay, da brauchen wir noch links.
Ah, hier ist übrigens der Link zu dem Laserthermometer.
Aha.
Kostet 110 Euro.
Oh. Und wie genau?
Da steht Auflösung 0,1%. Warte mal. Also Messbereich von minus 60 bis 500 Grad. Auflösung 0,1 Kelvin müsste da eigentlich stehen. Da steht Grad Celsius. Aber ist ja das gleiche fast.
Ja, das erste. Das zweite ist doch deutlich billiger.
Ach, da sind zwei?
Ja. Aber das ist plus minus 2 Grad. Das ist natürlich schon was anderes.
Also wie gesagt, das Problem hängt, du musst eigentlich einstellen, was du für eine Oberfläche hast. Also es ist im Wesentlichen maßgebend bei diesem Thermometer, was du für eine Oberfläche hast, weil abhängig davon die elektromagnetische Strahlung halt anders ausfällt. Und wenn du das sehr genau kalibrieren kannst, dann ist das Thermometer auch sehr genau. Also es hängt halt wirklich davon ab, wie genau kannst du die Eigenschaft dieser Oberfläche in das Thermometer, also diesen Absorptionsgrad nennt man das.
Ja.
Es strahlt ja Licht im Prinzip auf die Oberfläche ein und dann wird ein Teil des Lichtes absorbiert und ein Teil des Lichtes wird im Prinzip zurückgestrahlt und so ähnlich ist es halt mit dem gesamten elektromagnetischen Spektrum. Und wenn man das halt ganz genau festlegen kann, dann ist das Thermometer auch sehr genau.
Ja.
Also ist aufgrund der Funktionsweise kannst du das schon auf bestimmt die zweite oder dritte Nachkommastelle genau messen, wenn du es halt diesen Absorptionsgrad weißt.
Ja. Okay, oh, da gibt es ja wirklich ganz genaue, also je genauer, je teurer, ich sehe schon. Ist nach oben offen, nach unten eher nicht. Ja, kann man ja direkt auch verlinken hier im Chat.
Ja, wie gesagt, das wird halt, oder wurde ursprünglich in der Stahlherstellung und wird auch noch benutzt, um halt die Temperatur der Schmelze festzustellen. Weil da kommt es dann halt auf 10 Grad mehr oder weniger auch nicht so unbedingt an.
Ja, klar.
Wenn du dann eh schon im Bereich von, weiß ich nicht, 1800 Grad oder so bist.
Ja. Ja, nachdem wir jetzt nur noch abschweifen, würde ich sagen, kommen wir zum Ende. Also natürlich herzlichen Dank. Das war ja alles sehr, sehr spannend. Das heißt, es kommt noch irgendwelche, jetzt habt ihr nochmal Gelegenheit hier im Chat, Das Pock hat 1A. Gut, beim Steakbraten für die Temperatur der Bratpfanne. Das ist natürlich auch wichtig. Über Steaks kann ich auch nochmal einen Podcast machen.
Grillst du dann auch? Ich glaube, dann komme ich wieder.
Ja, das müssten wir dann mit Grillen machen. Ja, ich kenne jemanden in der Nähe von Köln, den Schatzmeister vom Chaos Computer Club. Der ist Grillmeister und hat einen Hightech-Grill da bei sich aufstellen lassen im Garten. Ein amerikanisches Style für mit allem drum und dran. Da sind auch Thermometer dabei, die man so ins Fleisch reinsteckt. Aber sowas wäre natürlich noch besser. Aber man ja, naja gut, für die Temperatur der Bratpfanne, für die Innentemperatur braucht man dann doch so einen Sensor, den man reinsteckt ins Fleisch. Genau. Wie auch immer, das sind alles noch interessante Themen. Es gibt aber jetzt gleich ein neues Thema. Ich mache diese Woche gleich noch einen zweiten Liedkultur-Podcast. Kann man jetzt schon mal werben. Also diejenigen, die noch zuhören, kriegen jetzt hier auch die Nachricht vorab. Und zwar am Sonntag Nachmittag, ich weiß gar nicht mehr genau wann, steht dabei auf Xenim auch, kann man also leicht herausfinden. Da findet ein Podcast statt über Motorrad. Ich sage nur Motorrad, weil es da ums Motorradfahren gehen soll und überhaupt um Motorradkultur, Motorrad reparieren, all so ein Zeug. Also was natürlich sehr interessant ist, also alles, also Motorradkultur wäre vielleicht der richtige Ausdruck. Von daher kann man wirklich sagen, das wird spannend werden. Ich spreche da mit Motorradfahrern und mit Motorrad besessenen Leuten, also mit mehreren Leuten. Da bin ich dann gespannt, ob das wieder einigermaßen technisch hinhaut. Die Folge ist, ich finde sie gerade nicht. Bei Xenim, das ist ja unschön, da, doch untergeplant wahrscheinlich. Geölter Blitz heißt sie, Motorrad, alles rund um die Motorradkultur am 8. Januar, also am Sonntag von 16 Uhr bis 19 Uhr etwa. Also da kann man wieder einschalten und es gibt es natürlich auch nachher online. Diesen wird es auch nachher online geben. Es dauert etwas, weil, kann ich auch noch kurz erzählen, in Bamberg entsteht jetzt gerade ein Hackerspace und der Techniker, der sich hier um meine Podcasts bemüht, ist da auch sehr engagiert und von daher ist im Augenblick irgendwie viel, sodass es etwas dauern wird. Aber live kann man es ja jetzt hören, beziehungsweise den nächsten dann am nächsten Sonntag. Also ich danke allen, die mitgemacht haben, gerade auch im Chat. Da gab es ja interessante Fragen und auch Hinweise. Dann wurde beim Pad, piratenpad.de/kleines-l-kleines-k014, ja einiges mitgearbeitet, was dann zu Shownotes weiterverarbeitet wird. Also auch dafür vielen Dank. Und natürlich auch vor allen Dingen Dank an Indigo. Vielen Dank fürs Kommen und für den Tee. Und
ja, danke, dass ich hier sein durfte.
Für die interessante Diskussion. Ja, und dann sagen wir bis zum nächsten Mal.
Ja.
Tschüss.
Tschüss.